Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
Wie ein Schwimmbad bauen und dann darin so reinspringen und so, da drin so schwimmen. Und mir dann so rundherum so Pferde kaufen, die dabei so zugucken. Und dann, wenn ich rausgehe aus dem Geldschwimmbad, dann würde ich auf so ein Pferd gehen und damit so wegreiten. Ich bin eher so der Lecker-Typ, ich leck die so nach hinten, aber keine Ahnung, so jetzt mittlerweile ist es klassisch hier mal so locker luftig. Das gefällt ein paar Leuten, die mich mögen, besser.
Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
Hallo und herzlich willkommen, der Rasenfunk ist zurück, die erste Schlusskonferenz zum ersten Spieltag der Saison. Ich begrüße euch sehr und ihr erwischt gleich eine besondere Folge. Erstmal Dank an Donis Avdijay für die O-Töne im Intro und Dank an meine drei Gäste, die ich habe, denn ich nehme vor Ort auf und zwar mit der Gästeliste Geisterbahn. Deswegen sage ich mal Hallo, Herm.
Hallo, Max.
Unverkrampft wie eh und je.
Ich bin so verkrampft, weil wir das Mikro hin und her reichen müssen. Und deswegen muss ich jetzt gleich aufpassen, welchen Namen du sagst, wo ich denn das Mikro hinhalte.
Ach so, ja, das ist spannend. Dann sage ich mal, hallo Donny.
Hallo.
Hallo.
Ja. Schön, danke für die Einladung.
De facto habe ich mich ja ein bisschen selbst eingeladen. Wir sitzen hier bei Hermo in der Wohnung. Freut mich sehr. Sehr schön hier. Schön, dass es geklappt hat. Erzähl doch mal, Donny, wenn du jetzt gerade schon das Mikro hast, wer seid ihr? Was macht ihr?
Ach krass, jetzt muss ich das mal erzählen. Ich muss das nie erzählen. Es kriegt immer sonst, wenn die Frage gestellt wird, immer wird sofort das Mikrofon mir aus der Hand gerissen. Und Nils kriegt das in die Hand. Und er fährt dann in seinen Moderationsmodus und macht es immer gut. Wir sind Gästeliste Geistermann. Wir sind der verpeilteste Podcast der Welt, glaube ich. Aber auch so ein bisschen der beste Podcast der Welt. Oh Gott, es geht schon wieder gut los.
Der bescheidenste Podcast
deswegen der Welt. Wir sind Gäste des der Geisterbahn. Wir sind ein Podcast. Nils Buckeberg, Markus Herrmann und Donny O'Sullivan, ich. Produziert wird es von Maria Lorenz. Und wir treffen uns alle zwei Wochen und reden im Grunde genommen relativ ungeplant über alles Mögliche, was so uns in unserem Leben passiert. Und meistens kommt dabei irgendwie so ein bisschen was Lustiges raus, weil wir, glaube ich, alle irgendwie sehr beobachtende Menschen sind, die durchs Leben laufen und dann meistens Storys mitbringen nach zwei Wochen, die meistens einen lustigen Touch hat, uns aber auch ganz gerne mal tatsächlich ernsthaft unterhalten. So würde ich das ungefähr zusammenfassen. Und deswegen geben die mir nicht das Mikrofon, wenn es darum geht, kurz und knapp zu beschreiben, was wir machen. Ich gebe mal her.
Das ist gut.
Max, wie würdest du uns denn beschreiben?
Gute, also ich höre euch ja tatsächlich seit Folge 1, ist ja klar, aber eigentlich nur wegen der Lifehacks. Das ist das Einzige, was zählt. Ein Plauder-Podcast, aber auf angenehmem Niveau. Also ich höre es sehr gerne und ihr seid halt solche Typen, die halt auch was erleben in ihrem Leben. Wenn ich mich alle zwei Wochen hinsetzen würde, könnte ich irgendwie nach der dritten Windelgeschichte meiner Zwillinge da nichts mehr erzählen. Deswegen hört man es auch ganz gerne.
Ach, ich würde mir auch die Windelgeschichten deiner Zwillinge anhören.
Ach, charmant. Ja, vielen Dank. Sehr schön, dass ihr mit dabei seid. Erzählt doch mal kurz, also zwei von euch sitzen hier im Fußballtrikot. Nils, was ist denn so dein Bezug zum Fußball?
Mein Bezug zu Fußball ist relativ gering. Ich bin FC-Fan, weil ich aus der Nähe von Köln komme. Also ich bin FC-Fan und Spielervereinigung Wesseling-Urfeld heißen die, glaube ich, mittlerweile. Das sind meine zwei Vereine und ich gucke jedes Wochenende, wie die gespielt haben und dann warte ich aufs nächste Wochenende.
Das heißt, du gehörst zu den wenigen entspannten FC-Fans?
Absolut. Ich bin Ergebnis-Fan, sogenannter Ergebnis-Fan. Mir geht's nur darum, wie das Spiel ausgegangen ist, sondern ärgere ich mich oder freue mich. Aber ich finde, der FC hat irgendwie, war letzte Saison gut dabei, hat mir alles Spaß gemacht, alles gute Ergebnisse. Ich war auch hier in Berlin bei Hertha gegen FC und es war nicht so ein schönes Spiel, aber ansonsten bin ich grundsätzlich zufrieden.
Das hört man gar nicht so oft von FC-Fans, aber gibt ja auch einen Grund dazu.
Ja, ist auch mal, also das war so schön, als ich hier auf dem Spiel war, beim Spiel war in Berlin. Da hat der FC ja auch verloren und dann bin ich danach da rausgegangen und schon überall so FC-Fans mit hängenden Schultern. Und ich bin dann zu allen hin und hab gesagt, ach komm, hätte noch immer Jod gegangen, jeder Jack ist anders. Einfach immer irgendwelche Sätze aus dem kölschen Grundgesetz angebracht. Das fanden die meisten doof, aber ich habe mich damit ganz gut gefühlt.
Ja, cool. Und wie dazu gekommen, weil du da gewohnt hast in Köln?
Ja, absolut. Also ich finde, man muss immer auch so ein bisschen seinem Geburtsort Respekt zollen. Und ich kann mir zum Beispiel nicht vorstellen, wenn ich jetzt aus Tankstelle Braubaum käme, dass ich dann Bayern-Fan wäre zum Beispiel. Das würde für mich nicht in Frage kommen.
Ja, vollkommen irre. Markus, erzähl du uns doch mal deine Geschichte. Woher kommst du?
Ich komme aus Tankstelle Braubaum. Auch Tambach Dieterz genannt, wo der SV Motor Tambach Dieterz seinen Sitz hat. Ich glaube, die spielen Kreisklasse irgendwas. Ich habe dem Jugendfußball-Dings, da habe ich 10 Fußbälle besorgt. Jetzt bin ich so quasi, ich bin so der Sponsor außer, ich bin der Hopp.
Ich habe übrigens dafür mitgevotet, dass Lukas Podolski zur Spielervereinigung Wesseling-Urfeld kommt und die Jugend trainiert.
Sehr gut. Macht er jetzt eigentlich. Nee, und ich wurde in jungen Jahren, ich weiß gar nicht, ich glaube, das ist, weil der, also ich komme aus Thüringen, ist das. Und ich glaube, der FC Bayern hat einfach früher, das war so natürlich der Verein, der am meisten über die Mauer gestrahlt hat, deswegen war mein Vater auch großer FC Bayern-Fan in den 70ern und so, hat mir das dann in die Wiege gelegt, deswegen war ich von Kindesbein an Bayern-Fan. Was sehr lustig ist, weil in Thüringen, glaube ich, also da, wo ich herkomme, sind 70% der Leute Bayern-Fans, dann so 25% Dortmund und der Rest ist so Bremen oder HSV. Und deswegen war das für mich sehr lustig, als der weggezogen bin und auf einmal haben mich alle gehasst dafür, dass ich Bayern-Fan bin. Dabei war das so normal.
Das kanntest du gar nicht.
Das kannte ich gar nicht. Ich kannte nur, alle sind halt Bayern-Fans, alle haben so ein Wimpel im Auto und aber ich hatte dann eh auch so eine Zeit nach der Schule und so, wo dann Fußball nicht mehr ganz interessant war für mich und dann bin ich erst im Studium wieder dazugekommen und da war dann mein Kumpel, den ich damals kennengelernt habe, der heute noch ein guter Freund von mir ist, der war Duisburg-Fan, der hat mich wieder voll in die Bundesliga reingezogen, deswegen habe ich auch heute noch eine enge Beziehung zum MSV Duisburg, die ja natürlich einfach nur eine große Lions-Beziehung ist, wobei jetzt geht's ja wieder bergauf und dann noch ein weiterer Kumpel, der mich dann voll und ganz bei Borussia Mönchengladbach reingezogen hat und da war ich damals, glaube ich, in Paderborn im Hermann-Löns-Stadion oder Kampfbahn, keine Ahnung, wie das hieß. Das war das letzte Spiel in dem Stadion dort. Mhm. Und das war das Aufstiegsspiel von Gladbach. Das war quasi das letzte Spiel, bevor sie aufgestiegen sind. Das letzte Spiel der Saison. Und seitdem bin ich quasi auch großer Gladbach-Fan und habe die quasi von der zweiten Liga in die Champions League gebracht. Kann man mir jetzt so sagen. Mhm. Also ich bin, darf man mir nach, richtig. Ja. Also ich sag mal so, ich bin jetzt kein verbissener Vereinsfußballfan. Ich habe das immer so.
Ich glaube, es ist rausgekommen, ja.
Ja, wenn Leute einen Verein gut finden und ich die Leute mag, dann habe ich dann auch mal so ein.
Also bist du eigentlich auch FC-Fan?
Ich freue mich, wenn der FC. Gestern habe ich mich für dich gefreut zum Beispiel. Das darf ich aber als Gladbach-Fan nicht sagen, ne? Naja.
Vorgestern, wa?
Vorgestern, stimmt.
Und Donny, wir haben schon die Frage bekommen, warum du überhaupt dabei bist, weil wir über die erste Liga reden. Das war ein bisschen mein.
Ja, also ich bin ja ganz anders, also was jetzt gerade Herm gesagt, ich bin klarer Ultra, hab ja auch Pyros dabei gerade, es können ja die Zuhörer gerade nicht sehen. Aber ich sitze drauf.
Eine Sturmmaske auf.
Eine Sturmmaske auf, genau. Nee, ich sehe das ähnlich. Also, was war die Frage sozusagen Bezug zu Fußball, ne? Also, ich habe schon mein Leben lang immer Fußball gespielt, eigentlich seit der Jugend auf. Also, habe angefangen in der F-Jugend beim TSG Tübingen. Grüße an dieser Stelle. Shoutout. und habe da gespielt, ganz normal, bis zur B-Jugend. Und dann bin ich aufs Dorf gewechselt und habe dann ganz geil in so einem Dorfverein gespielt. Übrigens an dieser Stelle auch Shoutout an den Poltring. Ja, aber nee, die haben sich gerade geändert, deswegen ist jetzt nämlich eine Spielvereinigung mit dem Nachbardorf. Und früher war das einfach nur SVP, also Sportverein Poltring. Ja, und jetzt ist es so eine SPVGG mit Pfeffingen und Poltring. Also Grüße an dieser Stelle alle am Schwabenland, die würden das wissen. Vielleicht der ein oder andere erinnert sich an meine Erfolgssaison in der B-Jugend. Ich glaube, das müsste irgendwann, gar keine Ahnung, 2001 gewesen sein. Da hat der Donny Osterdön 17 Tore gemacht. In der Saison, ja, Stürmer. Ich war also gar nicht mal so schlecht eine Zeit lang, aber dann habe ich irgendwann Kippen und Alkohol entdeckt für mich. Sag ich ganz ehrlich, ist auch immer der Grund, warum, den ich immer nenne, wenn ich gefragt werde, warum habe ich aufgehört, das ist einfach wahr. Ich habe dann irgendwann keinen Bock mehr gehabt, samstags aufzustehen und so ging es einigen meiner Kumpels oder sagen wir mal Mitspieler auch und dann sind wir halt irgendwie lieber Party machen gegangen und dann hat man halt irgendwann das Interesse verloren, weil man irgendwann Mädels entdeckt hat. So, nee, wozu soll ich jetzt da? Nee, und dann habe ich, das ist mein Fußballbezug. Ich bin VfB Stuttgart-Fan, weil ich das ähnlich sehe wie Herm. Ich bin so ein Lokal-Dude. Also ich mag immer, ich bin zum Beispiel Manchester United-Fan, weil ich bin in Irland geboren und da aufgewachsen. Und ich bin mit Liverpool und Manchester United aufgewachsen. Es gab nur diese zwei Vereine sozusagen. In der Jugend hat man sich für einen entschieden. Und bei mir war das halt Manchester United. Weil das halt sehr nah dran ist in Dublin und wir haben eigentlich keine richtigen Erstligavereine in Irland. Weil immer wenn ein Spieler gut wird, dann wird er nach England geholt. Und Stuttgart, weil ich halt in Tübingen aufgewachsen bin und Stuttgart der große Verein da in der Nähe ist und man dann einfach so damit aufwächst. Und jetzt muss man damit leben. So, und ja, Also VfB ist halt so ein Ding. Ich weiß, der eine oder andere Zuhörer, der vielleicht auch VfB-Fan ist, der wird wissen, wir müssen halt mutzig. Mutzig heißt, wenn es gut läuft, sind wir die besten Fans der Welt. Wirklich, würde ich sagen, wir sind auch wirklich dann besser als die Kölner Fans. Wir sind sehr leidenschaftlich, enthusiastisch und leben alles hoch. Und aber sobald es halt ein bisschen schlecht läuft, wird nur gemotzt, sozusagen.
Echt, das habe ich gar nicht so empfunden. Also gerade jetzt in den beiden Saisons, wo es jetzt knapper war, war ja zumindest die Cannstatter-Kurve war ja schon ganz recht positiv.
Ja gut, aber das war ja auch so ein bisschen dieses, auf einmal hat man diese Rolle gehabt, dass man jetzt so eine Mannschaft ist, die konstant gegen den Abstieg spielt. Das heißt,
ist dann auch uncool.
Definition, was ist gut, ne, ist ja dann natürlich, ja, okay. Ich bin in der Jugend natürlich aufgewachsen mit einem VfB, der recht stark war. Ne? So, Ich erinnere mich auch mal, dass wir gegen Barcelona in der Champions League gespielt haben. Zwar haben wir irgendwie 7-1 verloren, aber hey, wir waren in der Champions League. Oder 6-1, was war das?
War das die Saison, wo ihr auch gegen United dann gespielt habt, unter Magath, oder sprichst du gerade vom
später,
magischen
Dreieck? Nee, später. Magath war ja früher. Magath, weiß ich jetzt eigentlich, ich will auch gar nichts Falsches sagen. Auf jeden Fall weiß ich noch, wir haben einmal gegen Barcelona gespielt und fett verloren. Und das fand ich
nach der Meistersaison dürfte es dann gewesen sein.
Ja, genau.
2-8.
Und so, das ist so mir. Und ja, ich mache Fußballer, die den Swag aufdrehen.
Sehr wichtig, genau.
Genau. Das habe ich gegründet vor einem Jahr ungefähr, die Facebook-Seite. Und dann habe ich irgendwann den Blog dazu angefangen, elferbolzen.de. Habe ich dann irgendwie nach ein paar Monaten, nachdem ich gemerkt habe, die Seite läuft ganz gut, habe ich dann noch was gegründet, damit ich für meinen Quatsch und meine Ideen und so die Texte, die ich so schreibe, auch außerhalb von Facebook was hab. Genau. Sehr inspiriert übrigens von Herm, weil er hat ja den hervorragenden Blog Falsche 9. Und den hat er ja damals gegründet, als wir zusammen bei Halligalli gearbeitet haben. Und der hat mir sehr gut gefallen und das ist was Ähnliches. Also eigentlich ist es seine Idee. Eigentlich habe ich es geklaut im Endeffekt.
Ja, gute Ideen kann man auch mal klauen. Aber stimmt, ihr beide redet so ein bisschen über euren Fußball-Influencer.
Ja, ich hätte gehofft, wir sagen das extra nicht, weil das jetzt, wenn wir jetzt nur noch Quatsch erzählen, ne, dann zieht das uns den Teppich unter den Füßen weg, ne? Also du kannst zwar deinen Quatsch machen, aber ich bin dann raus aus dem Game. Ich kann nie wieder Fußball schreiben dann.
Ja, das wird.
Übrigens war ich mal als jüngster Fan von Rot-Weiß Erfurt im Stadionmagazin. Also das hätte ich auch noch einen weiteren Verein, den ich noch nennen kann. Ja, aber da war ich in so einem Strampelanzug, in so einem Rot-Weiß.
Gibt's das Bild, ne?
Ich muss Herm übrigens loben, ganz vergessen. Herm hat selber nicht gesagt, aber Herm ist ein echt akzeptabler, würde sagen, mittelguter bis sehr guter linker Verteidiger.
Hä, was? Ich dachte, du bist Stürmer.
Ja, hat er auch gedacht, aber da kam der Trainer mehr raus. Ich habe ihn umgeschult. Ich habe ihn direkt umgestellt. Und dann
der Löw raus.
Und dann lief das halt, ne, auf einmal. Ja, dann hat er sich auch umgedreht, manchmal so, Trainer, läuft ja voll gut. Ja, habe ich schon immer gesagt, du bist ein Verteidiger.
Ich habe übrigens heute Nacht geträumt, dass ich mit Kumpels auf dem Bolzplatz wäre und wir ein Spielchen gemacht hätten. Und mir hat das überraschend viel Spaß gemacht. und dann hat es aber aufgehört, weil irgendwer hat sich eine Bratwurst gekauft und dann mussten alle warten, bis es weitergeht, bis er seine Bratwurst aufgegessen hat. Dann haben alle gesagt, oh, das nervt voll, iss mal schneller. Und er so, oh, ihr nervt voll. Und dann wollte er die Bratwurst so wegwerfen. Und dann hat er aber so super dumm geworfen, wie so ein Mädchen. Und dann hat die so mitten auf den Platz geworfen. Also, oh, jetzt können wir nicht mehr spielen. Das habe ich tatsächlich heute Nacht geträumt, fällt mir gerade wieder ein. Da sind wohl die Traumdeuter gefragt.
Ja, unterbewusst warst du schon hier gesessen und musstest über Fußball reden. Also ich freue mich sehr, dass das klappt.
Und jetzt werfe ich hier gleich eine Bratwurst hin.
Wenn wir schon jetzt geplackt haben, es gibt auch noch so einen ganz tollen YouTube-Kanal, Shortcuts.
Ja, das stimmt.
Ich dachte, das wäre selbstredend.
Ja, das ist auch selbstredend. Ein großer, toller YouTube-Fußball-Kanal, der auch ohne DFB-Material die heißen News irgendwie rüberbringen kann. Das ist mein YouTube-Kanal, in dem ich über Filme tatsächlich hauptsächlich rede.
Genau, kann man mal reingucken. Na. Das heißt, bei euch hat der Ausverkauf schon voll begonnen. Tour ja auch. Ist die schon ausverkauft oder müssen wir noch Werbung für die Tour machen?
Die Tour ist komplett ausverkauft. Und zwar innerhalb eines Tages, nicht mal eines ganzen Tages, waren alle Tickets weg.
Ja, müsst ihr aber noch mehr machen, ne? Ihr kommt auch nicht nach München. Da habe ich mich gleich gefragt, was das eigentlich ist.
Nee, wir probieren das jetzt erstmal so ein bisschen aus und gucken mal, wo es uns überall hin verschlägt. Und jetzt haben wir halt Köln und Hamburg auf dem Zettel erstmal. Und wir haben auch alle nicht so viel Zeit, hier wochenlang auf Tour zu gehen. Aber Dezember machen wir dann auch nochmal eine große Weihnachtsgala hier in Berlin. Und ja, das sind so die Sachen, die im Moment live zumindest anstehen.
Nur mal für die Zuhörer, während er gerade gesagt hat, wir haben nicht so viel Zeit, haben wir gerade übrigens alle komplett leere Kalender vor uns. Warte mal. Und ja, da könnte ich eigentlich. Ja. Okay, den Gag wollte ich kurz machen, sorry. Okay, alles klar, wer kriegt das Mikro?
Okay, apropos Ausverkauf. Der Rasenfunk hat sich ja auch verkauft. Es gibt den Rasenfunk Supporter. Das klappt, da muss ich noch drei Leuten danken. Ne? Du bist auch Supporter, genau.
Ich zahle 2 Euro im Monat noch nicht.
Das reicht leider
deswegen
nicht.
Bin ich jetzt in der Sendung auch.
Ja, genau. Stimmt, du hast dich eingekauft. Neulich hat sich schon jemand für 1 Euro eingekauft, weil er als Verwendungszweck eingegeben hat, bitte mich mal einladen. Dann habe ich mir gedacht, na, wenn es ihm 1 Euro wert ist, dann.
Wäre auch billiger gegangen.
Ja. Also ich danke Tom Slowak, Stefan Schaffer und Thomas Bauer. Ihr habt alle für uns gespendet. Vielen Dank. Und wer Lust hat, sich das anzugucken, rasenfunk.de/unterstützen. Wir versuchen das alles auf finanzielle Beine zu stellen, dass ich sowas öfter machen kann, dass ich mir mal Montag dafür frei nehme, so wie ihr ja auch. Vielen Dank dafür, um so eine Folge aufzuzeichnen. Jetzt vor der Bundesliga-Saison ja vielleicht für euch ein ganz guter Anlass, da nochmal reinzugucken. Und jetzt würde ich sagen, reden wir aber dann doch irgendwann mal über den Spieltag, oder? Ich spüre große Freude.
Ich wollte übrigens noch sagen, sozusagen um mit den Jungs gleichzuziehen, gründe ich jetzt auch einen Fußballblog über den FC und den nenne ich dann Blutwurst Kölsch und eine lecker Spielche.
Oder werden nur die Ergebnisse gepostet einfach.
Ergebnisdienst, einen Tag später.
Bewertung nennt er. Gut. 1-3. Naja.
Hört sich super an. An der URL würde ich allerdings noch ein bisschen fallen.
So einer riesengroßen Schriftgröße einfach, so damit du halt, als wenn es aussieht, als wäre der Block mega voll. Hier sind auf 3-1 über die ganze Seite und unten drunter groß, neuer Vajot.
Voll gut, würde ich auch bei Facebook liken, also mach das mal. Aber die URL könnte halt ein bisschen schwierig werden mit dem Namen, aber da lässt sie dir noch was einfallen.
Basiert ja auf einem kölschen Lied, das heißt eigentlich Blutwurst Kölsch und eine lecker Mädche.
Ah, okay. Ah. Eine lecker Grätsche machst du dann, oder was? Und eine lecker Grätsche müsste doch dann sein. Das ist doch viel geiler.
Ui. Wahnsinn.
Von Nils' neuem Blog. Live dabei.
Das sind immer diese Magic-Momente. Jetzt konnte ich endlich mal mit dabei sein, wie das ist, wenn ihr auf eine große Idee kommt.
Ja, sehr schön. Haben wir auch gerade schon unsere Weihnachtsskala genannt. Die wird quasi exklusiv im Rasenfunk genannt.
Ja, geil. Warte, dann muss ich kurz eine Push raus.
Vor allem haben wir auch unsere... Wir sehen uns, glaube ich, heute zum ersten Mal nach unserer Sommerpause komplett. Ja. Das ist quasi hier.
Ja, ich fühle mich sehr geehrt. Vielen herzlichen Dank. Zu
Recht. Ja, das haben wir auch ordentlich uns Gage kosten lassen. Deswegen musst du ja den Supporters Club, der muss noch viele Jahre jetzt zahlen an dich, bis du das wieder rein hast.
Ja, genau. Deswegen müssen die Leute, ihr wisst gar nicht, wie ich mich in Unkosten gestürzt habe jetzt hier für diese Aufnahme. Liebe Hörer, spendet. Ich bin ganz arm jetzt. So, wir fangen mal an. Wir haben ja 9 Spiele, über die wir reden müssen. Vielleicht mit was Leichtem. Am Freitag ging's los. Die Bayern gegen Werder haben, das wird jetzt natürlich dann dein Segment wahrscheinlich.
Ja, ja.
Kurz zu den Fakten. Es wird heute vielleicht nicht ganz so analytisch, liebe Hörer. Weiß ich nicht. Müssen wir mal gucken. 27-4 Torschüsse, 71% Ballbesitz, 89% erfolgreiche Pässe. Ich find's krass, wie man nichts mehr von Pep Guardiola erkennt bei den Bayern.
Ja. Die Fesseln sind weg.
Ja.
Endlich
genau.
Ist der weg, ne? Und,
war ironisch.
Weil das würde ich jetzt auch mal sagen wollen. Das ist ja, also ich fand es total so, dass ich dachte, okay, wo ist jetzt der Unterschied? Großartig. Also die haben ja ganz genauso gespielt, wie als Pep weg war. Und ich frage mich ja die ganze Zeit, ob Ancelotti einfach reinkommt und dann halt sagt, wie habt ihr das bisher gemacht? Okay, mach einfach weiter so.
Auch so. Aber jetzt mal ganz ehrlich, ich bin ja hier auch so ein bisschen das unwissende Zünglein an der Waage. Ist das bei einem Verein wie den Bayern, der sich ja quasi die besten Spieler holt und irgendwie zusammensteckt und das ja auch immer schafft, die ganz gut miteinander harmonieren zu lassen, also es ist ja, hat ja jetzt nichts Söldnertruppenartiges, sondern das ist ja schon immer ein Team, aber ist das bei so einer Mannschaft nicht wirklich vollkommen Wumpe, wen man da als Trainer hinsetzt, weil die sowieso ihr Spiel schon haben und das einfach nur so an so vielleicht so feinen Schräubchen eingestellt werden muss. Aber im Grunde genommen gibt es so das Bayern-Spiel und der Trainer steht halt da, weil da halt einer stehen muss, weil das doof aussieht, wenn da diese Hütte leer ist.
Ich glaube, jetzt haben schon die ersten Hörer aus Wut den Podcast ausgeschaltet. Ich glaube schon, dass die Bayern Trainer brauchen. Ich glaube schon. Der muss also. Ich glaube aber auch, dass Peter Neururer ganz gut wäre mit dem FC Bayern. So, können
wir das vorstellen. Ja, weiß ich nicht. Ich meine, du musst ja schon überlegen, gegen die Bayern stellen sich erstmal alle hinten rein und es machen natürlich viele erfolgreicher als jetzt Werder. Die hatten halt null Konzept, also weder Manndeckung noch Raumdeckung. Die haben so einen ganz komischen Mix gespielt. Das war furchtbar aus Werder-Sicht. Aber grundsätzlich stellt sich der Gegner erstmal hin und sagt, ja, naja, dann kommt halt, wenn es jetzt unbedingt sein muss. Und da musst du schon irgendwie Lösungen finden, Tore zu erzielen. Man muss sich ja nur 10 Jahre zurückerinnern oder reichen auch 8 Jahre, um sich zu erinnern, wie schlecht die Bayern damals oft gespielt haben. Da kam ja auch das mit den Duse-Bayern, dass die oft in der letzten Minute noch ein 1-0 machen. Das lag ja daran, dass sie vorher nicht genügend Wege gefunden haben, Chancen zu kreieren. Und dann hat Van Gaal dem beigebracht, hier, es gibt sowas wie Positionen, stellt euch mal so aufs Spielfeld, dass alles gut verteilt ist und rennt nicht immer den Ball hinterher. Da haben die gesagt, ah, ist ja krass. Dann haben sie mehr Chancen kreieren können, aber irgendwann wurde es dann zu so einem langweiligen Pass rumgeschiebe und deswegen musste Van Gaal dann auch gehen. Und Guardiola hat dann ihn, also dann kam Heynckes, der hat ihnen das Ganze ein bisschen vertikaler beigebracht, ein bisschen mehr lange Bälle. Und dann kam Guardiola und hat ihn quasi wie in so einem Instrumentenkasten, hat ihn gesagt, also gut, über den Flügel könnt ihr schon. Jetzt versucht doch mal, auch mal hier in die Schnittstellen zu spielen. Und wenn er hier entlang spielt, dann wird der Raum hier drüben links frei, da muss der Ball dann hin. Und seitdem haben die dann quasi so ein Instrumentarium, so als würdest du Bob Ross nicht nur den Spachtel geben, sondern auch noch 15 Pinsel dazu. Da kann der halt viel besser damit zeichnen. Sieht halt viel geiler aus dann gleich. Wobei er auch mit dem Spachtel also, schon
Bob,
sehr
Bob
viel...
Bob Ross kann auch mit dem Spachtel alles, was er will.
Damit macht er immer die Bäume, wenn man sich immer denkt, ah, jetzt machst du alles kaputt und dann wird ein super Baum draus. Ich schweife ab. Aber ich glaube, das ist die Sache.
Ich finde lustig, dass du Bob Ross auch nennst. Also eigentlich so würde ja Leute denken, Da Vinci oder irgendwie Michelangelo oder so, ne? Ich glaube, Bob Ross ist ja eher so, ist dann so Winnie Schäfer oder so, ist Bob Ross.
Ich glaube, Bob Ross ist der Salvador Dali unserer Generation. Den kennt halt jeder.
Ja, das stimmt. Aber ich muss ganz kurz nochmal Nils quasi Frage auch aus meiner Sicht mal beantworten. Ich hatte diese Sicht oder diese, das habe ich mich auch schon öfter gefragt, ganz ehrlich so. Aber gerade in so, sagen wir mal, nach 2, 3 Bier sitzt du im Stammtisch und da guckst du sowas, denkst du auch manchmal so, gerade bei den Bayern, irgendwann, wenn die so eingespielt waren, dass du denkst, ja komm, wirklich, die kannst du jetzt auch im Endeffekt einfach so aufs Feld schicken, dann kriegen die das schon hin. Die sind ja alle Vollprofis und so. Aber ich glaube, und da habe ich auch lange Diskussionen mit ein paar Kumpels gehabt, ich glaube, das Ding ist, man darf nicht vergessen, dass die Bayern-Spieler absolute Vollprofis sind und das ja ihr Job ist, so. Und nicht alles ist passiert aus Leidenschaft und Bock, so. Und du brauchst halt, wenn du irgendwie Thomas Müller bist oder ein Robben oder so, zum Beispiel Robben, der ja auch ganz viele Positionen spielen kann, du brauchst halt jemand, der dir ganz klar sagt, okay, du spielst die rechte Seite und von dem Meterbereich bis zu dem Meterbereich hast du nur zu sein. Wenn du woanders bist, kriegst du Ärger und kriegst hier von mir eine Sanktion oder was auch immer. Weißt du so? Und das muss ja der Trainer für 11 Spieler machen und der muss es so richtig machen, dass es alles ineinander eingreift, so. So, dass quasi du da, wie zur Arbeit gehen, stelle ich mir das vor, so. Und du hast halt quasi eine Anweisung und wenn du das befolgst, kriegst du auch keinen Ärger und dann läuft das halt auch so. Und das ist ja die Verantwortung eines Trainers, das auch richtig hinzukriegen. So sehe ich das jetzt mal.
Wobei er jetzt so getan wird, als wäre Ancelotti hingegangen, hätte gesagt, okay, Jungs, keine Ahnung, was ihr da in der letzten 3 Saisons gemacht habt mit den ständigen Doublen und so, aber macht jetzt halt einfach mal. Mir ist das alles, aber das ist ja auch ein Mythos, finde ich. Also das wurde ja so strapaziert nach dem Motto, er hätte ihn die Fesseln abgelegt.
Ja, ich finde das auch.
Das stimmt aber nicht.
Das stimmt nicht, aber ich finde es schon interessant, das mit Fesseln ablegen ist natürlich übertrieben, aber das hat man auch letztes Jahr so ein bisschen bei Gladbach gesehen, da war das ja auch so, dass halt Frave so ein wahnsinnig krasser Taktiker ist, der hat den Spielern, selbst wenn sie halt ein wahnsinnig gutes Spiel hatten, hat er halt danach gesagt, so, aber das und das kannst du noch besser machen. Und wenn dann halt ein Trainer kommt, der dann sagt, so, wir machen es so und mach es mal. Ich glaube, das ist schon, also bei Gladbach war das natürlich eine ganz andere Situation, nach 5 Niederlagen und dann hast du richtig gemerkt, die dann auf einmal aufgedreht haben, wie dann auch so ein Raphael wieder wahnsinnig gut gespielt hat, wo du so merktest, okay, die haben jetzt wieder mehr Bock auch so gefühlt wahrscheinlich. Mhm. Das ist jetzt natürlich bei den Bayern nicht so, weil die waren ja auch vorher gut. Das ist halt, ich finde es halt wahnsinnig lustig im Nachhinein, wie so die Guardiola-Ära gesehen wird, dass so, ja, das war jetzt schon, also die haben schon alles gewonnen und so, aber halt im Halbfinale immer raus und so, naja, ne, das finde ich halt so wahnsinnig verzerrte Wahrnehmung. Aber wo wir gerade beim Sachen Trainer sind, finde ich das gerade auf Bremer Seite interessant, dass normalerweise hast du halt so, wenn Bremen die Saison startet, gegen Drittligaverein gewinnst du so 1-0, wenn du irgendwie doof spielst. Und dann verlierst du am ersten Spieltag halt 2-0 gegen die Bayern so und dann mal gucken, wie die Saison wird. Bei Bremen ist jetzt halt so alles komplett hinten runtergefallen und ist halt jetzt so direkt Chaos. Also ich habe auch von vornherein gedacht, die sind für mich einer der 3 Abstiegskandidaten. Leider. Und ich finde es krass, wie es sofort jetzt schon so losgeht. Also wie die ganze Euphorie des auch von Fanseiten natürlich, dass sie wurde die Mannschaft ja wahnsinnig unterstützt zum Saisonende letztes Jahr, dass das natürlich alles komplett umgekippt ist, wenn man halt sieht, da passiert nichts. Natürlich hatten die Verletzungspech und alles, aber da kommt halt jetzt wirklich alles zusammen bei denen. Was wiederum auch zur Folge hat, dass natürlich der FC Bayern im ersten Spieltag gegen die schlechtmöglichste Truppe spielt und dann ist gleich so, ja, die Bundesliga ist ja so langweilig, der FC Bayern ist so übermächtig. Und dann denkst du, ach, also das fand ich halt auch wieder so nervig, dass halt wirklich viele Stimmen kamen, die dann so den FC Bayern vorwerfen, dass sie viel zu gut wären. Dabei haben sie auch wirklich gegen die schlechteste Mannschaft gespielt und das kann man jetzt noch nicht sagen. Und ich finde, Es gibt sehr viele andere gute Mannschaften dieses Jahr, die da durchaus mithalten können.
Stimmt. Und letztes Jahr war es ja auch so. Hamburg 5-0 verloren bei den Bayern. Hat man auch gedacht, oh, die kamen ja aus der Relegationssaison. Jetzt geht's nochmal ab und dann danach sich stabil gehalten. Das Bayern-Spiel ist so ein bisschen ein Streichspiel, zumindest das Auswärtsspiel. Ich glaube, das von Skripnik kommt halt ehrlich gesagt daher, dass der Nichtabstieg nicht seine Leistung war, sondern die von den Fans und der Spieler. Also während man, als er damals übernommen hat, das war die Saison, wo Dortmund auf Platz 18 in die Winterpause gegangen ist und in der Rückrunde hat Bremen, ich glaube, 7 Spiele am Stück gewonnen. Genau, da hat Skripnik übernommen, da wurde er dann total gehypt. Und in der Folgesaison lief es dann so, wie wir es eben jetzt in der letzten Saison erlebt haben, am letzten Spieltag 3 Minuten vor Schluss mit einem 1-0 vor der Relegation gerettet. Und du hattest aber nie den Eindruck, das war jetzt das Verdienst von Skripnik, sondern das war das Verdienst von so Leuten wie Pizarro, die zurückgekommen sind und so weiter. Und deswegen glaube ich, die sind quasi schon mit so einem Stimmungsmalus in die Saison reingegangen, weil auch viele Fans nicht verstehen können, dass er noch Trainer ist.
Yannick Westergaard, würde ich mal sagen, fehlt extrem bei Werder Bremen. Weiß ich übrigens aus dem Grund, weil ich ihn bei Comunio habe. Das heißt, ich bin immer sehr informiert, gerade besonders über die Spiele, die ich bei Comunio habe. Ich glaube, der ein oder andere Zuhörer wird das kennen. Aber nichtsdestotrotz habe ich das Spiel natürlich auch verfolgt und das hat man wirklich meiner Meinung nach klar gesehen, dass in der zentralen Defensive extremes Loch klafft und dass vor allem bei den Akzenten, die man eventuell bei Ecken setzen kann, aber es waren, glaube ich, voll wenige. Haben die überhaupt 2 oder 3 Ecken nur oder so? Dass man nicht mehr einen hat, der da irgendwie mal in die Luft steigt, irgendwie in die Größe dafür hat. Also ich weiß auch nicht, das ist ja auch so ein Moralding, ne? Wenn du so jemand hast wie Westergaard und das kommt wieder aus der eigenen Erfahrung, wenn man selber Fußball spielt, das wird, glaube ich, oft unterschätzt von dem gemeinen Fußballzuschauer, wie wichtig das wirklich ist für die Psyche, wenn du auf dem Platz bist und du hast jemanden, zu dem du rüberschauen kannst und der dir irgendwie eine Anweisung gibt oder dir Sicherheit vermittelt oder der mal sagt, come on und sowas, weißt du, man denkt immer, das ist einfach nur so daher, das sind Profis, die können das alle, aber das ist wichtiger, als man glaubt und so einer fehlt natürlich jetzt bei Bremen total, ne?
Mit ja, du hast ja Clemens Fritz, aber der hat ja danach auch gesagt, ja, keiner wollte den Ball haben, das ist halt schlecht. Und da können wir nicht so ganz widersprechen. Es war insgesamt jetzt nicht so der Geisterauftakt für die.
Also man kann als Fazit sagen, seitdem Becks Craftbier macht, geht's mit Bremen bergab.
Ja, okay, das ist auch tatsächlich eine Perspektive, die wir bisher noch nie hatten im Rasenfunk, finde ich ganz geil. Weiß gar nicht, warum. Aber ganz kurz will ich noch sagen, was Ancelotti verändert hat, weil das stimmt ja nicht, dass er nichts verändert hat. Also zum einen habe ich mir angeguckt, wo die realtaktischen Positionen waren und lustigerweise haben die einen Pfeil ergeben. Und Robert Lewandowski war die Spitze, die direkt aufs Werder-Tor gezeigt hat. Das ist schon mal ziemlich eindeutig.
Tannenbaum halt einfach, oder?
Nee, noch geiler, weil tatsächlich die beiden Innenverteidiger waren die einzigen, die in der Bayern-Hälfte standen zusammen mit Manuel Neuer, also jetzt quasi in der durchschnittlichen Position und Lahm und Alaba waren so weit vorne, dass es tatsächlich ein Pfeil war. Kann man bei mir bei Twitter, das ist doch gesehen.
Ich hab's natürlich verfolgt und auch einfach wahnsinnig, wahnsinnig gut aufgenommen, Max. Ich finde deine taktischen Analysen immer wahnsinnig gut und auch reichhaltig.
In diesem Sinne. Nee, aber also ganz kurz, was man jetzt an dem Spiel sehen konnte, auch wenn es so ein bisschen ein halbes Muster ohne Wert ist, weil der Gegner jetzt nicht so geil war, aber er spielt jetzt mit 3 Defensiven und die stehen auch zentral, also ist er mit Thiago, Alonso und Vidal gestartet und die sollen auch tatsächlich ein bisschen zentral hinten bleiben, was Alonso jetzt nicht so schlimm findet, muss er nicht so viel rennen.
Aber wird er denn viel spielen diese Saison, meinst du?
Ich glaube schon, also das sah für mich
auch.
Aus.
Ich hoffe und glaube auch.
Ich weiß nicht, ob ich es hoffe, ehrlich gesagt, als Fan jetzt. Okay. Ich finde es schon erstaunlich, dass Werder denselben Fehler gemacht hat, wie als sie das letzte Mal 6-0 bei Bayern verloren haben. Das war das zweite Spiel von Xabi Alonso. Das erste Spiel war auf Schalke, da hat er gleich Anweisungen gegeben, direkt aus dem Flieger raus. Und das zweite Spiel war dann zu Hause gegen Werder, wo er dann unter anderem diesen Freistoß aus 18 Metern unter der Mauer durchgeschossen hat. Und da haben die schon den Fehler gemacht, dass die ihn einfach, wenn er den Ball hatte, keinen Druck auf ihn ausgebaut haben und da hat er halt wahnsinnig geile Diagonalpässe gespielt, weil wenn du ihm Zeit gibst, dann kann er das. Und das war in dem Spiel auch wieder so, war allerdings jetzt auch schwieriger, weil er hatte Nebenmänner, die es auch gut gemacht haben. Aber das fand ich schon interessant, dass Ancelotti das, dass er 3 Leuten gesagt hat, ihr macht jetzt das Zentrum dicht, deswegen konnten die Außenverteidiger noch krasser vorschieben. Alaba und Lahm haben quasi, so wie du jetzt linker Verteidiger bist und nicht mehr Stürmer, sowas ein bisschen umgedreht mit den beiden. Lahm trifft zum ersten Mal seit 1998 mal wieder ein Bundesligator. also jetzt gefühlt. Ja. Das fand ich schon ganz interessant. Ansonsten steht er halt auf vertikales Spiel. Also ich glaube, man wird auch, viel mehr
Vierpässe neben mir sehen. Gestanden, wenn der Lahm das Tor macht und meintest, das ist dann nochmal so eine besondere Demütigung, wenn ein Philipp Lahm ein Tor macht.
Ja, richtig.
Darf ich das hier sagen, wo du als neutraler Mensch bist?
Jetzt hast du es ja schon gesagt, im Rasenfunk wird nicht geschnitten.
Ah, okay.
Deswegen kommen wir aus der Nummer nicht mehr raus.
Kann ich mal kurz noch was sagen? Klar. Sag mal, Ancelotti und Alonso, die kennen sich aber, die haben auch schon zusammen gearbeitet, oder? Haben die nicht, bin ich da gerade,
weiß ich gerade gar nicht auswendig, müsste ich nachgucken.
Ich glaube, die haben doch bei Real zusammen,
ja.
Wenn es mich nicht täuscht, war das gleiche Zeit.
Das kommt schon auf.
Das würde das natürlich ja, erklären, dass er direkt, wenn du jetzt schon sagst, Alonso eine Position einteilt, die jetzt ganz anders ist als das Spiel von Pep, das würde das erklären, wenn er das vielleicht weiß, dass das die Vorzüge sind. Ich fand aber interessant eher, dass Thiago hat doch so wahnsinnig stark gespielt jetzt gegen Werder.
Ja.
Und ich fand immer, bei Pep hat er immer so ein bisschen, das sah immer so aus, als ob er unbedingt geil spielen will, aber es hat nie so richtig geklappt. Der läuft ja immer rum wie so ein Gockel, finde ich. Der hat immer so die Brust nach vorne raus und macht dann gerne mal Tiki-Taka hier so ein bisschen Tagespitze 1, 2, 3, aber dann geht der passt doch meistens irgendwie, also oft, nicht dass ich das könnte, ne? Aber ne, auf dem Niveau, auf dem er spielt, kann man das schon kritisieren, finde ich, dass er da manchmal so ein bisschen zu goggelig spielt. Aber am Freitag hat er mir sehr gut gefallen. Also da war der wirklich, also dass der halt ein absoluter Klassenspieler ist, das weiß jeder, der halbwegs Sachverstand hat, aber ich glaube, der hat so ein bisschen so ein Ego-Ding und solche Spieler sind ja oft tendierende dahin, dass wenn sie halt Unterstützung kriegen, hundertprozentige Unterstützung von einem Trainer oder so und so eine Kopfsache ist, dass die dann wirklich auch aufblühen total. Und vielleicht ist das jetzt so ein Ding, dass vielleicht doch was im Argen war zwischen Pep und Thiago, wo man ja immer denkt, es wäre sein Ziehsohn, der hat den extra hergebracht und so. Aber so gut habe ich den Thiago noch nie unter Pep gesehen.
Kann die auch Tagesform sein, keine Ahnung. Ist jetzt nur mal eine kleine Theorie, die ich in den Raum werfe.
Mhm. Also ich glaube, dass er schon sehr, sehr eng mit Pep war. Und ich glaube tatsächlich, dass jetzt Werder, also da hätten sie halt auch gegen uns spielen können und da hätte auch jeder Bayern-Spieler stark ausgesehen. Ich würde jetzt, also das Problem von Thiago war jetzt nie, dass er bei Gegnern, die ihm Platz gelassen haben, schlecht aussah, sondern das Problem von Thiago war eher, dass man sich aus Sicht der Bayern erwartet hätte, dass er in den entscheidenden Halbfinalspielen, in den Viertelfinalspielen, wo zum Beispiel in der letzten Saison Arturo Vidal seine besten Spiele gemacht hat bei Bayern.
Krieger.
Da müsste halt auch mal ein Thiago nach vorne treten. Also ich glaube, das ist eher das Problem und da ist dann tatsächlich Werder jetzt nicht der Vergleichsmaßstab, ja,
du
aber.
Echt, jetzt wo du das so sagst, stimmt schon. Aber was eigentlich mit Renato Augusto? Warum war der, hat der eigentlich?
Renato Sanchez meinst du?
Sanchez, genau. Warum hat der eigentlich nicht gespielt?
Ich glaube, der wird noch geschont aufgebaut, hatte ja viel kürzere Saisonvorbereitung als die anderen. Und das Krasse ist, so richtig gefehlt hat er jetzt in der Aufstellung auch nicht. Muss man sagen. Ja, 6-0, Lewandowski on fire.
Die am lustigsten verpackte Kritik fand ich von Herrn Raubal, der so sagte, naja, muss man sich künftig überlegen, ob das, welche Gegner man dann für die Eröffnungsspiele wählt, weil das ist ja auch für das Ausland keine gute Werbung, wenn der FC Bayern da so überdreht.
Ja, in 210 Ländern übertragen, da habe ich mich gefragt, wer das tatsächlich gucken will, aber
Alle Urlaubsländer gucken das, darfst du nicht vergessen, auch so Thailand und so, da sind ja voll viele Deutsche, die gucken das da alle.
Gar nicht viel.
Nee, 210.
Achso, 210. Ja, also wenn es 200 weniger wären, dann wäre es gar nicht viel.
Ich finde das aber auch verrückt, wie der FC Bayern mittlerweile so eine krassen internationale Wahrnehmung hat. Natürlich, weil sie halt auch immer im Champions League Halbfinale sind. Ich fand es zum Beispiel total verrückt, als ich in Frankreich war und da sehr viele, zum Beispiel in Kupfer, mir war auch in Paris, in den, wie heißen die Viertel, wo es so immer...
Banlieues.
In den Banlieues.
Ja, genau. Und da haben ganz viele Kids da mittlerweile FC Bayern Hosen an, so Jogginghosen, die sind da voll in, so schwarze FC Bayern Jogginghosen.
Und natürlich auch Prinz Frederik von Anhalt in L.A., das muss man natürlich auch mal sagen, der läuft ja auch immer im Trainingsanzug vom FC Bayern rum. Der hat das schon längst etabliert, kannst du Monroe Avenue runterlaufen, aber kommt Prinz Frederik von Anhalt mit Bayern Dressen, denkst du halt auch so, ja, geiler Verein, hol ihm jetzt ein Trikot.
Der war auch ein guter Trainer, ne?
Ich schätze auch, dass die Jottas auch in L.A. das Spiel geguckt haben, vielleicht mit Anhalt zusammen. Ja, genau. Die sind ja nicht mehr zusammen, also dann vielleicht eher die erste Halbzeit und sie die zweite oder so. Weiß.
Übrigens noch einen Krisenherd, den ich noch vielleicht abschließend sagen muss zum FC Bayern, wo ich da was auf uns zukommen sehe, und zwar ist, dass Arjen Robben seinen Sohn beim bei 68 in der Jugendmannschaft angemeldet hat.
Mhm. Ja, ich habe gleich ein Transparent der Bayern-Fans dagegen, es gibt nur einen Verein in München, Arjen.
Warum macht er auch sowas, ne?
Ja, ist tatsächlich ein bisschen.
Ich habe ja in München studiert, an der Filmhochschule, und meine Sympathien waren auch eher bei den 60ern.
Das wundert mich jetzt sehr.
Weil das natürlich so ein Arbeiterverein ist, aber auch, weil das halt auch so, ich mache mich jetzt wahrscheinlich auch wieder sehr unbeliebt, aber die haben halt, sagen wir mal, in ihrer Karriere, in der Vereinskarriere nicht immer die schlauesten Entscheidungen getroffen.
Das ist eine steile These.
Seitdem, also ich habe damals, damals unter, wie hieß er nochmal, wie hieß denn der Giftzwerg nochmal?
Werner Lorand.
Genau, unter Werner Lorand, da war es ja noch, da waren ja auch noch sehr erfolgreich, und dann ab da ging es ja halt irgendwie rapide bergab, und jetzt zuletzt hat das ja irgendwie irgend so ein komischer Investor die 60er übernommen, und die Fans hassen den alle und so, also ein seltsam geführter Verein, aber das macht es für mich dann immer nur noch umso mehr sympathisch.
Schon ein bisschen wie Wrestling haben die so Storylines da, finde ich. Ich verstehe auch nicht, warum die Fans nicht leiden können, wo er doch ein neues Stadion mit Löwengehege von seiner Löwenfarm in Afrika bauen will.
Es scheint sich jetzt auch gerade wieder ein bisschen zu drehen, aber ich will mich da nicht zu sehr in unsichere Fahrgewässer begeben. Ich finde es nur sehr schön, du hast Film studiert in München, ne? Und betonst dann, dass du zu einem Arbeiterverein bist. Das finde ich eigentlich ganz
aber geil. Tatsächlich war ja auch die Filmhochschule damals in Giesing.
Ah, okay.
Und das war ja, das ist ja 60er Hochburg. Und wie gesagt, weil ich dann, mein Mitbewohner war Duisburg-Fan, also ist er auch immer noch. Zu der Zeit hat der FC auch noch zweite Liga gespielt, deswegen immer, wenn wir uns getroffen haben, einmal in der Saison mussten wir dann gegeneinander wetten. Aber da war uns beiden irgendwie so eine, wir hatten beide so eine Nähe, so eine gefühlte Nähe zu den 60ern, eher als zu Bayern München.
Mhm. Bayern sind ja tatsächlich auch in Giesing, ich weiß, weil ich ja auch in Giesing wohne, gar nicht so weit davon entfernt. Vielleicht hat der Robben auch einfach keinen Bock gehabt, sein Kind immer zur Arbeit mitzunehmen. Ja. Das nervt ja auch irgendwann.
Ja, vielleicht sagt er auch irgendwie, das ist doch, das sagen doch reiche Menschen immer zu ihren Kindern so, du wirst jetzt mal dahin gehen, wo es auch dreckig ist,
genau.
Damit du hier nicht mit dem goldenen Löffel.
Ja, stimmt, das kann natürlich auch sein.
Und dann denkt er halt, wenn das Kind schon fußballerische Ambitionen hat, dann soll es eben auch kämpfen müssen. Und dann schickt er sie lieber zu den 60ern.
Oder hat ihn halt auf dem Riesenanwesen, haben die da auf einem der großen Fußballplätze, die sie halt haben, bei dem Haus, ne, haben sie halt ein bisschen rumgekickt. Und dann hat er halt gesehen, oh, der spielt ja schlecht, so. Da hat er so mit den Augen gerollt und so, fuck, ich glaube, der muss so in den 60ern. Scheiße. Naja, nee, ich glaube, komm mal nicht drum herum. Sorry, Leute.
Wenn das die Sekretärin mitbekommt, dass mein Sohn so scheiße spielt.
Ja, schöne Theorie. Vielleicht war es auch eine Strafe, wer weiß.
Vielleicht hat er auch gesagt, wirklich dann so wirklich so zur Seite genommen, das Kind gesagt so, Sohn, vielleicht ist Fußball auch gar nichts für dich. Vielleicht musst du erstmal zu den 60ern.
Was natürlich auch sein kann, der denkt, er spielt bei den 60ern. Ja. Und dann hat er jetzt sein Kind dahin geschickt und sagt, ja, du spielst doch zwischen meinen Verein.
Oh Gott.
War das Linda de Mol oder ist es der? Ist der
Linda de Rommen.
Okay. Wir schweifen ab. Aber soll ich dir eine super Brücke geben?
Ja, sehr gerne.
Wo wir gerade beim Jugendfußball sind. Nur wenige 100 Meter, ein, zwei Kilometer von hier haben wir die Kovac-Brüder Fußball spielen gelernt.
Oh.
Auf dem gleichen Fußballplatz wie die Boateng-Brüder. Interessanterweise. Gewachsen auf Beton.
Dann könnte man ja jetzt tatsächlich über Eintracht gegen Schalke sprechen. Das ist eine verrückte Idee. War doch dann hier Dings,
TB Borussia. Der andere Boateng. Der war doch dann TB, das ist ja Charlottenburg.
Ja, ich rede vom Bolzplatz, wo die hier, dann an der Panke in Wedding haben die immer gespielt. Ja, weil die sind ja jetzt Trainer in Frankfurt. Und da kann man ja.
Ich finde es gut, wie du das noch erklärst. 1-0 für die Eintracht, vielleicht so ein bisschen der Aufreger.
Aber des völlig Spiels verdient, finde ich. Absolut verdient für Frankfurt. Ich bin ja großer Alex Meyer-Fan. Ich finde den einfach, ich finde, das ist so ein Mini-Slatan irgendwie. Und ich mag den irgendwie. Ich finde den cool, wie der spielt, die Spielweise und wie der sich auch gibt in Interviews und so und auf dem Platz. Hat den Elfmeter natürlich extrem schwach geschossen. Mhm. Das kann man, glaube ich, so auch einfach mal sagen, auf dem hohen Ross hier. Das war echt nix. Aber trotzdem, ich finde es ja so ein bisschen. Man muss auch, glaube ich, mal irgendwann Stellung beziehen, jetzt auch nicht die ganze Zeit aufpassen, ob man irgendwie bei manchen Leuten schlecht ankommt oder so. Ich mag Schalke nicht. Nee, ich mag Schalke nicht. Da stehe ich zu. Ich bin da auch nicht neutral. Ich habe Schalke noch nie gemocht, den Verein. Ich finde das irgendwie, das habe ich nie gecheckt, warum. Weil ich andererseits weiß, Schalke ist so ein Verein, der sehr viel Tradition hat und eigentlich der Verein, also alles drumherum, eigentlich richtig gut ist und richtig cool ist und richtig ehrlich ist und Tradition.
Du versuchst jetzt die Kurve zu kriegen.
Aber die Leute, die den führen und die Spieler, die immer holen und so, sind fast immer Leute, die ich unsympathisch finde. Das fing damals bei Kurani an, außer Raul ist natürlich eine Ausnahme, der war natürlich Hammer, aber so generell kann ich mit Schalke immer nie was anfangen und ich bin kein Dortmund-Fan, ich bin jetzt nicht irgendwie jemand, der irgendwie aus der Gegend kommt und irgendwie so Lokalpatriotismus hat und irgendwie sagt, die sind scheiße. Nee, ich fand Schalke schon immer einfach so ein Verein, den fand ich so immer unanfassbar und immer so, denke ich mir, die spielen immer so ein seltsamen Fußball, der mir nicht so zusagt. Und das auch gestern wieder, vorgestern. Da habe ich so eine läppsche Leistung irgendwie, wo man nicht weiß, und die haben halt ganz viele so Einzelstars, die irgendwie nicht miteinander können, habe ich das Gefühl. So, das jetzt zu meiner fachgerechten Analyse.
Ich stehe dazu. Lass das Mic fallen, bitte. Mic drop. Ich weiß nicht. Also
ich fand es interessant, dass Schalke die Vorrunde ganz gut rumbekommen hat mit den neuen Führungskräften und so weiter, neuer Trainer, neuer.
Eben, man dachte ja, es wäre jetzt
das
anders.
Man dachte, es wäre jetzt anders. Alles, die haben alles ganz ruhig hinbekommen. Die Transfers sind alle, die fand ich alle ganz gut und die sind alle relativ einfach und normal über die Bühne gelaufen. Da war nicht so ein was Verrücktes dabei. Und jetzt finde ich es aber interessant, dass jetzt verlieren sie im ersten Spieltag, nächsten Spieltag gegen die Bayern. Und dann hast du wieder das normale Schalke, glaube ich, und dann wird sich auch in der Heidel denken so, ach scheiße, deswegen will hier eigentlich keiner sein, so habe ich das Gefühl, weil ich finde es interessant, dass alle anderen, jetzt nicht Favoriten, aber alle Mannschaften, wo man denkt, die oben mitspielen, die haben halt alle gewonnen und Schalke, wo man sagt, die spielen jetzt mal eine Wahnsinnsaison, die treten halt immer so in den Dreck und dann denkst du, oh, also die werden jetzt, glaube ich, die alten Schalker-Mechanismen doch wieder ergreifen, leider.
Naja, das wird man jetzt halt sehen, ja. Also das finde ich eigentlich das Positive aus neutraler Sicht jetzt an der Niederlage von Schalke. Jetzt kannst du dieses Ganze, ob da jetzt wirklich ein neuer Wind weht und ob da eine neue Sachlichkeit eingekehrt ist, die es noch nie gab auf Schalke, ob dem wirklich so ist, das kann man nur jetzt rausfinden.
Naja, muss ja nicht unbedingt am ersten Spieltag sein, aber also aus Sicht der Schalker. Mein bester Freund ist schon seit Ewigkeiten Schalke-Fan. Der war schon immer Schalke-Fan. Manchmal habe ich das Gefühl, er ist Schalke-Fan, um sich ärgern zu können, weil der halt super oft einfach abgefuckt ist und irgendwie, wenn ich mit dem Spiel geguckt habe, was machen die für einen Scheiß und so, und sich mega aufgeregt hat. Deswegen habe ich aber so eine grundsätzliche Sympathie für Schalke, auch weil ich diese alte Schalke, dieses Assauer Schalke und so, das Assauer Stevens, das waren tolle Figuren, fand ich irgendwie. Den hat man auch einfach gerne zugeguckt irgendwie so, bei den Dingen, die sie getan haben. Also das war noch so ein Schalke, das ich auch miterlebt habe und total super fand. Ich mag aber auch Frankfurt. Ich finde, Frankfurt ist seltsamerweise in den letzten Jahren, früher fand ich die immer so ein bisschen so meh, aber so in den letzten Jahren sind die mir so sympathisch geworden. Ich weiß gar nicht so richtig warum, weil die irgendwie so ein bisschen Underdog-mäßig rüberkamen und sich so ein bisschen so irgendwie so selbst durch Niederlagen irgendwie mit so cool, weiß ich nicht, verhalten haben oder so. Also irgendwie haben die sich so FC-ig angefühlt.
Ich kann dir sagen, warum. Weil sie in den letzten Jahren immer sehr, sehr schöne Trikots hatten. Ich glaube, dieses Jahr nicht so, aber in den letzten Jahren. Vielleicht hatte ich das als modebewusster Mensch derart.
Unterbewusst natürlich, aber es kann sein.
Was ist denn dein Faible für schwarz-rote Trikots? Das ist neulich auf dem Blog auch.
Nein, auch
schönste Trikot der Welt. Da war so, hä? Das ist einfach nur schwarz-rot. Vielleicht hast du so eine krasse Vorliebe für schwarz und
rot. Oder eine rot-grün. Nee, auch ein weiß letztes Jahr, das war weiß und mit schwarzem Kragen und das Alfa Romeo Logo war ein schwarz drauf, was ja nur wenige Sponsoren machen und so. Das war schon sehr schön. Da lasse ich mich hier nicht, aber dieses Jahr ist glaube ich nicht so schön. Naja, egal.
Aber ich war fertig mit meiner Analyse.
Die ich will allen gefallen Analyse nenne ich sie auch gerne. Ja, ich mag die aber auch.
Es gibt auch Vereine, die ich nicht mag, aber das sind jetzt zufällig zwei, wo ich irgendwie, wie gesagt, bei Schalke kann ich es historisch freundschaftlich begründen und bei Frankfurt irgendwie aktuell. Und ja, ich finde bei Schalke, ich finde es irgendwie so seltsam, dass die immer als das heiße Ding, die werden jede Saison wird immer gesagt, so jetzt ist aber die Saison von Schalke und jetzt wird Schalke aber und dann ist halt passiert es halt trotzdem irgendwie nicht.
Naja, das liegt halt irgendwie an den Gegebenheiten auf Schalke. Du hast, obwohl, also Schulden sind ja inzwischen nicht mehr so das Riesenthema, aber selbst als sie Schulden hatten, hatten sie trotzdem einen Riesenetat, war immer der zweit-drittgrößte der Bundesliga. Das per se sagt schon mal, du musst eigentlich ganz gut abschneiden. Dann hatten sie die Arena, das gab nochmal so einen richtigen Push. Und dann lebt halt Schalke davon, sich immer groß zu machen. Also ich habe schon echt öfter darüber nachgedacht, warum das eigentlich bei manchen Vereinen so ist, dass die so als Chaosvereine gelten oder dass da immer so eine bestimmte Art von Typen an der Spitze stehen, so von Eichberg über Assauer zu Tönnies, da kann man schon gewisse Parallelen erkennen. Meine Theorie bei Schalke ist tatsächlich, das hängt mit zwei Faktoren zusammen. Der eine ist, dass sie aus so einem Arbeitermilieu kommen, ursprünglich der Verein, wo zum einen sowieso schon generell eher auf die Pauke gehauen wird. Also sogar wenn du da irgendwo durch die Stadt laufst, da brüstet sich jeder mit allem Möglichen, was er hat. Und dann glaube ich, Schalke hatte ja sehr, sehr früh Erfolg in den Ende der 20er und Anfang der 30er Jahre. Interessanterweise mit spielerisch gutem Fußball. Das hat man dann einige Jahrzehnte lang nicht mehr gesehen. Aber das heißt, ab dann war Schalke interessant für Leute, die die Macht haben wollten. Und ich glaube, davon gibt es im Ruhrgebiet ganz besonders viele, weil das so ein industriellen Milieu ist, wo du nicht nur über deine Fleischfabrik zeigst, was für ein Otto du bist, sondern eben auch, weil du Sonnenkönig bei einem Verein bist. Und dann kommt halt so ein Eichberg und dann kommt auch ein Assauer und dann kommt Tönnies. Ich will die nicht alle über einen Kamm stellen, aber die sind ja schon so Machtpolitiker, würde ich sagen.
Also so wie Kampmann in Bang Boom Bang, der ja auch da der Chef des Fußballvereins ist. Das ist halt diese Ruhrpott-Mentalität.
Ja, schon, ne?
Ist der größte Arbeitgeber im Kaff, muss dann natürlich auch Fußballpräsident werden, weil am Fußball sich am Wochenende irgendwie alles entscheidet sozusagen und die ganzen Männer sich treffen und die wichtigen Dinge besprochen werden.
Und weil er so ein großer Otto ist, kann er auch nicht zugestehen, dass er vielleicht in Fußball nicht so viel Kompetenz hat, dass er nicht jede Entscheidung selbst treffen könnte. Und deswegen werden halt dann, also Schalke war wahrscheinlich einer der letzten Vereine, wo der Sportdirektor wirklich Kompetenz bekommen hat. Vielleicht sogar jetzt erst mit Christian Heidel. Vorher war es immer so, Horst Held kam dann zum Clemens und dann Clemens gesagt, hier, was hast du denn Hotte? Und dann sagt er, früher hätten Verteidiger gesagt, ach, hau ab. Haben wir nicht noch jemanden für den Sturm?
Aber das macht Schalke auch wieder irrsinnig sympathisch. Also für mich zumindest.
Wenn man nicht mit Herzen dran hängt, ja. Nein. Ansonsten glaube ich, ist es ein bisschen nervenaufreibend mit der
Aber
Zeit.
Aber die haben doch jetzt auch, wo habe ich das, hat mir das irgendwie erzählt, habe ich es gelesen oder so, die haben doch jetzt auch ein E-Sports-Team, glaube ich, als erster Bundesligist, oder? Ist das nicht Schalke?
Nicht als erstes, also Wolfsburg waren auf jeden Fall die Ersten, die so das Team hatten. Ich weiß nicht, aber wahrscheinlich haben mittlerweile alle so ein E-Sport-Dings.
Hat Bayern auch ein E-Sport-Team?
Weiß ich nicht.
Nee, haben sie nicht.
Das hat, glaube ich, tatsächlich nur Wolfsburg und Schalke haben ein E-Sport-Team.
Genau. Da kam auch die Frage an dich, Donny, von unseren Hörern, was du denn davon hältst.
Ich finde es super. Ich finde es mega gut. Ich finde es nur sehr schade, dass es FIFA ist, sage ich dir ganz ehrlich. Ich bin ja leidenschaftlicher Pro Evolution Soccer-Spieler schon immer.
Ich glaube, also, wir alle hier am Tisch, oder?
Seit der.
Ich weiß nicht, ob du zockst.
Ich zock leidenschaftlich gar nicht mal keine Fußballspiele.
Okay.
Also ich bin da anders. Ich habe da schon International Superstar Soccer auf dem Super Nintendo gezockt. Also seit diesem Spiel spiele ich diese Reihe und bin großer Fan und finde, das ist das bessere Fußballspiel, weil es eine Simulation ist und kein Arcade-Game. Und FIFA ist nun mal mehr so ein Game. Das finde ich ein bisschen schade, aber die Entwicklung finde ich super, weil in anderen Ländern ist das schon längst gang und gäbe, dass E-Sport ein ernstzunehmender Sport ist. Also Sport, sage ich mal in Anführungsstrichen, trotzdem noch gesetzt, weil es jetzt nicht unbedingt nochmal eine körperliche Herausforderung ist. Aber Schach auch nicht, genau, ist halt mental. Und da muss man schon bestimmte Fähigkeiten haben und die muss man auch trainieren. Und das tun die Jungs auch. Mhm. Und ich durfte auch neulich bei so einem kleinen Event so ein Profi FIFA Zocker, ich glaube sogar den deutschen Meister gerade kennenlernen, fällt jetzt der Name gerade nicht mehr ein, das ist natürlich ein bisschen doof, aber und wahnsinnig sympathischer Typ und mega ehrgeizig, also das ist so richtig sein Job, ne, und ich finde, das sollte dann auch belohnt werden, also sollte dann auch ist doch geil, wenn die dann einen Verein haben und da hingehen können und sozusagen dann auch so, dass denen geholfen wird.
Ja, aber was meinst du, warum macht Schalke das? Das finde ich so interessant.
Ich glaube, das hat vielleicht auch mit dem Ruhrgebiet
zu tun. Und die Trikots in der Nerd-Szene verkaufen.
Viele gute FIFA-Zocker meiner Meinung nach oder meines Wissens nach kommen tatsächlich aus dem Ruhrgebiet.
Okay.
Und da ist irgendwie auch da ist ja auch immer die Gamescom, ist ja auch immer in Köln, ist ja auch um die Ecke. Und ich glaube, da geht gamingmäßig einfach viel. Und da haben sie sich wohl gedacht, nö, da machen wir das jetzt halt mal. Weiß ich nicht.
Also ich glaube, ein blindes Huhn findet auch mal ein Korn. Und es wird über kurz oder lang so sein, dass im Grunde genommen jeder Fußballverein in Deutschland oder jeder größere Sportverein auch ein E-Sports-Team haben wird. Das wird jetzt vielleicht noch ein paar Jahre dauern, aber das wird so kommen. Und da ist Schalke natürlich gut beraten gewesen. Offensichtlich haben sie einmal irgendwie auf jemanden gehört, der Ahnung hatte und haben gesagt, da machen wir mit, da wollen wir jetzt auch dabei sein. Es geht ja auch immer um hohe Preisgelder. Also auch in Deutschland mittlerweile. Wir hatten auf der Gamescom, ich mache seit Jahren, auf der Gamescom moderiere ich immer, für PlayStation und da haben wir immer so Programm auf der Bühne und dieses Jahr hatten wir tatsächlich das Finale der Sommermeisterschaft im FIFA der ESL bei uns auf der Bühne und da haben die auch schon, das war ja quasi nur so eine Pausenmeisterschaft und da haben die glaube ich schon um 5 Mille Preisgeld gezockt, weil es auch nicht Teams waren, sondern nur Einzelspieler das ist jetzt nicht das höchste Preisgeld, aber das ist ja quasi schon nur die unterste Kategorie gewesen, wenn es in die Teamwettbewerbe kommt, da geht es um richtig Kohle und da ist jeder Verein gut beraten, da irgendwie dabei zu sein, da mitzumischen. Und ich denke, dass die Bayern werden eine der Mannschaften sein, die da definitiv als nächstes mit nachziehen wird. Und der FC natürlich, der ja die ESL gegründet hat.
Aber
Der FC kommt dann mit so Mario Kart um die Ecke oder sowas. So, Profi-Mario Kart-Team.
Da fällt mir noch ein, was ich noch sagen wollte. Ich habe auch Fußball gespielt, digital, allerdings auf dem C64 damals, mein erster Computer. Da hatte ich dann auch eine Datasette dabei, also Spiele, die man von Kassette lädt, und nachher auch eine Floppy-Disk mit Diskette. Aber die Spiele, die am schnellsten gegangen sind, sind die, die man auf dem Modul hatte. Es gab so einen Modulsteckplatz im C64 hinten drin. Und es gab, glaube ich, insgesamt 3 Spiele, die auf Modul waren. Und eins davon war ein Fußballspiel. Und das habe ich dann immer gezockt.
Das wusste ich gar nicht, dass man da schon Fußball spielen konnte.
Ja, mit so Sprites.
Aber das Ding war doch damals, war das nicht so, dass einfach das eine hieß dann Fußball, weil dann einfach dieser Punkt so ein bisschen dann aussah wie ein Fußball und das andere hieß dann irgendwie Pinball, aber es war im Grunde genommen das Gleiche, was man gemacht hat.
Pong meinst du?
Nee, da waren 11 Sprites, die über, also 10 Sprites, die über dieses Spielfeld gerannt sind. Das war natürlich mit dem Ansteuern nicht so einfach und ich glaube, man konnte nur einen davon steuern oder irgendwie so, aber es war schon, die Idee war schon Fußball sozusagen, war ein Fußballwettbewerb.
Ich finde das interessant, aber ich verstehe nicht so ganz, jetzt habe ich das mit dem Geld, das Argument verstanden, okay, aber warum halt Vereine selbst so E-Sports-Teams haben müssen? Also haben jetzt Formel-1-Teams auch Leute, die halt krass gut Formel-1-Spiele spielen
können? FC Bayern Fußball, FC Bayern Basketball und tatsächlich sind Fußball, digitale Fußballspiele ja auch trotzdem in so einem Fußballmilieu verhaftet und
sagen, ist doch, was du auf jeden Fall gerade vergessen hast, deine Argumentation, das ist einfach Marketing. Das ist eine Marketing-Schiene. Das ist ganz klar, wenn du solche reinholst, dann erreichst du halt eine bestimmte Zielgruppe. So. Und das hat Schalke gemacht, das ganz schlau, weil sie genau wissen, Leute, die FIFA zocken, ja, das ist so eine bestimmte Zielgruppe, die ich damit mega gut erreiche. Und da kann natürlich dann Nike und Adidas mit einsteigen und Kooperationen machen und Schuhe verkaufen an die Kids und das irgendwie verpacken. Und deswegen, ne, das ist doch ganz klar. Also die machen das 100% nicht wegen den 5 Mille Preisgeldern, die man da irgendwie ab und zu mal gewinnen kann als Einzelspieler, sondern, und das wird, glaube ich, auch in absehbarer Zeit nicht höher werden, die Preisgelder, dadurch, dass jetzt irgendwie Vereine da mitmachen, sondern das ist eine Marketing-Sache so. Mhm. Finde ich aber vollkommen legitim und auch okay. Und deswegen meine ich, da freue ich mich für die Spieler, wenn sie dann so einen Verein kriegen, weil dann müssen sie sich nicht mit einem Manager rumschlagen, vielleicht, ja, und dann alles irgendwie selber sich kümmern, sondern haben dann einen Verein und gehen dann auf Turniere, kriegen irgendwie Trikots und was weiß ich umsonst und Schuhe und hier und so ein Krams. Und mich spornt das an, ehrlich. Schuhe. Und mich spornt das ehrlich gesagt an, dass ich jetzt mehr Pro Evo zocke und einfach immer noch darauf hoffe, dass irgendeiner eigentlich mal ein Profiteam aufmacht. Da bin ich dabei.
Da muss ich dir ein bisschen widersprechen, Donny, weil du das jetzt so als es wird ein lustiger Hobbyspaß werden darstellst. Es wird schon darauf hinauslaufen, dass es auch professionelle E-Sportler gibt, die gesponsert werden und die davon leben können und so.
Das habe ich ja so nicht gesagt. Nee. Ich habe nicht gesagt, dass das ein Hobby-Ding ist.
Ja, weil du gesagt hast, ja, dann komm die mal hin und spiel ein bisschen und
Nein, die Leute, die sie erreichen wollen, meine ich damit. Das ist ja eine Marketing-Sache und das sind ja die Zielgruppe, die sie haben. Sind dann jetzt nicht unbedingt Leute, die E-Sports-Profis sind, sondern die zocken halt zu Hause PlayStation und dann kann man aber Schuhe und Trikots verkaufen, die jetzt. Darum geht's ja. Nee, dass die E-Sportler das immer weiter in Ernst nehmen oder vielleicht noch ernster nehmen, ist ganz klar. Ich habe da auch mega Respekt vor. Ich finde das ja auch eine krasse Leistung. Ich check das schon. Also nee, um Gottes Willen. Also das wird jetzt kein Hobby-Ding, das wird eher noch mehr professionalisiert. Das ist ja auch gut so. Mhm.
Preisgelder noch steigen werden. Nicht unendlich, aber es wird noch einen guten Anstieg der Preisgelder geben in den nächsten Jahren. Und dann wird es sich irgendwann einpendeln auf so einer mehrere Millionen Höhe.
Können wir uns winden, überhaupt irgendwie über Fußballanalyse zu reden? Ganz
selten über Gaming. Ich muss auch sagen, ich höre hier nur Finanz und Marketing. Mir als Bayern-Fan ist das alles. Also das stößt mir richtig ab. Ich lebe hier fußballerisch von der Hand in den Mund. Und das widert mich an, wie ihr hier den Fußball als Produkt so.
Ich habe fast den Eindruck, Fans sind für euch nur Kunden.
Wie ist denn der Rasenfunk im chinesischen Markt aufgestellt? Ist
der da noch nicht breit genug, aber wir gehen bald auf eine China-Tour.
Ja, sehr gut.
Also während ihr euch hier mit Köln und Hamburg zufrieden gebt.
Große Geld.
Was einige nicht wissen, Max ist ja auf großen Billboards in China überall aufgestellt. Das war doch immer das Ding damals bei Khan, als er so 2001 oder so irgendwie mit seiner langen Mähne hier zwar schon ein Star war, aber wo man dann auf einmal so Billboards gesehen hat, dachte so, okay, so ein Star ist der? So riesen, larger than life in Tokio, wie er mit seiner langen Mähne so Bälle hält. Ich so, hä? Die wissen schon, dass das Oli Khan ist, ne?
Das wissen viele gar nicht. Eine von den 11 Frisuren in Nordkorea, die man haben darf, ist auch tatsächlich mein Scheitel.
Oh.
Bin ich auch immer noch stolz drauf. Cool. Ganz kurz, weil immer nur über Christian Heidel gesprochen wird, derjenige, der für diesen ganzen Marketingkram bei Schalke verantwortlich ist und jetzt auch für die E-Sports-Geschichte, ist Alexander Jobst. Und ich glaube, das ist ein interessanter Mensch. Also, weil unter dem haben die wirklich sich professionalisiert in dem Bereich, sind digital besser geworden, haben sowas wie eine USA-Reise gemacht, die zwar auch kritisiert werden konnte aus einigen Gründen, Vorbereitung und so war da nicht so, aber jetzt auch das E-Sports-Ding ist ganz interessant. Der hat auch einen interessanten Werdegang, der kommt von Siemens, war dann Head of International Development bei Real Madrid, später dann noch bei der FIFA, er wäscht seine Hände wahrscheinlich dennoch in Unschuld und ist jetzt bei Schalke. Finde ich ganz interessant, weil es gibt so Figuren in der Bundesliga, von denen hat man keine Ahnung. Und die laufen einem nicht über den Weg. Und ich glaube, das ist so einer von denen, der hat echt einiges nach vorne gebracht. So wie früher Katja Kraus beim HSV, noch vor Urzeiten. Ja, jetzt bei Jungformat. Man kann auch die falsche Abzweigung nehmen. Lasst uns noch kurz über Spiel reden. wer hätte gedacht, Alex Meyer passt zur Eintracht? Habt ihr Zusammenfassung sehen können oder live sogar?
Ist euch im Ding gesehen in der Konferenz.
Ja, ich auch.
Ich auch. Ich fand es tatsächlich, also ich fand, dass Schalke hätte in der zweiten Halbzeit durchaus noch zurückkommen können. Ich finde, wer mich echt beeindruckt hat, war Bentaleb, der ja quasi ohne Spielpraxis zu haben bei Schalke reingekommen ist und gleich drei Sahnepässe gespielt hat, wie ich sie bisher immer nur von dir gesehen habe, Hermo.
Danke.
Auf dem Platz, seitdem du jetzt Linksverteidiger spielst, kannst du da auch endlich mal deine strategische Stärke ausspielen. Aber der hat mich echt überzeugt, da hatten sie auch ein paar Chancen, es hätte noch ein 1-1 werden können, gerade als sie dann in Überzahl waren. Nach der roten Karte gegen Hector, aber halt die erste Halbzeit war so richtig, ja, man hatte fast den Eindruck, als wäre es noch wie in der letzten Saison, wo Eintracht unter den Kovac-Brüdern gegen den Abstieg gekämpft hat und die zünden die quasi, die übergießen die mit Benzin, zünden sie an und schicken sie dann raus auf den Platz und genauso hat die Eintracht gespielt und Schalke war da irgendwie nicht drauf vorbereitet.
Ja, stimmt. Ich fand das bei dem Hector ganz lustig, weil dann immer, wenn die in der Konferenz drauf waren, hat der Moderator immer gesagt, ja, der Hector ist ja im Pokal vom Platz geflogen, aber heute macht er einen wirklich guten Job. Und dann irgendwann so, rote Karte in Frankfurt. Und dann so, na.
Das ist mir aufgefallen. Stimmt, es wurde immer wieder betont, ne, in der Konferenzkommentator, immer wieder gesagt, ja, der Hector, der war ein bisschen hitzköpfig beim Pokal, aber heute macht er einen super Job. Und dann läuft er ja, und dann gerade, wenn er vom Platz läuft, so mit diesem Kopf unten nach unten gesenkt, sagt er, er hat ein super Spiel gemacht, ne. Und ich denke so, der arme Mann.
Ja, stimmt. Ja, das stimmt, das lief nicht so gut. Aber er hat ja tatsächlich ein gutes Spiel gemacht. Also es war jetzt nicht gelogen, hat hinten den Laden zusammengehalten.
Generell die Abwehr war ja sehr gute Abwehr.
Die Comunio-Spieler werden sich natürlich jetzt auch freuen, die sich den gekauft haben. Ne? Er ist jetzt wieder mit einer war das gelb-rot oder war das rot tatsächlich?
Rot war das.
Ja,
Notbremse.
Dann mindestens drei Spiele fehlen oder was?
Mhm.
Und ja, wird man sich freuen, weil der war bestimmt auch teuer bei Comunio. Und
du hast ihn also definitiv nicht. Ja, aber interessant, so hatte man doch gleich mal so ein bisschen die erste Überraschung des Spieltags.
Ja, das ist eigentlich auch die einzige, oder? Wenn man wirklich Überraschung sagt, ja.
Schon. Ja, eigentlich schon, würde ich sagen. Vielleicht noch, wie Gladbach gegen Leverkusen gespielt hat. Das war ja so das zweite, du hast ja gesagt, alle, die so oben drin sind, haben gewonnen. Einziges Team, was man da von ausnehmen muss, ist Leverkusen. Wollen wir vielleicht darüber kurz mal reden? Hermo, wie hast du denn das Gladbach-Spiel erlebt?
Sehr schön. Ich finde es erstaunlich, wie gut die schon in Schuss sind, die Saison. Man hat es ja schon in der, ich weiß natürlich jetzt nicht, wie man Basel als super ernsthaft geht, aber sind sie natürlich schon, aber wie sie auch da schon gut funktioniert haben als
Bern,
Team.
Meinst du?
Bern, oh Gott, ja, Bern. Basel kommt dann ja.
Die Young Boys aus Bern.
Ach, Basel habe ich, weil ja Basel gegen Arsenal spielt und dann ja Chaka gegen Chaka wieder spielt. Da, so bin ich auf Basel gekommen.
Klar.
Ja, ne? So wollte ich nur kurz erklären. Nee, und ich finde es wahnsinnig gut, die jetzt in die Saison gestartet sind und auch wie sie jetzt diese Saison auch wirklich jede Position doppelt besetzt haben und da auch gerade die Abwehr von 3 auf 4 immer dann mit dem Westergaard mal umstellen können und so, das finde ich sehr gut. Ich bin sehr gespannt, wie die Saison verläuft, weil Gladbach hatte letzte Zeit immer wenn sie Verletzungspech hatten, sind sie doch oben dran geblieben, weil es dann immer einen Spieler gab, der so wahnsinnig aufgedreht hat. Das war dann mal der Johnson eine Zeit lang, dann war es letzte Saison der Hahn dann zum Ende der Saison. Also es war immer so ein Spieler, der dann so krass überdreht hat im Vergleich zu anderen. Und dieses Jahr ist es halt, hat man das Gefühl, die sind alle sehr gut drauf. Keiner mehr wirklich groß verletzt. Auch gute Transfers gemacht und ich freue mich sehr auf die Saison bei denen.
Ich würde auch sagen, ich glaube, Herm hat es am Wochenende auch zu mir gesagt und das denke ich auch schon länger, dass Lars Stindl einfach so ein unfassbar guter Spieler ist. Einer meiner Lieblingsspieler in der Bundesliga persönlich. Ich finde, der ist auch irgendwie komischerweise unterschätzt. Also so die Wahrnehmung ist jetzt nicht so, dass man ständig von Lars Stindl was hört, aber der macht wahnsinnig viel meiner Meinung nach auf dem Platz und hat auch jetzt bei dem Spiel wieder sehr gut gespielt. Ich muss aber eine Sache ansprechen bei dem Spiel. Also ich finde übrigens auch nebenher gesagt, dass es verdient gewonnen wurde von Gladbach. Es war ein super schönes und intensives Spiel. Mich hat es ein bisschen geärgert, weil ich habe 3-1 bei Wewin gesetzt auf Leverkusen. Zehner. weil ich ziemlich sicher war, dass Leverkusen extrem gut startet. Aber eine Sache wollte ich mal ansprechen. Da war doch etwas unkoscher beim 2-1, oder? Da hat doch Kramer so einen langen Ball geschlagen, der irgendwie noch gar nicht geruht hat oder sowas.
Das 1-0 war.
Ja, das 1-0.
Genau.
Was da war ja irgendwas nicht ein bisschen im Argen, oder? Ich meine, der Ball muss doch eigentlich ruhen irgendwie und dann hat er dann aber schon nach vorne, zwar sehr, sehr gut und sehr präzise, aber das habe ich in der Wiederholung dann erst gesehen bei alle Tore, alle Spiele und dachte ich mir kurz so, das war ja eigentlich nicht so ganz regelkonform, ne?
Ja, also ich bin mir auch nicht sicher, ob der geruht ist, der Ball. Also hätte man abpfeifen können. Andererseits sehe ich da eher Kampel, wie er reklamiert beim Skirennen, statt den Ball zu sperren.
Ja.
Ich glaube, das ist die Lehre, die ich als Roger Schmidt da mitgeben würde, den Spielern. Du musst halt auch in der, das war ja die erste Minute der Nachspielzeit in der ersten Halbzeit, da musst du halt auch irgendwie noch so konzentriert sein und dann, ach, das war auch so eine unglückliche Verkettung, langer ja, Ball.
War man auch so, fand ich lustig, weil du meinst, Kampel hat sich beschwert, der hat dann auch noch vorne so gerufen, so ey, so noch zum Motto, guck mal zum Ball, in dem Moment hat Kramer schon den Pass gespielt.
Das genau. Und das alleine hat aber ja immer noch nicht zum Tor geführt. Dann kam es ja noch, dass Tah den Ball unglücklich verlängert hat und dann ja quasi direkt in den Lauf von Hahn, der ihn dann reinschieben konnte. Also da kamen so ein paar Sachen zusammen. Irgendwie.
Der ihn übrigens sehr gut reingeschoben hat und zwar unerwartet ins kurze Eck, was ich eigentlich, was ich stark finde, dass du so eine Übersicht behältst sozusagen, wenn du im Vollsprint irgendwie den Ball so im Vollsprint aus der Luft sozusagen runterfischen, ja, was die Leute, glaube ich, einfach, ich glaube, viele Leute wissen gar nicht, wie fucking schwer das ist, was er da gemacht hat, ja, und dann im vollen Lauf weiterlaufen und dann auch noch die Übersicht zu behalten, sozusagen den Torwart noch auszugucken und dann ins kurze Eck zu schieben, weil er eigentlich damit rechnet, dass man ins lange Eck schiebt. Das sind die Kleinigkeiten, die mir immer gerne auffallen, wo ich denke, da muss man schon irgendwie selber ein bisschen Fußball gespielt haben, um zu checken, wie schwer das eigentlich ist, was er da gemacht hat.
Kann man aber auch sagen, dass er schon üben konnte. Also es war die dritte 1-gegen-1-Situation gegen Leno. Der hatte vormals...
Leno war auch super drauf. Aber weil wir gerade von Stindl, ich finde Stindl einen sehr guten Kapitän. Ich mag den auch sehr. Und er ist auch, ich weiß auch, dass es einer der wenigen Fußballer ist, die auch mehr als Fußball im Kopf haben und auch sonst sehr nett ist. Und wo wir gerade bei Stars, die keine Stars sind, ist ja Raphael das eigentlich das Überding da bei Gladbach, wo man sich hier fragt, warum ist der nicht schon da... Ja. Längst irgendwo. Der ist nicht
bei Barca oder so, ne? Der ist wirklich, also nicht Barca vielleicht, aber der ist wirklich, hab ich lustigerweise auch gefragt im Spieltag wieder, weil der haut manchmal so Dinge aus dem Fußgelenk, wo ich mir auch gefragt habe, warum ist der eigentlich nicht.
Naja, weil er halt immer unter Favre sehr gut funktioniert hat. Also Raphael und Favre hingen ja so zusammen und jetzt ist quasi, glaube ich, das erste Mal in seiner Karriere, dass es auch unter einem anderen Trainer.
Nee, das Komische war ja letzte Saison, dass er Anfang der Saison hat Raphael auch nicht funktioniert unter Favre und hat dann erst wieder unter Schubert funktioniert, was ich auch interessant fand.
Ja.
Das Einzige, was ich auf längere Sicht als Schwäche sehen kann bei Gladbach ist vielleicht, ich finde Schubert ist natürlich ein taktisch wahnsinnig ein sehr ausgeprägter Trainer. Ich habe nur ein bisschen Sorge, dass der soziale Faktor bei ihm schwierig werden könnte. Weil ich weiß nicht, wie das ist, wenn Gladbach mal so eine kleine Krise hat, wie er da, also man weiß natürlich, die werden da schön Ruhe behalten und sowas, aber ich weiß, dass er so ein bisschen schwierig ist, teilweise Leuten gegenüber und ich weiß nicht, wie er dann der Mannschaft gegenüber ist, weil ich finde es schon immer interessant, wenn man ihn auch in Interviews sieht, wie schnell der dann auch bockig werden kann und sowas, das finde ich immer, also zum Beispiel jetzt schon einmal vor der Saison, so die klassische Frage an alle Trainer, wo sehen sie sich denn in der Saison? Und da war der schon richtig bockig und so und das fand ich so ein bisschen, ich glaube, der ist ein sehr spezieller Mensch und wenn es läuft, dann ist das super, aber wenn nicht, dann kann es auch mal sehr schwierig werden mit ihm. Lustigerweise, was ich sehr lustig fand, der saß beim Pokalfinale genau hinter mir und hat das komplette Spiel taktisch analysiert, alles seiner Frau erklärt. Und das fand ich sehr lustig, weil die hat nicht wirklich viel auf seine Sachen reagiert, aber hat alles erzählt. Ja, guck, jetzt machen sie hier drei Kette, verschieben sie so und so. Und dann fand ich, da hat er auch gesagt.
Geiler Sitzplatz.
Ja, war super. Habe ich sehr viel gelernt an dem Tag.
Wenn ich 40.000 Twitter-Follower hätte, dürfte ich da wahrscheinlich auch sitzen, oder?
Nein. Und da hat er auch zwei Sachen gesagt. Einmal habe ich dadurch, weil dann hat er schon von dem Chaka-Transfer, der da noch nicht durch war, gesagt. Und dass der Rigotta, der zu Frankfurt ist, dass es auch ein wahnsinnig guter Stürmer ist, aber bei Gladbach leider keinen Platz hat. Deswegen vielleicht kleiner Kommune-Tipp an dieser Stelle. Könnte sein, wurde er damals als Schweden-Reus eingekauft. Dass er jetzt groß durchstartet in Frankfurt, könnte ich mir vorstellen.
Es gab mal so einen Spieler, der hieß übrigens Quoike. Ich weiß den Vornamen nicht mehr, ein Afrikaner, glaube ich, von der Elfenbeinküste. Ich glaube, der war bei Frankfurt irgendwie. Ja. Und den habe ich damals gekauft von Kommune, weil er galt als der neue Drogba.
Ja.
Der hat, glaube ich, der hat irgendwie nie gespielt oder so und irgendwie entlassen worden, keine Ahnung. Aber den werde ich nie vergessen, Quoike.
Das waren auch die lustigen Eintracht-Zeiten, wo sie auch noch Kayo geholt haben und das hat Spaß gemacht.
Ja, Anthony Yeboah, die Zeit fand ich immer geil von Frankfurt damals, als Anthony Yeboah da gespielt hat. Anthony Yeboah mit diesem natürlich legendären Alleingang im Strafraum, einer meiner Lieblingstore aller Zeiten.
Das war aber auch Kotscher, oder?
Ach, das war auch Kotscher.
Wie kam ich denn jetzt
mit drauf, Oliver Kahn noch?
War? Naja, weil die zur selben Zeit damals
gespielt haben. Ah, das war dieselbe Ära.
Das war dann die 92er Meisterschaft, wo sie 0-1 verloren haben, glaube ich, in Rostock und deswegen nicht, Stuttgart ist der Meister geworden mit einem Kopfball vom Buchwald und dann haben sie richtig aufgedreht, dann kam Jupp Heynckes, hat, ich glaube, Okocha, Yeboah und Gaudino oder zumindest zwei aus drei, sage ich jetzt mal davon, auf die Bank gesetzt, wegen irgendwelcher Disziplinarsachen und Eintracht ist ganz, ganz schlimm abgestürzt und deswegen war Jupp Heynckes da nie wohl gelitten.
Max, du bist ja wie Rain Man, wenn es um Fußball geht. Ist ja unfassbar. Ist ja wie so eine Superkraft. So von so lange her und dann weißt du ja noch die ganzen, diese ganzen.
Ja, okay, Details. Ich habe viele Eintracht-Fans in meinem Umfeld, keine Ahnung, wie das passieren
konnte. Und die erzählen das immer nach 3 Bier, kommt die Geschichte immer wieder.
Ja, du hättest die nicht erleben wollen, als Heynckes das Triple geholt hat. Das haben die richtig gehasst. Da kam immer so Sprüche wie, für dich freut's mich ja irgendwie, Max, aber naja, wollen wir mal damit nicht anfangen. Eine Frage noch haben wir von den Hörern bekommen. Donny, an dich. War das jetzt eine pendende Viererkette oder eine statische Viererkette von Gladbach?
Das war eine statische Viererkette.
Okay, danke.
Bevor wir zum nächsten Spiel kommen, muss ich meinen Kumpel Ingmar grüßen aus in Norwegen, der Großer, der mich zu Mönchengladbach gebracht hat und sehr gern Rasenfunk hört.
Oh, cool.
Euer Hörer in Norwegen sozusagen.
Ja, danke.
Der macht doch mal ganz viel Werbung. Aber die sprechen halt kein Deutsch da, das ist das Problem leider.
Ja.
Da müsst ihr dir vielleicht was anbieten.
Das ist auch ehrlich gesagt auf dem chinesischen Markt unser Problem. Ja. Das lief nicht so an, wie ich erwartet habe.
Von mir auch nochmal ein lieber Gruß an alle Gladbach-Fans und das alte Stadion, bei dem oftmals, wenn die Ölpünktchen vergessen haben, das meinen Namen hatte.
Ach ja, richtig. Der Bokelberg, sehr schön.
Haben wir noch was zu Leverkusen zu sagen? Eigentlich nicht, ne? Nur, dass Kevin Volland wahnsinnig braun war. Der sah aus wie ein richtiger Star jetzt.
Ja, das ist lustig, dass du das sagst. Der war wirklich so braun, weil ich dachte erst die ganze Zeit von Vibe, ich habe die ganze Zeit gehofft, das wäre Mehmedi, weil ich den bei Comunio habe. Und weil der so braun war, dachte ich die ganze Zeit, ja klar, das ist er. Weil die gleiche, der war so links, so halb links. Dann so, ja klar, dann ist Mehmedi, weil ich habe die Ausstellung unten, die durchläuft, verpasst. Und weil er so braun war, dachte ich, das ist Mehmedi. Aber war er nicht.
Hast du vielleicht auch deswegen Okocha und Diabo nicht auseinanderhalten können, weil die beide so.
Ich war auch Mitte 90er mal kurz Leverkusen-Fan. So zu Ulf-Kirsten-Zeiten und so.
Ah, okay.
Weil das da irgendwie ein lustiger Verein war. Ich fand, da waren ja auch Jans Hütt aufgestellt, da war auch der Keimann noch lustig. Und da hat das irgendwie Spaß, mal die zu gucken. Da erinnere ich mich gerne an eine Saison zurück. Man nagelt mich nicht drauf fest. Muss irgendwann Mitte der 90er gewesen sein. Wo es das einzige Bayern-Spiel gab, wo die mir jemals sympathisch waren. Das war zu Zeiten von Jeremies und so. Und da gab es ein Spiel, wo die quasi zweimal den Torwart rauswerfen mussten und dann irgendein Feldspieler ins Tor musste. Und das war das nicht sogar? Nee, es war nicht.
Tarnath.
Genau. Und der hat das dann so überraschend gut gemacht. Und hat sich selber die ganze Zeit darüber gefreut, wie gut er spielt.
Ja.
Das war mega witzig, das war ein volles gutes Spiel.
Ich weiß noch, der hat da einen links unten aus dem Eck rausgefischt und das war aber aus Abseits und man hat sich fast geärgert, dass es Abseits war, weil er hat ihn so gehalten und er hat richtig so die Faust gemacht und das war ja die Kahn-Zeit auch schon. Ach, das war schön, ja, tatsächlich. Schöne Erinnerung.
Tane Tarnath hat da noch ewig noch gespielt, der hat auch bis er 39 oder 38 Jahre oder so gespielt, ne? War das nicht sogar der älteste, ist bis da der älteste deutsche Bundesligaspieler?
Nee, das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Es gab schon einige.
Aber der ist mit oben dabei, ne?
Gespielt.
Ja, während der Zeit, während er da gespielt hat, ja.
Genau.
Ach ja, Tane Tarnath, geiler Typ.
Ist er da nicht, ist der dann bei Hannover ganz lange, ist er da nicht Bayern Jugendtrainer irgendwas? Hat
er
nicht
genau, der ist jetzt wieder in der Jugendabteilung des FC Bayern, also jetzt wieder direkt so unter Namen, Uli Hoeneß.
Duisburg nicht sagen darf, Tarnath.
Wegen? Ich glaube, in 15 Jahren übernimmt er den Kiosk von Katsche Schwarzenbeck.
Das ist Bürobedarf, ist das. Bürobedarf Schwarzenbeck. Der FC Bayern kauft da immer noch sein
Heißt natürlich Bürobedarf.
Da gibt's das Bier nur unter der Theke und es steht nicht im Kühler, verstehst du? Bei Leverkusen fand ich noch ganz interessant. Ich war echt gespannt, wie die spielen, weil die gelten ja so als quasi der Meisterschläfer, also so das Überraschungsteam, was vielleicht Meister werden konnte, weil sie keinen wesentlichen Abgang hatten, außer Kramer, der aber ja nicht so ganz bei denen reingepasst hat und sich dafür gut verstärkt haben. Deswegen fand ich es sehr interessant zu gucken, wie die spielen. Und es hat mich ein bisschen überrascht, dass sowohl Aranguiz als auch Baumgartlinger im Aufbau gar nicht so wichtig für die sind, sondern die meisten Ballkontakte hatten tatsächlich die Außenverteidiger, Jedwai und Wendell. Also die sind sehr früh auf den Flügel gegangen, was es meiner Meinung nach Gladbach leichter gemacht hat, die Angriffe zu lesen, weil wenn du auf dem Flügel bist, hast du weniger Optionen zu spielen. Das hat mich gewundert und das hat wiederum aber Gladbach auf der anderen Seite auch richtig gut gemacht. Ich glaube, da hat man gesehen, dass die jetzt das schon das vierte Pflichtspiel hatten oder das fünfte sogar, stimmt, es waren ja 2 Spiele gegen Bern plus DFB-Pokal. Mhm. Die waren, glaube ich, schon ein Stück weiter so vom ganzen Spielfluss her und haben das echt gut gemacht, obwohl, um der Wahrheit die Ehre zu geben, muss man auch sagen, Leverkusen schon wieder zweimal Aluminium. Nachdem sie letztes Jahr Aluminiummeister geworden sind. Was ein geiler Titel ist.
Für Gladbach zweimal Kopf von Leno.
Stimmt, und Leno konnte sich ja tatsächlich an Teile des Spiels nicht mehr erinnern. hat er dann nach dem Spiel gesagt, dass er, es war ja glaube ich in der 18. Minute, wurde er von Hahn angeschossen und er weiß erst wieder ab der 35. was passiert ist. Wo, also er hatte quasi seinen Christoph Kramer-Moment, wo ich mir echt denke, das ist eigentlich nicht so ganz geil. Also während du in anderen Sportarten wie NFL und sowas ein klares Protokoll hast, wo so Spieler nicht wieder gleich zurück auf den Platz dürfen, bevor die nicht bestimmte medizinische Checks bestanden haben, ist es halt so, dass da halt der Leverkusener Teamarzt hingeht und sagt, wie viele Finger? Ah ja, nee, passt. Wir runden ab, kannst wieder drauf. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie gut ich das finde.
Ja, stimmt, ja, ja. Aber ich fand es interessant, dass sein ewiger Widersacher Ter Stegen auch bei Barca gleich gezogen hat und sich auch sehr doll gegen den Kopf hat schießen lassen. Also die haben da, der das Kampf geht weiter zwischen Leno und Stegen. Ter Stegen hat so einen krassen Bock gemacht und hat zum Gegner gespielt und hat dann auch den Ball direkt gegen den Kopf geschossen bekommen. Und Ter Stegen einen Rekord aufgestellt, nee, nicht Rekord, aber seit irgendwie 15 Jahren oder so, weil der hat 50 Pässe in dem einen Spiel gemacht jetzt bei Barca und das war so ein, da ist natürlich der Guardiola sofort angerufen, dass er lieber den haben will statt den Bravo. Naja. Egal.
Aber Dings, du hast ja vorhin gesagt, Aranguiz, da ging nicht viel drüber, da geht er jetzt wahrscheinlich zurück in der Nahkung auch eh nichts mehr viel mit dem, ne? Der hat sich da irgendwie verletzt, weiß man da eigentlich schon, der ist ja humpelnd vom Platz getragen worden.
Hat sich schon wieder verletzt, ich habe noch nicht gelesen, wie lange er verletzt ist, aber es ist halt extrem bitter, weil der letzte, was der Achillessehne gerissen, so schlimm war es jetzt diesmal nicht.
Weil es sah halt schlimm aus, aber das ist ja manchmal so, dass es dann vielleicht auch nicht so schlimm ist, aber er ist richtig vom Platz gehumpelt auf jeden Fall.
Ja, das stimmt. Auf jeden Fall interessantes Topspiel. Auch gute Ansetzung fand ich, war mal
ja, für den ersten Spieltag vor allem fand ich das gut. Schon, das würde dem Topspiel sehr gerecht.
Ja, erste Spieltag gibt es immer ein geiles Topspiel. Letztes Jahr war es Dortmund gegen Gladbach. 4-0. Ach so. lass mal weitermachen. Wollen wir mal über den FC reden, dass der Nies auch mal wieder ein bisschen was sagen darf. Gegen Darmstadt.
Das Ergebnis 2-0 für den FC. Was sagst du dazu?
Das weiß ich doch. Souveränes Spiel. Souveränes 2-0 gegen Darmstadt. Ich möchte kurz anmerken, dass der FC die einzige Mannschaft an diesem Bundesligaspielplatz auf dem Platz ist, deren Torwart Silbermedaillengewinner von Olympia ist. Um hier mal das mit ein paar Fun Facts zu unterfüttern. Ansonsten starkes Ergebnis. Ich habe übrigens auf Twitter jemanden gelesen, der gesagt hat, der FC ist die einzige Mannschaft, bei der selbst bei Spielunterbrechungen die Stimmung im Stadion immer noch so ist, als wenn das Spiel noch laufen würde.
Haben es auch viele nicht mitgekriegt.
Wie bitte?
Vielleicht haben es auch viele nicht mitgekriegt.
Wahrscheinlich haben es auch viele nicht mitgekriegt, das ist richtig. Da sind wir dabei, das ist prima. Da kann man schon mal verpassen, wenn jemand sagt, Regenpause. Aber gut, so sind wir. Das ist der FC. Also, man muss sagen, dass, was der Stöger sehr richtig gemacht hat, seitdem der da ist und seitdem geht's der Mannschaft ja auch spielerisch verhältnismäßig gut. Abgesehen davon, dass ich extrem glücklich bin, dass Modest noch da ist. Ich habe fest damit gerechnet, dass der weg wäre und es gab's ja auch einigen Hassel, aber jetzt ist er doch noch da. Aber was der Stöger, ich glaube, das ist eine der wichtigsten Dinge, die der so durchgesetzt hat, ist, dass der Express nicht mehr mit in der Kabine sitzt. Weil das hat in Köln immer für irrsinnige Unruhe gesorgt, dass so die wichtigste Zeitung in Köln, das ist so der Express, so die Boulevardzeitung, die haben alles gewusst, bevor es das Management gewusst hat, bevor es der Vorstand gewusst hat, da stand das schon irgendwie auf der ersten Seite des Sportteils und da haben die jetzt sehr konsequent dafür gesorgt, dass das nicht mehr so ist und das hat in Köln zumindest innerhalb der Stadt für extrem viel Ruhe gesorgt und für ein höheres Vertrauen auf die Fähigkeiten des Vereins und vor allem auf die Fähigkeiten von Stöger, die ja im Ergebnis am Ende des Tages sogar auch noch stimmen.
Mhm, total. Interessant ja vor allem, dass es in Köln auch in der Phase ruhig geblieben ist, in der FC so furchtbar gespielt hat. Es gab ja diese 5-0-0 Heimspiele am Stück, glaube ich, so ungefähr. Also es war grauslich anzuschauen, aber sogar in der Phase haben es Schmadtke und Stöger geschafft zu sagen, ja Leute, entspannt euch halt einfach. Ja. Immerhin haben wir nicht verloren.
Ja, ja das ist erstaunlich. Der hat da irgendwie eine Ruhe reingebracht und eine Gelassenheit vor allem, die so ein bisschen gefehlt hat in den letzten Jahren im FC, wenn immer viel Bambul und Aufregung war und so. Und das ist echt, also das ist wirklich ein Verdienst, den man dem Stöger hoch anrechnen muss. Und jetzt, ich habe irgendwie gelesen, heute Morgen habe ich es noch gelesen, dass der Vorstand jetzt auch beschlossen hat, ehrenamtlich weiterhin tätig zu sein. Da gab es auch noch wohl so ein bisschen Stress irgendwie, ob die sich jetzt da irgendwie, ob die angestellt werden sozusagen oder bezahlt werden. Und jetzt ist aber der Vorstand weiterhin ehrenamtlich tätig. Also man weiß jetzt auch, dass die es machen wollen und nicht nur irgendwie machen, um sich da zu bereichern oder so. Und das sind alles so richtige Schritte, um diesen, der ja nach außen immer noch so ein bisschen als der Jeckel-Karnevals-Chaos-Verein wahrgenommen wird, um die so ein bisschen zur Ruhe zu bringen.
Ja, finde ich auch gar nicht mehr so die Wahrnehmung nach außen. Also ich meine, ich bin natürlich ein bisschen tiefer drin als vielleicht andere Fans. Ich habe schon den Eindruck, Köln ist jetzt tatsächlich das Positivbeispiel für ganz viele andere Vereine. Also bei der Eintracht, über die wir gerade gesprochen haben, da wäre man froh, wenn man diese solide Stabilität hätte, die der FC jetzt gefunden hat in den letzten drei Jahren. Spielzeiten. Und ich finde es auch echt erstaunlich, dass das so gut geklappt hat. Nicht nur, weil es vorher gar so turbulent war. Ich meine, ich erinnere mich noch an Jahreshauptversammlungen, wo Overath dann gestürzt werden sollte, ja, mit richtigen Intrigen, ja, und immer ganz, ganz viel Herzschmerz. Also das ist ja das Soap-lastige beim FC, ja, dass immer gleich das Herz so schlimm mit betroffen ist.
Na, Hauptsache ist es Hetzes, Jo. Das ist so ein fester kölscher Spruch. Deswegen ist natürlich, trägt sich das da auch bei Overath Rechnung.
Und was ich so witzig finde, ist, dass man ja eigentlich dann denken würde als Außenstehender, Stöger, naja, das ist halt so ein ruhiger Österreicher, aber der ist ja eigentlich auch so ein bunter Vogel. Also was der schon für Sachen gebracht hat, die ich immer nur so nebenbei mitbekommen habe, also nicht nur wie er am Karneval, also ich glaube, ja, der ist dem schon ziemlich nahe, sondern der hat ja auch eine recht extrovertierte Frau, sogar hat er bei Beckmanns Sportschule während der EM auch mitgemacht und die haben dann
Best fingiert. Show ever übrigens.
Das finde ich eigentlich so geil, wenn man sich überlegt, sowas hatte man ja früher auch schon mal da sitzen mit Christoph Daum, ja, mit Segnungen und Heirat im Anstoßkreis und dem ganzen Kram und Pressekonferenz im Krankenhaus, unfassbar. Und jetzt ist Stöger gar nicht mal so jemand, über den man keine Geschichten auch abseits des Platzes schreiben könnte und trotzdem wird es aber irgendwie so getrennt, finde ich wirklich interessant.
Ja, weil der nicht so eine, der strahlt halt auch eine Ruhe aus, also der kann auch überall mitmachen, und aber der macht das ja nicht mit einer, mit dieser Aufgeregtheit, mit der Daum irgendwie, Daum war ja wie so ein Baby, das sagt, guck mal, ich habe Kaka gemacht oder so und guck mal alle hier in mein Töpfchen, und ich fand ihn auch lustig, also ich fand die meisten FC-Trainer lustig, aber das hat halt sportlich nichts gebracht, mhm, aber der Stöger kann halt beides, der kann halt sowohl irgendwie representen, es gab ja auch zum Ende der letzten Saison gab es so einen schönen Fanfilm vom FC,
ja,
wo die da so, wo Stöger an so einem Bütchen gearbeitet, mhm, hat und Modest war, glaube ich, Taxifahrer und so, und da zwischen noch immer so Szenen aus der Saison geschnitten. Es war super gut gemacht und also der kann das so beides, und aber immer, der hat halt immer so, der bringt immer so eine gewisse Unaufgeregtheit mit, und das ist halt das offensichtlich auch genau das, was der FC gebraucht hat. Mhm.
Ja. Was ich jetzt an dem Spiel gegen Darmstadt interessant fand, war, dass man so ein bisschen Darmstadt mit seinen eigenen Mitteln geschlagen hat. Also der FC hat sich eigentlich hingestellt und hat gesagt, so, jetzt kommt halt einfach mal, zeigt halt mal, was ihr so könnt mit euren ganzen 7-9 in der Startelf. Und dann hat man ihnen den Ball abgenommen, meistens Bittencourt, der ein wahnsinnig gutes Spiel gemacht hat, und dann ging es zack, zack, zack nach vorne. Und damit konnte Darmstadt überhaupt nicht eingehen und umgehen, und denen hat so ein bisschen die Ruhe gefehlt, die sie in der Vorsaison noch hatten, wo sie, glaube ich, noch einen einfacheren Matchplan hatten. Da war nämlich der Matchplan, na egal, wie sehr der Gegner uns kommen lässt, wir spielen ihn lang so nach vorne, dass der Ballverlust uns nicht wehtut, und jetzt sind sie aber ständig aufgerückt, und das hat der FC so dermaßen eiskalt ausgenutzt. Ich meine, allein in den ersten 10 Minuten 3 gute Chancen, in der 11. Minute dann gleich das 1-0, und das hätte noch höher werden können.
Eigentlich hätte es noch höher ausgehen müssen, ja, das stimmt. Aber das ist halt natürlich für Darmstadt, tut es mir halt auch leid, gegen den FC im ersten Spiel antreten zu müssen. Also da, für die wäre es wahrscheinlich besser gewesen, gegen die Bayern zu spielen.
Ich fand übrigens auch bemerkenswert die Leistung von Risse bei Köln. Das finde ich auch irgendwie, auch nur so aus meiner eigenen Wahrnehmung, aber gefühlt so ein Spieler, der irgendwie untergeht oft, also der jetzt nicht so im Rampenlicht steht, aber wahnsinnig viel macht, glaube ich, für eine Mannschaft. Und jetzt hat er auch wieder ein gutes Spiel gemacht, und ich finde, ich gebe dir auch recht mit Bittencourt, auch ein sehr gutes Spiel, aber ich hatte jetzt mal direkt eine Frage, ob ich das auch, also hat er immer schon so weit links gespielt? Der hat sehr weit links gespielt jetzt an dem Spieltag, aber kann sein, dass ich es jetzt einfach nur verraffe und der immer da gespielt hat, aber als ich das so gesehen habe, bei der Konferenz jedenfalls, immer was man von Bittencourt gesehen hat, war ja fast an der Linie geklebt dran. Ich dachte eigentlich eher, dass der so ein bisschen offensives Mittelfeld hängend, irgendwie hängende Spitze oder offensives Mittelfeld spielt, aber jetzt nicht so ganz links auf dem Flügel, oder?
Ja, also er hat eigentlich schon immer links gespielt. Bei Hannover hat er manchmal noch ein bisschen zentraler gespielt.
Ja.
Und ich glaube, dass er jetzt so extrem links stand in dem Spiel, hat auch damit zu tun, dass Hector jetzt wieder Linksverteidiger gespielt hat. Der spielt ja auch oft im defensiven Mittelfeld auf der 6. Diesmal war er wieder Linksverteidiger. Und ich hatte den Eindruck, dass die Ansage war, dass die Außenrisse und Bittencourt sehr nah an den Außenlinien bleiben sollen, weil sich dann nämlich die Korridore zwischen den Außenverteidigern und den Innenverteidigern, die werden dann breiter. Und da konnte nämlich Hector oft reingehen. Also ich glaube, das war auch tatsächlich so Teil des Matchplans.
Ja gut, habe ich das also richtig beobachtet.
Ja.
Ich glaube auch, dass das die Saison des Leonardo Bittencourt wird.
Er sah
aus wie so ein Leader, fand ich. Und er ist aber erst 22. Ich wusste gar nicht mehr, dass er so noch so jung ist, weil man ist immer so ein junges Supertalent, aber er ist ja auch noch. Was?
Er dreht den Swag auch ziemlich viel auf.
Ja, stimmt, ja. Und noch eine weitere Äußerlichkeit, die ich sehr lustig finde beim FC als Karnevalsverein. Da ist dann immer alles so gute Laune. Da wird das die FC-Hymne im Dom gespielt vom ersten Spieltag, alles immer so klingelingeling. Und dann ist er Modest als Stürmer. Und er guckt immer so wahnsinnig böse, auch wenn er ein Tor gemacht hat. Das ist eine wahnsinnig böse Gestalt. Also das, die Galionsfigur dieses lustigen Vereins ist, das finde ich sehr schön.
Wenn der Trümmelche geht.
Ist das, oder? Ja, und dann, genau, dann spielen die das und alle sind happy und dann guckt er so wahnsinnig böse, nachdem er gerade ein Tor gemacht hat. Finde ich schön.
Aber als Taxifahrer hat er ganz lieb geguckt.
Hat er auch so einen Bart gehabt, ne? So einen Bart angeklebt. Ja.
Also der FC ist auf einem guten Weg. In 2-3 Jahren kommt Podolski zurück. Das müssen wir dann noch ertragen.
Nee, aber 1-2 Jahre. Aber ist das nicht genau das, woran man erkennen kann, wie sich der FC verändert hat? Das hat neulich der Lost in Nippes, herzliche Grüße, im 93-Podcast erzählt. Auch sehr guter Podcast, kann ich nur empfehlen. Der hat gesagt, Podolski war wieder beim Training zu Besuch und vor ein paar Jahren war es noch so, dass dann auf jeden Fall am nächsten Tag im Express stand, kommt Podolski zurück. Und diesmal war es das erste Mal, dass einfach nur drin stand, hier, Podi hat uns beim Training besucht. Wie cool ist das denn?
Ja, aber das, ich glaube, das, da liegt eine eklatante Fehleinschätzung vor, weil das immer noch die quasi den Gedanken oder die Vermutung impliziert, dass er zurückkommt. Also man sagt, toll, dass er da ist, da kann er ja schon mal gucken, wie er in 2 Jahren hier einsteigen muss. Also ich glaube, die Kölner gehen schon noch davon aus, dass der seine Karriere in Köln beendet sozusagen, dass er da irgendwie sein letztes Jahr noch spielt. Und dann muss der Stöger halt zusehen, wie der da so einen alten Sack irgendwie ins Team integriert kriegt. Viel spielen wird er dann wahrscheinlich nicht, aber das ist halt so unser Maskottchen. So, dass die Kölner lieben den einfach. Ist ja auch eine Lewe Jung.
Ja.
Ich hätte gern, dass Nils noch eine Vorausschau auf die Saison, auf den weiteren Saisonverlauf gibt, aber auf Kölsch, weil ich das so gern von dir höre. Und ich hoffe, dass bald im Kölner Stadion die Mülltüte gespielt wird. Wenn ihr Spotify aufhabt, sucht man nach Mülltüt von der Stussdämpfer. Ist mein einziges und liebstes Karnevalslied.
Grüße auch an Sten.
Ja, ich bin ja mit der Mülltüt, hat der Herr jetzt freundlicherweise nicht dazu gesagt, war ein Lied, das ich mal gemacht habe mit Freunden zusammen, ein kölsches Lied. Und da sind wir beim FC-Spiel aufgetreten, auf dem Rasen, vor der Fankurve, als es rauskam, und zwar beim Spiel gegen Aachen. Und das war ja so in der Vor-Karnevalssaison, dass das Lied rauskam und so. Und dann stehen wir da auf dem Rasen und fangen so an, das Lied zu spielen. Und die Fans, das kannte ja keiner, das Lied, waren schon relativ wohlwollend, aber jetzt auch nicht ausgeflippt, aber haben sich das, ja, gut, der Junge hätte ein Lied, okay, schauen wir uns mal an und so. Und dann haben wir das gespielt und plötzlich mitten in dem Lied alle Fans gemeinsam, buh, buh, und ich so, ach du Scheiße, ist das irgendwie, war falsches kölsches Wort, aber was ist passiert? Und dann drehe ich mich um und dann sehe ich, dass die, während wir gespielt haben, auf die Videoleinwand das Aachener 3 Gestirn projiziert haben, die nämlich zu Gast beim Aachen-Spiel waren und deswegen da am Stadion waren. Und das war natürlich super fies und unfair von der Stadionregie, das zu machen.
Ja. Wenn da nicht die Höhner ihre Finger mit dem Spiel hatten, ich weiß ja auch nicht. Ja, kriegen wir von dir noch eine Saisonvorschau auf Kölsch? Kannst du ja mal sagen, wo der FC landet? Für mich seid ihr ja der Schläfer des Mittelfelds. Ich glaube, bei euch könnte sogar Europa League
drin FC, sein. Oberes Mittelfeld, Europa League, Champions League, alles, wir räumen alles ab. FC, das weht uns die Saison vom FC und die ganzen anderen Mannschaften können Driesi und das braucht kein Mensch. Also wir haben den Fußball erfunden. Der FC war der erste Bundesliga Meister aller 30, Zeiten und ja. Das kann uns keiner mehr nehmen und der Rest ist mal Dressial, also
es ist so ein wunderschöner Dialekt.
Kennen wir nicht, brauchen wir nicht fort damit, so einfach ist das, der Stöger hat das.
Aber stimmt, 63, erster Bundesligameister.
Ja. Das ist immerhin eine Lorbeere, auf die man sich ausruhen kann, das ist ja schon mal, das tut uns immer ganz gut, unserer kölschen Seele.
Überhaupt waren die 60er der Bundesliga ganz geil, da ist in jedem Jahr ein anderer Meister geworden. Da kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Dann am Schluss die Bayern und dann kamen ja auch die 70er mit 3 Bayern-Meisterschaften, 3 Gladbach-Meisterschaften. Ab dann wird es ein bisschen langweiliger. Ja.
Da hatte, glaube ich, Bayern damals hatte dann Commodore eine Zeit lang als Trikotsponsor. Ne? Das war ganz cool.
Und vorher noch Magirus Deutz. Das war immer mein Lieblings-Bayern-Trikot, weil ich auch ein großer Traktor-Fan bin. Sieht man mir ja auch an.
Du bist ein Traktor-Fan.
Ich komme halt vom Land, ich fand Deutz immer geil. Das war immer so der große Kampf, bist du John Deere oder bist du Deutz? Und ich fand halt Deutz mega gut.
Okay, warte. Also du bist also einer von diesen Menschen, die diesen Traktor-Simulator spielen.
Nee, das tatsächlich nicht, weil da merke ich dann auch, dass irgendwann mein Wissen aufgehört hat, weil die neueren Maschinen, die sind so krass gut mit GPS und sowas und das ist ja auch in diesem Simulator drin, weißt du ja. GPS.
Und aber ich bin ja eher so Caterpillar-Fraktion, ich bin ja da eher irgendwie, ich finde ja Caterpillar, ja, sind ja Bagger, ja klar.
Nee, Deutsch.
Mich hat eher verwundert, dass du Lanz Bulldogs da jetzt rausgelassen hast, weil die sind doch eigentlich die Überfirma, dachte ich, oder bei Traktoren?
Nee, überhaupt nicht. Also für mich war es immer deutlich. Das Einzige, was ich neben dran gelassen habe, war noch MB-Trax, weil die konnten 80 km/h fahren. Die waren im Stichspiel, also im
Ich wollte gerade sagen, hast du immer Quartett gespielt?
Ja, na klar. So, Faktor-Quartett. Da musstest du immer beim MB-Trax die Höchstgeschwindigkeit nehmen.
Sammelst du auch diese Traktorfiguren? Gibt es auch immer diese, die kommen jetzt immer als regelmäßiges Heft raus für 57 oder so.
Nee, aber vielleicht sollte ich damit mal anfangen.
Hast
aber,
du schon mal über einen Traktor-Podcast
nachgedacht? Aber sag mal, Max, lief auch mit den Frauen bei dir zu der Zeit, oder? Da hast du wirklich, da warst du ein richtiger Player und hast dann immer deine Traktorsammlung.
Mega gut. Soll ich dich mal bei mir auf den Bock mitnehmen, Kleines? Ja, klar.
Ah, geil.
Ich habe tatsächlich...
Und dann schön den Maibaum geklaut, auch vom Nachbardorf mit dem Traktor?
Und so? Nee, ich war da noch zu jung, aber tatsächlich so verrückten Kram, wie wenn das Gewitter kam und das Heu musste noch reingebracht werden, dann haben die ja schon mal einen von uns ans Steuer gesetzt, damit alle Erwachsenen quasi den Hänger vollladen können. Und da habe ich kläglich versagt, weil ich viel zu schnell Gas gegeben habe. Und ich sehe das, bis heute kann ich mich noch dran erinnern, wie die alle hinter mir hergerannt sind und gerufen haben, wo die Bremse ist, dass ich wieder bremsen soll. Bin einfach vom Gas runter und habe abgewürgt. Aber das weiß ich bis heute noch. Schöne Jugend.
Ja.
Tatsächlich.
Ich dachte, ihr hättet bei Gewitter einen von euch reingesetzt, damit alle Erwachsenen auf jeden Fall überleben.
Ja, so war das noch in deiner Jugend. Nils, da hatte man noch nicht so viel, aber ich bin ja Wohlstandskind der Mitte der 80er. Ja, okay. Da war das alles noch nicht ganz so wild.
Ja. Achtung an alle, die diese Traktorfiguren sammeln wollen. Ich war nämlich schon auf der Webseite von denen, hab mir das angeschaut.
Ist ein Scam.
Ab der vierten Ausgabe sind es 2 Ausgaben pro Monat für jeweils 15 Euro. Das heißt, man zahlt 30 Euro pro Monat für Traktoren. Das ist schwierig.
Das ist ja oft bei diesen Sammelgeschichten, das ist immer sehr großer Nepp, lieber Finger von lassen.
Deswegen wollte ich die Rasenfunkhörer warnen, weil ich weiß, da sind viele Traktorfans.
Ja.
Ob gibt's eigentlich noch diese 1:1 Modell vom hier, das Raumschiff bei Star Wars?
Yes. Millennium Falcon.
Genau. Ja. Ob das noch? Das
müsste eigentlich noch laufen, weil ich hatte damals mal geguckt und hatte das durchgerechnet und das läuft irgendwie 2,5 Jahre lang, muss man das abonnieren. Und ich habe dann auch mal irgendwelche Leute durchgerechnet und gesagt, dann zahlt man für das Modell, dann hat man 3.500 Euro gezahlt oder so.
Also wer das hat, gerne mal bei Gästeliste Geistwahn melden. Das sieht uns sehr.
Ja, da bin ich gespannt, ob da unter den Rasenfunkhörern jemand mit dabei ist. Aber
ehrlich gesagt gespannt, ob jetzt gerade noch unter den Rasenfunkhörern überhaupt noch welche dran sind.
Ja, die können uns ja mal grüßen bei Twitter.
So die 2-3 Leute und das sind die eh unseren Podcast hören. So, genau. Oder? Genau. Und meine Mutter. Alle Fußballprofis. Was sind das denn für eine Quatschköpfe? Tschüss.
Aber weil du gesagt hast, Traktor-Podcast, es gibt tatsächlich einen Trucker-Podcast. Den finde ich ganz geil. Ich glaube, der heißt sogar Truckcast, ich bin mir aber gerade nicht sicher. Den habe ich eine Zeit lang sehr gerne gehört, weil das nämlich auch unfassbar viele waren. Das waren immer 6-7 Trucker, die sie immer am Sonntag aufgenommen haben. Und dann haben auch immer lange Folgen, weil klar, die haben ja Zeit. Und die haben wirklich interessante Sachen erzählt. Von denen habe ich zum Beispiel damals erfahren, dass es beim Eurotunnel in Calais schon totale Probleme mit Flüchtlingen gab, die versucht haben, auf die Laster drauf zu kommen, irgendwie 3 Wochen, bevor es dann irgendwann auch in den Medien war, weil die dann da Zäune hingestellt haben.
Das richtig für uns haben.
Ich denke, aber ja.
Also die haben auch leichtere Themen.
Okay.
ja, kann ich sehr empfehlen. Trucker-Podcast. Ich werde ihn verlinken in den Shownotes.
Shoutout an dieser Stelle.
Ja, wir haben schon ganz schön viel outgeschautet.
Alle da draußen auf der Straße, die gerade unterwegs sind.
Hup mal für uns.
Ja, hup mal. 3-mal hup, wenn ihr uns gut findet. 2-mal, wenn ihr uns nicht gut findet.
Spiele durch.
Ja. Sag mal, als nächstes, was willst du als nächstes machen?
Ich würde mal sagen, Dortmund gegen Mainz können wir eigentlich noch anspielen. Okay, das war ja durchaus auch halbwegs interessant. 2:1 für Dortmund, die so einen geglückten Saisonstart hatten. Mainz hat irgendwie so gespielt, wie Mainz immer bei Dortmund spielt, finde ich. Die haben immer Chancen, aber sie kriegen es selten über die 90 Minuten dann in ein Ergebnis umgemünzt. Die hätten jetzt auch in dem Spiel tatsächlich gerade in der ersten Halbzeit auch in Führung gehen können oder dann den Ausgleich schaffen können. Und hat aber dann letztlich nicht gereicht, auch wenn es natürlich hinten raus nochmal ein bisschen enger wurde. 2:89 und dann in der 90.
Das 2:1. Auch auf, dass Mainz ja eigentlich die graue Maus der Bundesliga ist, aber eigentlich keine graue Maus ist. Was ich meine? Die sind eigentlich immer so ein gutes Mittelfeld, immer so dabei, aber machen die.
Aber ist das nicht eine graue Maus?
Ja, deswegen. sind halt eher rot, rote Maus vielleicht.
Ja.
Das war alles, was ich taktisch dazu zu sagen. Ich habe hier meine Notizen im Moment.
Du hast die Notizen gemacht?
Ja, ich habe Notizen gemacht.
Da bin ich ja gespannt, was in den Notizen
bei Borussia Dortmund steht. Steht nix. Borussia Dortmund, FSV 1 habe ich nichts notiert.
Ja, da kann ich mal übernehmen.
die Geste war
sehr. Ich würde mich halt gerade mal fragen, wie viele Spieler eigentlich da auch unter Tuchel gespielt haben, die gerade aktiv am Wochenende gespielt haben. Das müssen schon noch einige sein, oder?
Ach so, du meinst jetzt auf Mainzer Seite?
Ja.
Na, so viele sind das gar nicht. Nee, Mainz hat ordentlich den Kader durch.
Mali war da noch nicht bei Tuchel?
Mali war ganz am Ende bei Tuchel, aber hatte da noch nicht seine große Zeit und das war's dann eigentlich auch schon.
Okay, krass.
Vielleicht noch Brosinski.
Ja, aber ich fand zum Beispiel eher interessant bei diesem Spiel tatsächlich nicht jetzt unbedingt das Taktische, sondern diese Hitzeproblematik, dass es da sehr heiß war und dass sich ja wohl im Nachgang auch viele oder einige Spieler lautstark beschwert haben darüber bei der DFL, dass das wohl nicht geht, dass man, was lachst du jetzt?
Naja, weil es ist so ein bisschen, wie wir uns in der Grundschule beschwert haben, wenn wir zur fünften Stunde noch antreten mussten.
Und das naja, gut, aber bei irgendwie 45 Grad in dem Kessel ist schon hart, würde ich mal sagen. Ich fand auch, dem Aubameyang hat man es beim Elfmeter auch angesehen, aber der hat man wirklich, muss man gucken, wenn er Wiederholung, wenn er auf sein Gesicht, aber natürlich hat er danach dann trotzdem so ein Salto gemacht, von daher
kann es ja nicht so, ganz so wild gewesen
kann's nicht
sein.
So heiß gewesen sein.
Ich weiß ja nicht, also es gab ja Trinkpausen und zwar bei allen Spielen, die um 15:30 gestartet wurden, immer so zur Hälfte der Halbzeit. Weiß jetzt nicht, ob das tatsächlich so ein Faktor ist. Ich habe gelesen, dass Skripnik angeblich auch gesagt hätte gegen Bayern, vielleicht war mein Spiel dann etwas zu warm. Allerdings haben die auch um 20.30 Uhr angestoßen. Spiel. Ich weiß nicht, also ich finde gerade dem Spiel hat man es auch nicht so wirklich angesehen, weil das Tempo wäre ja wohl ordentlich.
Sowohl, Castro hat sich beschwert, hast du das mitbekommen? Castro hat sich ja irgendwie beschwert und gesagt, er findet das eine Frechheit von der DFL, dass die Spiele nicht später angesetzt worden sind, im späteren Abend.
Ja, aber dann verlierst du halt den chinesischen Markt total und das geht halt auch nicht. Das ist jetzt auch für den Rasenfunk wichtig. Nee, ich meine, das ist ja der Grund.
Ich wollte es ja nur mal ansprechen, es war halt ein Thema. Ich habe ehrlich gesagt auch keine Meinung dazu. Mir ist es, ich sitze da fett auf der Couch und esse meine Chips und denke mir halt so, ja, gut, bewegt euch halt, ne? So. Aber,
ihr verdient so viel.
Ja, ich dachte mir halt so, okay, das war wohl jetzt irgendwie ein Thema an dem Tag, weil das gab es, glaube ich, noch nie zum Bundesliga-Auftakt, dass Trinkpausen und dass es so ein Thema ist.
Also es war tatsächlich sehr warm. Ich habe irgendwas in einer Zusammenfassung gesehen von 43 Grad in der Sonne. Das haut dann natürlich schon rein. Ich finde aber, das Erstaunliche ist, man sollte ja dann erwarten, dass es dann eher so viele gemächliche Spiele gibt. Und das war jetzt aber gar nicht am ersten Spieltag so. Also gut, wir kommen noch zu HSV gegen Ingolstadt. Das war so eine eigene Kategorie. Aber jetzt gerade auch Dortmund gegen Mainz ging ganz schön hin und her. Und nicht nur die Mainzer hatten Chancen in der ersten Halbzeit, sondern in der zweiten Halbzeit hat dann Schürrle wahnsinnig aufgedreht. Ich finde, das war so ein bisschen so eine der interessanteren Figuren vom ersten
Überraschung
Spieltag.
Überraschung vor allem. Schürrle, da kannst du mich echt mit jagen, ne? Mit Schürrle, ey.
Hattest du ihn bei Comunio?
Nee, aber ich verarsche immer einen, der ihn hat, weil ich mit dem noch eine Wette letzte Saison hatte, dass er gesagt hat, Schürrle macht zur Rückrunde noch 5 Tore und hat er dann nicht gemacht. Ich habe 50 Euro gewonnen, weil ich finde Schürrle so, ich weiß nicht, Schürrle ist halt Schürrle. Schürrle ist irgendwie gefühlt und das ist jetzt bestimmt auch nicht wirklich komplett wahr und irgendwelche Statistiker kommen bestimmt um die Ecke und sagen, nee, stimmt aber nicht, aber gefühlt ist Schürrle so einer, der wird immer gehypt, kommt irgendwo hin und bringt die Leistung dann eigentlich nicht wirklich. Also er kommt dem Hype nicht hinterher. Damit meine ich aber nicht, dass er das nicht kann. Der ist ganz klar ein hervorragender Fußballer so und kann auch, wenn er richtig gut drauf ist, richtig so ein spielentscheidender Spieler sein. Aber irgendwie immer, seitdem der zu Chelsea gewechselt ist damals, egal wo der ist, ist immer so, ja, jetzt kommt der Schürrle, jetzt wird's geil und dann wird's nie geil. So.
Ja, der Schürrle ist halt so einer von denen, der immer so ein Päckchen mit sich herumträgt, was bei ihm tatsächlich viel mit den Transfersummen zu tun hat. Also ab dem Wechsel zu Chelsea hat er quasi in einer anderen finanziellen Liga gespielt, wurde dann für 30 Mille geholt zu Wolfsburg und du erwartest halt von einem 30-Millionen-Spieler, der Kevin De Bruyne ersetzen soll zusammen mit Draxler, was anderes als von einem Spieler, der, wenn er innerhalb der Bundesliga gewechselt wäre, hätte er wahrscheinlich 15 gekostet.
Du willst damit sagen, wenn er billiger gewesen wäre, würde der besser spielen?
Nein, ich glaube, dass dann die Wahrnehmung eine andere wäre. Dazu kommt dann noch die Sache, dass er nicht ganz unbeteiligt war am WM-Sieg. Er hat die Flanke auf Götze geschlagen und gleichzeitig ist er auch in der Nationalmannschaft gesetzt, aber einer von den Spielern, wo ich den Eindruck habe, dass sich manche immer noch fragen, warum er eigentlich immer dabei ist, was man auch in der letzten Saison, fand ich, berechtigt manchmal fragen konnte. Und deswegen habe ich so den Eindruck, bei Schürrle geht es nicht immer nur auf die Leistung auf dem Platz, beziehungsweise andere Dinge werfen immer so einen Schatten auf die Leistung und er muss quasi besonders leuchten, um das quasi.
Ich gebe dir vollkommen recht, ich finde das total einleuchtend, was du sagst. Ja, da stimme ich dir zu. Wahrscheinlich dieses Image, das Geld bringt halt mit, ne? Das ist klar. Also du hast dann schon so ein Gepäck, was du irgendwie mit dabei hast als Spieler und es sind ja auch nur Menschen. Und ich glaube, bei Schürrle ist es halt so ein Ding, dass manche Spieler sind halt weniger und manche andere mehr anfällig für solche, sagen wir mal, Psychogeschichten, also mit Druck umgehen oder so ein Image, dem hinterherrennen. Gomez war zum Beispiel auch immer so ein Spieler, wenn es bei dem nicht lief, irgendwie 5 Spiele, dann lief es auch erstmal die nächsten 10 Spiele irgendwie nicht gefühlt, weil halt Kopfsache ist. Stürmer, manche sind ja so. Lewandowski ist zum Beispiel gar nicht so, der ist so eine Maschine. Und ich glaube, Schürrle ist halt auch einer dieser Spieler, der irgendwie, wenn es bei dem läuft, irgendwie 2-3 Spiele, oder wenn er in einem Spiel, sagen wir mal, 3-4 sehr gute Aktionen hat, dann wird er wirklich, dann spielt er wirklich Weltklasse. Also meine ich jetzt wirklich sogar ohne Übertreibung, da spielt er wirklich teilweise Weltklasse. Aber wenn er dann wieder so ein Spiel hat, wo er in den ersten 10-20 Minuten irgendwie zweimal so mit dem Kopf durch die Wand versucht, eine Einzelaktion zu bringen, die ja so Spieler wie er dann auch brauchen für den Kopf, ne? Er muss irgendwie Erfolgsmomente schaffen. Wenn die dann nicht klappen, dann spielt er halt nicht so geil. Und deswegen denke ich halt oft so, ja, Schürrle, ich würde nicht so viel für den ausgeben, weil eben du nimmst dir so einen Risikofaktor mit rein in so einen Verein. Also es muss halt bei ihm laufen, damit es läuft, aber du musst den immer so ein bisschen mit Samthandschuhen anfassen,
glaube ich. Aber er ist ja jetzt zurück bei Thomas Tuchel, der Trainer, der ihn quasi groß gemacht hat damals. Ja. Und ich meine, das ist natürlich jetzt eine strapazierte Storyline, aber es scheint ja tatsächlich eine Auswirkung zu haben. Also
das glaube ich auch, weil ich glaube auch Schürrle ist auch so ein Spieler, wo da halt viel rundherum auch passen muss. Und ich glaube, das ist jetzt gerade die bestmögliche Variante für ihn unter Tuchel in Dortmund, weil er hat ja auch mehrmals betont, wie sehr er sich freut, in diesem Stadion zu spielen und so, und dass es gleich so gut klappt. Also ich glaube auch, dass der die Saison ganz gut spielen wird. Ich hatte übrigens letztes Jahr Schürrle bei Communion und habe ihn dann verkauft und dann hat er 3 Tore gemacht. Und deswegen ist immer so mein Glück. Und ich habe heute Kramaric verkauft. Das heißt, Leute, nächsten Spieltag Kramaric 3 Tore für Hoffenheim. Kann ich schon an dieser Stelle ankündigen. Ich bin auch deswegen eher, also deswegen dachte ich mir bei Schürrle schon vorher, der wird ganz gut spielen da. Viel gespannter bin ich jetzt natürlich bei Götze, wie der mit diesem verrückten Druck umgehen wird.
Ich glaube, das geht tatsächlich bei Dortmund leichter als bei anderen Vereinen, allein auf der Grundlage dessen, welchen Fußball sie spielen. Also Dortmund spielt einfach so schnell und Dortmund spielt gleichzeitig so offensiv, dass du nicht nur 3 Offensivaktionen hast pro Spiel, sondern du hast 10. Das heißt, die eine, wo du den Ball verlierst, wiegt nicht so schwer. Und ich finde, das merkt man jetzt auch bei Schürrle. Also der hat jetzt ein super Spiel gemacht gegen Mainz, aber hatte auch da wieder 2-3 Szenen, wo es nicht funktioniert hat. Und früher bei Wolfsburg, ich kann mich nicht an Spiele erinnern, wo er allein so viele Gelegenheiten hatte, mal mit viel Platz auf seiner Seite, mit hohem Tempo am Gegenspieler vorbeizugehen. Weil Schürrle ist ja nicht der Dribbler. Schürrle spielt auf dem Flügel, aber ist jetzt nicht der im 1 gegen 1 da 3 Hackentricks zeigt. Und
er ist schnell. Arschschnell.
Genau, er ist halt schnell.
Wie eine Vogelspinne, wenn man sie Hunger lässt. Sorry, das war ein Zitat.
Und ich glaube tatsächlich, dass es ähnlich bei Götze auch wird. Also wenn er dann hinter den Spitzen steht, der kriegt halt einfach sehr, sehr viele Möglichkeiten, gute Pässe zu spielen und da fällt dann auch was Gutes bei runter. Also ich glaube tatsächlich, das kann gut funktionieren. Zumindest jetzt im ersten Spiel hat es das ja.
Ich war ja auch auf der Dortmund-Meisterfeier vom DFB-Pokal. Nee, jetzt hier in Berlin, beim letzten DFB-Pokal. Also die Feier wird ja quasi vorbereitet und dann wird geguckt, ob man sie feiert.
Also als sie
nicht
gewonnen haben oder als sie... Also als sie das letzte Mal gewonnen haben.
Nee, ich war jetzt auf Einladung von Dortmund hier beim Finale im Stadion.
Mhm. Ah, okay.
Genau, und die haben verloren, haben aber ja trotzdem die Feier ausgerichtet, weil sie auch hätten gewinnen können. Und das war ein seltsamer Ort zu sein, diese Feier, weil es so super krass, das war hier in der Station in Berlin, wo normalerweise die Republika ist, die haben das ganze Teil gemietet, riesig aufgefahren, riesige Buffets mit den besten Speisen der Welt, unzählige Bars, eine Band und alle waren scheiße drauf. Das war echt ein super besonderer Ort. Ich glaube, die Band war auch angehalten, nur so Jazz zu spielen. Die haben so komische, so leise, so Bar-Jazz gespielt. Normalerweise wäre es eigentlich so eine Stimmungsband gewesen. Das war, also danke nochmal an Dortmund für die Einladung. Schade, dass es nicht geklappt hat. Aber das war wirklich ein spezieller Ort. Da werde ich mich gerne dran erinnern.
Ich stelle mir auch verrückt vor, als das Champions-League-Finale in Wembley war und Dortmund auch verloren hat, diese zusätzliche Demütigung der Spieler, als auf dieser Feier danach dann Helene Fischer aufgetreten ist. Du hast so das größte Spiel deines Lebens gerade verloren, bist du am Bundes- und dann tritt auch noch Helene Fischer auf. Das ist, glaube ich,
Ja, aber die mochten die ja alle. Fußballspieler haben ja offensichtlich keinen Geschmack.
Nee, die mögen die alle nicht. Das ist ein Gerücht, das die tun einfach alle so. Das ist ein Geschäft. Helene Fischer ist Marketing, aber keiner kann die wirklich mögen. Also das, so man kann gar nicht so degeneriert sein, dass man die mag. Das geht.
Helene Fischer ist quasi das E-Sport von Schlager sozusagen. Also okay. So wie man halt einen E-Sport-Verein aufmacht, muss man halt auch die Helene Fischer mögen nach außen hin. Das ist halt Marketing einfach, ne?
Kleiner Gossip-Test, wisst ihr, in welchem Stadion Helene Fischer am Bundesligaspieltag war? Zusammen mit Franziska van Almsick, das ist schon ein ganz guter Hinweis.
In Leipzig dann? Nee, die haben nicht.
In Hoffenheim. In Hoffenheim.
Die ist genau. Da, hat die nicht irgendwas mit dem Verein auch zu tun? Franziska van Almsick?
Franziska van Almsick ist Mitglied und findet Hoffenheim schon ganz lange ganz toll.
Ich weiß noch, Helene Fischer, als sie damals bei Dortmund da aufgetreten ist, hat Max Kruse mehreren Dortmund-Spielern geschrieben, ob sie die Nummer von ihr haben. Das fand ich auch sehr lustig, wo wir gerade bei Gossip sind.
Ja,
aber ganz ehrlich, die hören ja alle so Indie-Rock. Die Fußballer hören ja alle so Indie-Rock und coole Rockmusik, die hören ja nicht so Zeug.
Ja, ja, genau.
Die wackeln hier die ganze Zeit mit den Augenbrauen neben mir.
Ich weiß auch nicht, was hier gerade passiert. Ich glaube, hier weiß irgendjemand mehr, aber lassen wir das mal unkommentiert. Noch.
Also Helene Fischer ist ja der FC Bayern München deutschsprachiger Musik.
Hau ab.
Ja, ja, ja. Ne, das hört ihr jetzt nicht gerne, aber das ist so, liebe Freunde. Das ist so.
Ja. Herm springt vom Balkon. Gott sei Dank ist dein
Netz. Ich lasse da nicht an meine Helene rankommen. Du kannst nicht gehen.
Ich hätte jetzt fast für mich eine Folge Mallorca, Jens. Da ist er über den Balkon abgehauen. Er ist aus dem ersten Stock. Aus dem ersten Stock ist er runtergesprungen und gesagt, nee, ich muss jetzt zum Amt, ich muss los, ciao. Und dann ist er über den Balkon abgehauen, weil nämlich vorne die Behörden an der Eingangstür waren.
Ja. Das war so wie 40 Towers oder sowas. So John Cleese in 40 Towers. Irgendwie. Ja,
heute ist wieder Mallorca, Jens. Ja, stimmt, heute ist Mallorca Jens Special.
Also vielleicht für die Zuhörer, die es gerade nicht verstehen, worum es hier geht, Herm ist vielleicht sogar der größte Mallorca-Jens-Fan der Welt die Auswanderer ist einfach die Sendung.
Gut bei Deutschland. Auswanderer ist nur bis 21, gut bei Deutschland ist alles, was höher ist, altersmäßig.
Wir sind alle sehr großer Fan. Und wenn Sie da draußen gerade mehr Bock haben, mehr Stories über Jens, Mallorca-Jens zu hören von die Auswanderer, dann hören Sie doch mal vorbei bei Gästeliste Geisterbahn.
Nächste Woche sind wir aus der Sommerpause zurück. Und dann wird es noch lustiger als heute. Und noch fundierter. Und
noch lustiger als jemals zuvor.
Mit den Hits aus den 80ern, den 90ern, den besten von heute.
Ja.
Ja, das Gute ist, ihr kommt warm rein, weil ihr habt jetzt hier quasi euer erstes Pflichtspiel schon absolviert. Und dann wird das wie bei Gladbach. Das wird halt. Oh, das heißt, ich bin der unterklassige Verein. Ja. Moment mal, wobei eigentlich immer der unterklassige Verein Heimrecht hatten. Wir sitzen gerade bei dir in der Wohnung, Hermo.
Ja.
Egal.
Hier als Rot-Weiß Erfurt.
Das hatten wir auch in der Gästeliste zuletzt von diesen Komikern gehört habe. Bei Frauentausch, wenn man als Frau bei Frauentausch mitmacht und dann zu dem Heim fährt, mit dem man tauscht und vor einem riesen Haus oder einem Einfamilienhaus steht und dann realisiert, scheiße, ich bin der Assi.
Ein zeitloser Klassiker.
Manchmal so auf Partys, Nils, muss ich sage dir ganz ehrlich. Ich habe dir jetzt schon so ein paar Mal in Bars erzählt. Ja, ja, so, ist ein guter Küchengag so. Ja, ja, passt schon ganz gut. Auch da, vielleicht für den Zuhörer da draußen, wenn er mal lustig sein wird auf einer Party. Die Ich bin der Assi-Story von Nils ist sehr gut.
Gästeliste Geisterbahn, Gästeliste Geisterbahn.
Kommt gerade hier unsere Katze Anton dazu, der neben seinem Kollegen Louis, die kommen ja aus Augsburg. Deswegen können wir über den FCA reden.
Das ist, ich finde das wunderbar, wie du versuchst, hier meine Sendung noch
zu machen. Die Zirbelnüsse aus Augsburg.
Ich möchte noch gern.
Ich bin auch großer Fan von.
Zwei Dinge möchte ich noch kurz zu Mainz sagen. Die sind ja in dem 4-1-4-1 angetreten und für Gbamin auf der ersten Eins, also im Sechser, was ja so ein bisschen, fand ich, eine erste Probe, die er bestehen musste in der Bundesliga, wie gut er das hinkriegt, hat mir sehr gut gefallen. Und Clemens auf rechts außen hat auch ein sehr gutes Spiel gemacht. Das ist quasi, ich glaube, das sind zwei positive Dinge, die Mainz-Fans aus diesem Segment mitnehmen können.
Man muss sagen, außer jetzt so Bremen sind eigentlich und natürlich Schalke als Spiel waren eigentlich viele Mannschaften sehr, also es geht sehr eng zu, wenn die alle so weitermachen dieses Jahr.
Ja, beste Liga der Welt halt.
Ja.
Das wird ein mega gutes Selfie, Donny. Später dann zu.
So.
Lasst uns über Augsburg reden. Die haben gegen Wolfsburg gespielt.
Mit seiner Freundin, so guten.
Und Augsburg tatsächlich zum 6. Mal in Folge das Auftaktspiel verloren. Das heißt, so ganz überraschend kam das 0-2 gegen Wolfsburg nicht. Aber ich glaube, die Art und Weise nervt die Wolfsburger. Nervt die Augsburger. Die Wolfsburger sind, glaube ich, zufrieden.
Ja, total. Ich habe erstmal ein paar Fragen zu Wolfsburg, ne?
Ja, viele Menschen haben im Moment Fragen nach Wolfsburg. VW-Witz, Alter.
Ach so, ja, sehr gut. Wir sind ja auch gesellschaftsmäßig auf der Höhe. Und zwar, dieser Verein wird ja zunehmend verrückt, ne? Also eine Sache, die ich ganz komisch fand, dass jetzt Benayo ist jetzt zweiter Torwart, ne?
Ja, Castells ist jetzt Nummer eins.
Castells Esser, das ist gesetzt. Verlängert seinen Vertrag und ist trotzdem weiterhin Kapitän. Was ist da los? Wird der Kapitän jetzt von der Bank aus? Das ist ja noch verrückter als bei Hertha, wo der Kapitän Stürmer ist und vorne steht und rumschreit. Das macht doch alles keinen Sinn. Naja, jedenfalls finde ich zurück bei Wolfsburg, dass deren, was ich auch lustig fand, dass vor dem Spiel der Hacking im Interview gesagt hat, naja, mal sehen, ob die Fans jetzt pfeifen. Ich glaube nicht, dass sie den Julian Draxler auspfeifen, weil der wird ja jetzt die kommende Saison auch weiterhin alles für den Verein geben. Und dann hat man so während des Spiels gesehen, dass so 20 Wolfsburg-Fans waren mitgereist nach Augsburg. Die haben dann auch schon, hat man sie nicht pfeifen gehört. Und ja. Und aber ich finde es verrückt, dass der Verein, die, man weiß, die sind jetzt halt wirklich so eine Wundertüte und man weiß gar nicht, was die jetzt machen, weil selbst Spieler, die da ja nun scheiße spielen, das ist wie so ein Schürrle oder jetzt so ein Draxler, dass die ja, also normalerweise ist Wolfsburg so der Verein, die holen Spieler für viel Geld und verkaufen die dann auch für ein bisschen mehr Geld. So ein Durchlauf jetzt noch auf hohem Niveau, Champions League, Europa League, aber jetzt sind die das ja gar nicht mehr. Und die Spieler spielen scheiße da und werden trotzdem noch für viel Geld verkauft. Jetzt hieß es heute irgendwie Schürrle für 75 Millionen nach Paris.
Draxler, angeblich.
Why?
Ich glaube aber, das sind Sonderfälle. Also tatsächlich, wenn du dir anguckst, jetzt dann Dante weg, Naldo weg, da haben sie jetzt nicht den großen Reibach mitgemacht. Ich finde es eher interessant, die Frage, wie man es tatsächlich hinbekommt, dass die Mannschaft, die es verpasst hat, ins internationale Geschäft zu kommen, und zwar einfach, weil sie keinen Bock hatten, so wirkt es zumindest in der letzten Saison, die wollen jetzt alle weg. Und im Grunde hat man den Eindruck, dass Hacking die, also während Ancelotti ja die Bayern von der Leine gelassen hat, muss Hacking gerade, aber wenn er nicht mit 11 Leinen zum Spiel kommt, dann hat er gar keine Spieler, die auf den Platz laufen können. Das finde ich tatsächlich interessant, wie man das, also verhindern kann man es ja schwierig als Verein. Du kannst, du musst entweder die harte Linie fahren oder die weiche Linie. Entweder du stellst dich komplett neu auf oder du sagst, ey, hier habt ihr alle Verträge und Verträge gelten noch was. Was ich interessant finde, ist, dass sie es nicht geschafft haben, diese Unruhe irgendwie runterzukriegen. Das zieht sich jetzt schon durch die komplette Transferperiode, wird noch bis zum 31. August so weitergehen.
Was ist denn mit Rodriguez? Bleibt er jetzt oder nicht? Weil der ist meiner Meinung nach viel zu gut für diesen Verein. So, der ist meiner Meinung nach vielleicht sogar einer der besten Außenverteidiger der Welt. Der könnte eigentlich in allen großen Vereinen spielen. Und der ist ja auch umworben, wie man ja weiß. Und total. Der hat ja auch irgendwie noch keine klare Ansage gemacht, ob ich aber bleibt oder nicht. Das würde mich mal interessieren, weil ich meine Vermutung, also sagen wir mal hypothetisch jetzt mal, ne? Was würde denn jetzt passieren, wenn jetzt Draxler und Rodriguez wirklich abhauen und vielleicht noch, Luis Gustavo wird bleiben, ne? Aber so
wahrscheinlich
ein oder zwei andere noch gehen, dann haben die ja gar nichts mehr.
Ich meine, Bastos ist ja jetzt auch sicher.
Geht ja,
sehr gut. Thomas Tuchel war ja so freundlich, es schon mal zu verraten am Freitag. Lief eher so semi-gut. Ja, ist eine total interessante Situation, weil irgendwie stehen die ja so vor der Frage. Einerseits Wolfsburg immer noch einen sehr guten Kader und das müsste eigentlich locker reichen. Und das hast du jetzt auch hier gegen Augsburg gesehen. Das waren ja eher individuell gute Szenen.
Als locker reichen wofür? Für,
halt für internationales
Geschäft,
würde ich sagen. Ja. Champions League wird dann schon knapp, glaube ich, jetzt in der Saison. Und sollten die jetzt aber tatsächlich noch weitere Abgänge haben, dann stehen die tatsächlich zum einen in einem Rechtfertigungsdruck für alle Spieler, die geblieben sind. Die fragen sich ja,
ja, voll.
Ist so ein bisschen ungeil. Und gleichzeitig sind sie dann in der Hohlpflicht, junge Talente zu holen, so Kategorie, das, was Dortmund jetzt in der Transferperiode gemacht hat.
Kann aber auch dem Verein gut tun, ne? Also kann ja, ich habe irgendwie das Gefühl, ja gut, bis auf den Pokalsieg da vor, wann war es, 2 Jahren? Haben die ja 2009 die Meisterschaft geholt und irgendwie so auch wieder so ein gefühltes Ding, aber ich glaube, da ist auch viel Wahres dran, dass es irgendwie seit der Meisterschaft so von jedem Jahr zum nächsten so dieser Hype, sag ich mal, irgendwie runterging. Also klar, De Bruyne war natürlich super und es gab, und ich fand auch eine gute Entscheidung von Luis Gustavo, von den Bayern nach Wolfsburg zu wechseln, hat auch eine gute Saison da gespielt. Aber so generell ist das immer irgendwie jedes Jahr so ein bisschen abgeflacht, habe ich das Gefühl. Und man hat so das Gefühl, das ist so wie so ein Westerndorf, was so alle verlassen auf einmal. Weißt du? Das ist so, da war mal Gold, so irgendwie um Ecke und da sind da alle hingezogen und jetzt ist das Gold weg und jetzt sind so die Letzten noch da und wenn du da bleibst, heißt es so, ja komm, lass abhauen hier so. Ne? Hier ist nichts mehr zu holen, habe ich so das Gefühl, so ein bisschen.
Hätte ich auch sehr interessant gefunden, als Wolfsburg dann einmal beinahe abgestiegen ist, was dann daraus geworden wäre, so aus dem Projekt. Das habe ich mir auch schon bei Hoffenheim gefragt. Die hätten, weiß nicht, die hätten wahrscheinlich dann so weitergemacht, aber bei Wolfsburg habe ich mich dann noch mehr gefragt, ehrlich gesagt. Und bei Rodriguez habe ich jetzt auch gefragt, weil er am Wochenende wieder so einen Roberto Carlos Freistoß gemacht hat. Ja. Dachte ich auch so, Mensch, sah geil aus. Und da, bei dem frage ich mich das schon seit Jahren, was der da noch macht, ob der halt wirklich einfach so viel Lack macht und einfach sagt, wenn, dann gehe ich nur zu Real und sonst nix. Oder, also finde ich echt, bei dem habe ich mir so am meisten gefragt.
Ich finde ja tatsächlich die interessanteste Personalie da fast Klaus Allos. Man muss sich ja mal überlegen, mit welcher Reputation der zu Wolfsburg gekommen ist. Er und Thomas Schaaf waren die Koryphäen bei Werder, haben aus dem Verein einen Wahnsinn, ich meine, wie oft waren die in der Champions League? Sind Meister geworden und beide haben es so ein bisschen nicht geschafft, ihren Ruf, den sie aus Bremen mitgebracht haben, aufrechtzuerhalten. Also sowohl Thomas Schaaf jetzt nach seinem letzten Engagement bei Eintracht Frankfurt nicht mehr so wirklich wohl gelitten, und zwar nirgendwo, hat man den Eindruck. Und auch Klaus Allofs, wo man immer gesagt hat, der hat ja früher, der hat einen Miku dahin geholt, der hat ganz viele tolle Spieler entdeckt, wo man immer gesagt hat, die große Stärke von Klaus Allofs ist es, auf dem Transfermarkt die Spieler zu holen, die gut werden, es aber jetzt noch nicht sind und deswegen noch günstig zu haben sind. Das hat er jetzt bei Wolfsburg auch noch nicht so richtig unter Beweis gestellt, und das, obwohl Wolfsburg eine der besten Jugendabteilungen der Bundesliga hat.
Es ist merkwürdig. Ja, die sind, glaube ich, amtierender deutscher Meister. Die oder Dortmund.
Naja.
Gut, sie haben ja jetzt 2-0 gewonnen.
Lustige Sachen, die beiden. Also er und Häkkinen geben immer lustige Interviews, finde ich. Das ist mal so ein bisschen. Das ist einfach verrücktes Ding da. Aber es ist gut, wenn man ein Stadion, ich kann das nur empfehlen, von Berlin aus eine Stunde mit dem Zug, dann ist das, das Stadion direkt am Bahnhof. Auf dem Weg zum Stadion kann man immer durch die Outlet City. Dann ist man direkt im Stein und kann man danach wieder nach Hause fahren. Kann ich sehr empfehlen. Also, das ist schon toll da. Ist schon, also.
Ich glaube, ehrlich gesagt, so machen das viele Wolfsburger Profis auch, nur dass die halt dann zum Training.
Ich war einmal, da bin ich irgendwie aus Bremen gekommen oder sowas und bin dann in Wolfsburg ausgestiegen, weil ich dachte, komm, gehst da mal hin, guckst, und dann war ich so nachmittags dort oder so mittags. Und da war Felix Macker noch Trainer und dann stand ich so an dem Trainingsgelände, da waren also zwei Rentner und ich. Und der hat mich halt super böse angeguckt, weil er dachte, ich bin irgendwie so ein Spion oder sowas, weil er das halt absurd fand, dass jemand zum Training, zum Zuschauen kommt. Und da fand ich das ganz komisch zu sehen, wie da auch die Spieler direkt in Grüppchen waren nach Nationen und so. Und das war halt so gar kein Mannschaftsgefühl da. Das fand ich echt, die hatten alle sehr Schiss vom Trainer auch, sagen wir dann. Ich weiß nicht, wie das jetzt ist. Nils, bitte?
Wenn ich da ganz kurz intervenieren darf. Ich will nur wissen, wie kommt es dazu, Herm, dass man in einer Bahn sitzt und sich denkt, ach komm, Wolfsburg, da steig ich mal aus.
Ich war da shoppen vorher, in diesem Outlet-Dings, was da denn ist.
Ja, Moment, die Geschichte fing an, ich kam von Bremen und dann habe ich gedacht, ach Wolfsburg, da steigst du mal aus.
Ich wollte es ein bisschen mysteriöser sagen lassen, ja. Ich war dann irgendwas mit dem Zug, glaube ich, aber auch. Und dann.
Ja, aber das Ticket ist ja dann weg. Also man muss ja entweder dahin, dann hättest du ja ein neues Ticket kaufen müssen.
Keine Zugbindung. Hat man noch nicht. War keine Zugbindung. Alles gut.
Muss nur an dem gleichen Tag einfach gefahren sein, oder?
Hat doch, wenn man ein Zugticket kauft, hat man dann das doch für 2 Tage quasi. 48 Stunden gilt das doch.
In den 80ern. Irgendwas an deiner Geschichte ist komisch, Herr. Ja. Und ich werde noch raus in.
Entweder du hast eine Affäre oder du hast ein Auto.
Nein, ich wollte wirklich in dieses Outlet-Dings, was da am Bahnhof ist. Und ich dachte, ich habe heute eh noch so viel Zeit. Und
nee,
dann war ich da.
Nee. Ich glaube, du warst wirklich als Scout da. Und Felix Magath hat dich vollkommen zu Recht so gemein angeguckt.
Zu Dieter Häkking muss ich noch kurz sagen. Ich finde den auch immer ganz lustig in Interviews, aber nicht lustig im Sinne von witzig, sondern der hat irgendwie so eine Art. Der ist so mega direkt und alles, was er sagt, klingt so, als wäre das für ihn so in Stein gemeißelt, wenn er irgendwas sagt. Und zwar finde ich das am interessantesten beim Kicker-Sonderheft. Da finde ich ja persönlich immer das lese ich ja wahnsinnig gerne, das kaufe ich so aus Tradition, seit 10 Jahren immer sofort, wenn es rauskommt, im Kiosk, dahin gehen. Und ich liebe ja immer diese Trainerinterviews, weil ja immer die letzte Frage ist ja meine Lieblingsfrage, wer wird deutscher Meister und wo landet ihr Verein so, ne? Und weiß ich nicht, von 18 Trainern sagen halt 17 irgendwie, ja, FC Bayern, aber die sind wenigstens sympathisch und sagen so, ja, ich glaube, an den Bayern kommt man nicht vorbei oder dieses Jahr muss man die Bayern auf dem Zettel haben. Dick Helke war der Einzige, der sagt so, deutscher Meister wird der FC Bayern München, Punkt. So, das ist sein erster Satz und dann irgendwie danach, wo wir landen, werden wir sehen. So, im Sinne, will nur noch, dass sie reingeschrieben hat, und war's das jetzt? Darf ich gehen? Danke, tschüss. Das fand ich irgendwie witzig. Da musste ich wirklich lachen, als ich es gelesen habe. Dass er der Einzige ist, der das einfach so sagt. Und ich glaube, es gab übrigens auch nur einen einzigen Trainer, der gesagt hat, Leverkusen wird Meister. Ich glaube, wer war das? Also, der wirklich klar gesagt hat, so, dieses Jahr, glaube ich, wird's eng. Ich sehe Leverkusen weit vorne.
Ich glaube, Paul Dardai war
das. Stimmt, das war sogar, stimmt, ja.
Ich würde bei Dieter gegen Folge mal die Haare anfassen. Der hat so seit 1000 Jahren die gleichen Haare. Ob die so...
Mit was erhoffst du dir davon? Welches Gefühl?
So kratzig sind die, so ganz fest sind die, glaube ich.
Dann kannst du ja auch eine Bürste anfassen. Okay.
Ja, aber na gut.
War nicht Litti mal Interimstrainer von Wolfsburg?
Ja. Der tat einem wahnsinnig leid, vor allem Litti, das kam ja dann damals raus, dass er immer mit den Öffentlichen und seinem Fahrrad zum Training fährt und der sieht ja immer per se so traurig und melancholisch aus und ist ja auch so klein und das war
ich finde, also das ist so etwas, was mich ärgert, ich finde, dem fehlt noch irgendeine Zweitkarriere, so, der muss irgendwie wieder sichtbar werden, so als Co-Kommentator oder was auch immer, aber der ist irgendwie unterrepräsentiert, finde ich.
Sträflich kann einen Podcast machen.
Ja, kann einen Podcast machen.
Wenn der Gisdol irgendwie einen Job bekommt als Co-Kommentator, dann kann der Litti ja wohl längst irgendwo rein. Der saß doch jetzt da bei der Konferenz, da hing mir so, warum sitzt der denn da? Und dann fand ich so geil, am Ende hat die, war es Jessica Kastorf? Nee, wie heißt denn mal die Blonde von Sky? Da saßen die zusammen oben bei, wo die halt alles so anmoderieren, so, ne? Da saßen sie so da und dann am Ende, bei der Verabschiedung fand ich total witzig, sagt sie so zum Gisdol so, ja, und vielen Dank, dass du heute da warst, ja, hat Spaß gemacht, mit dir zusammenzuarbeiten. Wir würden uns natürlich auch mal wieder freuen, dich an der Seitenlinie zu sehen. So, tschüss. Und der meinte, es war total nett. Und dann dachte ich mir, könnte man auch so verstehen im Sinne von, du hast so scheiße kommentiert. Bitte werd wieder Trainer. Vielleicht nur ich das vielleicht so, weil ich so überanalysiere alles, aber.
Ich weiß nicht, hat er ihr danach eine Ohrfeige gegeben?
Nee, er hat natürlich total nett gegrinst,
dann war's halt, mit
weil er ja, glaube ich, einfach das so verstanden hat, als ja, ich bin in beiden Sachen geil. So, aber ich glaube tatsächlich unterbewusst hat sie gemeint, ja, ciao, da holen wir wieder ein Bobbelchair hin oder sowas.
Weiß ich ja nicht. Als die WM in Japan war, da war ja gerade diese Strunz-Effenberg-Geschichte. Und und dann war der Strunz aber Co-Kommentator in der ARD. Und dann haben die halt zwischendurch immer so Berichte gehabt, wie schön es in Japan ist, was da alles Tolles zu sehen gibt, ne? So Berichte so, oh, hier kann man giftigen Fisch essen, bla bla. Und dann haben sie einen Einspieler gehabt, da ging es dann um so eine Inselkette irgendwie vor Japan, so eine ganz schöne, und das sind die japanischen Hochzeitsinseln. Und dann kamen sie zurück ins Studio und dann mussten die halt diesen Beitrag irgendwie abnehmen. Und dann sagt der Typ, ja, schön, ne? Die Hochzeitsinseln zu Strunz. Und Strunz so, ganz trocken. Ja, muss ich mal gucken, ob es jetzt hier irgendwo Scheidungsinseln gibt.
Scheidungsinsel geht ja Taiwan.
Er hat doch dann immer so Berichte gemacht. Wahrscheinlich beim ZDF
dann. Stimmt, ja, genau. Weil der mit einer Japanerin verheiratet war.
Litizan, der hat auch lange Zeit da gespielt, war Trainer und sowas.
Ach, ey, warte mal, ganz kurz. Eine Sache noch zum Spieltag, die ist mir aufgefallen. Dieser geile Auftritt von Lothar Matthäus, Metzelder, diesem Sky-Dude und dem anderen, wo sie mit diesen kurzärmeligen Trikots ins Stadion reingelaufen sind. Sky hat sich was Tolles überlegt, habt ihr das gesehen? Die sind so reingelaufen und die haben ja immer das Gleiche an, ne? Und sitzen dann meistens irgendwie eine Stunde lang, also quasi nach Abpfiff der Konferenz und Anpfiff des 18:30 Spiels, sitzen die ja da rum in der Ecke meistens und haben diese komische Angewohnheit, immer in die Kamera zu gucken, während sie miteinander reden. Ja, was irgendwie aus Amerika, wird in Amerika immer schon so gemacht, aber bloß das Ding ist, die Amerikaner machen es halt richtig. Sind halt sympathische, lustige Typen. Bei Lothar Matthäus sieht es immer aus, wenn er irgendwie so gerade apathisch irgendwie auf Drogen, ja, und da haben wir gedacht, ne? So schaut immer in die Kamera. Und dann sind die aber so reingelaufen in den Stadion. Also Sky hat wahrscheinlich gedacht, so, ah, das müssen wir jetzt irgendwie cool machen. Was cooles überlegt, so. Und dann laufen die quasi von den Katakomben, sind die da hingelaufen zu ihrem Platz und wurden halt so mit der Kamera so von vorne, also einer, der so rückwärts läuft und die so filmt dabei, so voll heroisch, von unten so. Und da haben die aber während dem Laufen halt so, lief keine Musik, sondern die haben da schon angefangen, awkward zu reden. Das war so, so voll so, ja, dann laufen wir jetzt mal rein, ja, schönes Stadion, gut, dass wir kurzarmlich heute an haben, ist auch warm hier und so, ne, ja. Und dann sind die auf halber Strecke auch stehen geblieben, weil der Moderator da meinte so, ja, hat die so zurechtgerückt, so, hier muss man einmal kurz stehen bleiben, haben sie so voll awkward umgedreht, ja, hier bleiben wir jetzt gut stehen, weil die Kameraeinstellung so war. Das war so awkward, ich empfehle jedem, das nochmal anzugucken in der Mediathek.
Aber das scheint das Erzählkonzept von Sky zu sein, ja. Denn bei den Champions-League-Übertragungen ist es ganz genauso, da wird man hier richtig durch den Backstage-Bereich, ja. Kommen die Gäste rein und am Ende gehen sie alle nochmal zusammen raus, ja. Und es wird dann irgendein mehr oder weniger sinniges Zitat noch ans Treppenhaus, genau.
Die wollen das so ein bisschen gaggig machen, ich finde das ja auch in Ordnung. Aber das war einfach so ein bisschen awkward alles, weil die sind halt nicht unbedingt die Typen dafür, die halt so, glaube ich, den komödiantischen Anspruch, ich glaube, dem ehesten würde ich das dem Metzel dazu trauen und dem war es auch am unangenehmsten, hat man auch gesehen, dass der eigentlich nicht so wirklich, glaube ich, Bock hatte auf diesen Einlauf da. Aber bevor ich es vergesse, mir fällt noch gerade ein, man sieht auch immer diese Regie-Cam auch bei Sky, ne? Diese Regie-Cam, ich habe eine Theorie, dass die Regie-Cam, dass die immer, wenn die angeht, kurz bevor, holen die halt so Leute rein, die halt so, die einigermaßen okay aussehen, irgendwie, weißt du? Und die dann so da sitzen so und dann so tun, als ob sie irgendwie Regie machen. Und dann, wenn eine Regie aus ist, kommen die ganzen Dicken wieder rein und sie setzen sich mit ihren Chips wieder hin, ja, machen wir mal die 13, auch nochmal auf die 4 und so, ist so voll gelangweilt.
Vor allem sind so Regie jetzt immer nur so wahnsinnig, so Leute, die total unter Strom stehen, sich alle anschreien und alle hassen für die 90 Minuten oder so. Ich hasse die Regie, Kim. Ich weiß nicht warum. Ich habe immer das Gefühl, dass sie da so hervorheben, oh, das ist unsere Regie, das sind so ganz,
und immer hat jemand ein Trikot an. Ich meine, ich war ja auch Sportjournalist, da bin ich nicht im Trikot in die Redaktion gegangen. Da wussten ja alle, dass ich Bayern-Fan bin. Und ich frage mich, machen die es tatsächlich nur für diese 5 Sekunden, die man diese Regie-Cam sieht? Weil ich finde, es gibt, außer wenn es besonders warm ist, keinen anderen Grund, ein Trikot anzuziehen. Oder man ist im Rasenfunk. Ich kann sagen.
Ja, ich arbeite bei Kaufland in der Kasse und du?
Ja, ich bin professionelles Sky-Regie-Model. Du könntest meinen Hinterkopf kennen, warte, ich drehe mich mal um.
Da ist auch immer so eine Frau dabei, wo du halt denkst, ja, angeblich, die sind ja doch meistens hübsch oder sowas. Ich glaube nicht, dass die in der Regie da Bock hat zu arbeiten mit den Leuten.
Wir werden auch von Sky-Mitarbeitern gehört. Grüße an der Stelle. Hup mal für uns, wenn ihr es gut fandet. At Donny O'Sullivan.
Aber ich finde Heribert Bruchhagen einen guten, auch wenn mir Dietmar Hamann sehr fehlen wird, finde ich Heribert Bruchhagen einen guten Baustein, aber man merkt auch bei ihm am meisten, dass er nicht weiß, wie das funktioniert, mit ihm die Kamera reden. Mhm. Er hat dann immer sonst nichts geschaut, wie so eine Katze, die so einen Schmetterling hinterher schaut und dann so erzählt.
Am besten macht's der Lodder. Du musst echt gucken, wie der Lodder in die Kamera guckt. Der ist so ein ganzes Gesicht, sein ganzes Gesicht ist verkrampft dabei einfach so. Und der ja wirklich aber Sachverstand hat, wirklich kein, ohne Witz, ich höre dem Lodder total gerne zu bei so Expertenanalysen, weil der wirklich einen Plan hat so. Der erzählt meistens wirklich schlaues Zeug, aber dann steht er immer so da, sitzt so da und guckt immer in die Kamera und ist so verkrampft alles. Und so, das ist irgendwie, naja, weiß nicht.
Ich fühle mich manchmal unsittlich angeguckt von Lothar Matthäus. Ja, ich fühle mich dann manchmal, als wäre ich 17 und ukrainisch oder irgendwie. Manchmal sieht das komisch aus. Ich weiß nicht, wie wir da jetzt hingekommen sind. Und ich weiß vor allem nicht, was wir jetzt noch über Augsburg sagen können.
Oh.
Vielleicht sage ich noch 2, 3 Sachen, die mir aufgefallen sind. Also vom Personal her hat ja tatsächlich Schuster kaum was verändert.
Ja.
Von der Spielweise her eigentlich auch gar nicht so sehr. Viel über die Flügel. Kajubi sehr gutes Spiel gemacht. Chor ganz gutes Spiel gemacht. Halt im Abschluss ein bisschen unglücklich. Und ja, ich glaube, Augsburg muss sich finden. Die sind es auch gewohnt, dass sie verlieren. Die verlieren immer das erste Spiel, seit 6 Jahren jetzt schon. Das kann man tatsächlich dann mal eine Serie nennen. Wahrscheinlich hat Weinz ja deswegen auch mit Schalke verloren. Das hat er wahrscheinlich noch so im Blut.
War das nicht so, dass kein neuer Trainer ein Spiel gewonnen hat, außer Ancelotti? War das nicht irgendwie so?
Das könnte man jetzt rein theoretisch im Kopf durchgehen und das hört sich für mich richtig an, ja.
Ich habe ja schon viel Richtiges heute gesagt, deswegen brauchen wir es eigentlich nicht mehr kontrollieren.
Nee, brauchen wir nicht mehr kontrollieren.
Ja. Nee, ich fand, wir wurden alle am Anfang direkt diskreditiert, als wir ernsthaft diskutiert haben, ob der FC Bayern einen Trainer braucht. Das fand ich sehr gute Startdiskussion.
Ich würde ganz kurz, also ich weiß, es brennt mir auf der Seele, weil ich es heute Morgen wieder gelesen habe. Ich würde gerne kurz eure Meinung zu Schweinsteiger hören tatsächlich.
Mhm.
Ich finde das ja wahnsinnig interessant, was da gerade passiert. Nicht nur, weil ich Man United-Fan bin, sondern großer Mourinho-Fan. Ich liebe diesen Typen, ich finde ihn immer gut. Und ich finde das ja irgendwie total traurig, was da gerade passiert. Ich habe nämlich eine Theorie, warum der nicht aufgestellt wird, der Schweini. Ich glaube nämlich, dass genau so eine Typen wie Schweini der Mourinho überhaupt nicht mag. Ich glaube wirklich, das ist eine persönliche Sache. Ich glaube, dass der Schweini so ein bisschen mit einer Selbstverständnis irgendwie daran gegangen ist, dass er auf jeden Fall spielt. Mourinho das gar nicht cool findet und jetzt ist er so. Ich glaube, es kann nicht aus nur spielerischen Gründen sein.
Also irgendwann hat Schweinsteiger mal erzählt, dass beim berühmten Franz Beckenbauer Cup, den ihr ja alle kennt, hat Bayern mal gegen Real gespielt, als damals noch Mourinho Trainer von Real war und da hat Mourinho ihn umarmt nach dem Spiel und hat gesagt, one day you will be my player. Und damit wollte er ihm sagen, ich finde dich halt so geil, ich will dich unbedingt bei Real haben. Ich glaube nicht, dass es eine Typfrage ist. Ich glaube, dass Mourinho halt einfach knallhart ist in der Entscheidung. Die Entscheidung hat er schon, bevor er auch nur ein Training mit Schweinsteiger gesehen hat, hat er gefällt. Der ist aus irgendwelchen Gründen, vermutlich physisch und auch von der Handlungsschnelligkeit her, passt er nicht mehr in mein Team. Und dann sind solche Spieler für Mourinho auch einfach draußen. Du hast dann keine Chance, dich reinzuspielen, sondern dann sagt er einfach.
Ein anderes Argument, der hat nämlich 5 Spieler für 2 Positionen. Fellaini, Carrick, noch, keine Ahnung, mir fallen jetzt nicht alle ein, aber der hat auf jeden Fall schon 5 nominell für 2 Positionen. Das heißt, das hat er im Vorhinein entschieden sozusagen, bevor er ihn gesehen hat. Und die sind auch alle voll gut, das ist ja das Problem. Aber ich verstehe halt nicht, warum Schweine jetzt da bleibt, das checke ich irgendwie nicht. Also es sind so 2 Fragen, ganz viele Fragen tun sich bei dem Thema auf. Also was ich schon anfangs angesprochen habe, warum, ne, er nicht aufgeschüttet, da hast du jetzt gerade ein Argument genannt, dann habe ich es vielleicht falsch eingeschätzt, kann gut sein, dann ist es wirklich vielleicht spielerisch. Aber andererseits frage ich mich, warum bleibt der Schweine dann da? Und der beharrt ja voll drauf, der sagt ja immer, ja, er bleibt.
Ich habe mich eher schon öfter gefragt, warum Spieler das nicht öfters so machen, weil so, also kriegt er weiterhin gutes Geld und
Albert Streit.
Der hat es recht gemacht. Vergleich, aber ja. Und der Mourinho wird halt spätestens 3 Jahren wird halt Manchester United ein krasser Scherbenhaufen sein und dann geht der Mourinho halt wieder, ne? Und dann ist der Schweinsteiger der Topstar in der Major League Soccer. Sage ich, ja, möchte ich voraussagen. Die
glorreichen Jahre werden jetzt angeläutet vom
Ende. Ja, nee, das ist halt alles bei Manchester United auf schneller Erfolg und dann halt, also Mourinho ist ja immer, bringt schnell was und dann ist danach aber auch umso mehr kaputt dann.
Das wird jetzt eine neue Ära, das wird jetzt 5-mal hintereinander werden wir Weltmeister, das wird grandios. Das wird riesig.
Ja, okay.
Tim Wiese wird ja jetzt auch Wrestling-Star.
Ja, genau. Ich hab's auch gesagt, ja, Tim Wiese hat das ja genauso gemacht. Schön Gehalt weiterbekommen, getarnten Lamborghini fahren und in Hoffenheim.
Hat ja auch deshalb mit den Pumpen angefangen, weil er laut Vertrag muss er sich ja fit halten. Und dann hat er sich aber so fit gehalten, dass er nicht spielen kann, aber trotzdem kann ihm keiner sagen, du bist nicht fit. Deshalb ist er ja sonst auch so, weil das Geheimnis des Pumpens, habe ich mal gehört.
Ja,
aber ich plaudere heute so viel interner hier aus, ich muss aufpassen.
Aber guck mal, eine Sache ernsthaft dazu, um deine Frage zu beantworten. Klar, könnte man natürlich, also das mit diesem, warum nicht einfach sich weiter Geld bezahlen lassen und da bei einem großen Verein. Genau, der will ja spielen und das verstehe ich halt nicht, weil gerade Schweini war für mich immer so einer der Spieler, ich kenne ihn jetzt nicht persönlich, ne, aber was man so mitbekommt aus Interviews und auf dem Platz, wie er sich verhält, er ist ja schon ein ehrgeiziger Typ und erfolgsgetrieben und will ja auch was leisten. Und gerade bei der Nationalmannschaft hat man auch voll auf, finde ich, gemerkt, wenn er nicht wirklich bei einem Turnier irgendwie komplett durchgespielt hat, hat man eben auch angemerkt, dass ihm das wurmt, dass er jetzt nicht den kompletten, die komplette Leistung auf seine Fahne schreiben kann, so, ne? Der ist da nicht wie Schürrle zum Beispiel. Schürrle war der, wie viel Selfies der mit dem Weltmeisterpokal gemacht hat, war so, ja, gut. Hat aber auch nicht so mega, weißt du, wie ich meine, so. Und Schweini ist da, glaube ich, anders. Und der hat halt so einen großen Anspruch an sich selbst. Und das wundert mich halt, warum er dann diesen Move bringt. Ich würde an seiner Stelle wechseln.
Aber ist ja auffällig, sehr auffällig, dass er diesen Move bringt, und ihm das anscheinend egal zu sein scheint, wenn er gerade geheiratet hat. Ihr wisst, was ich meine, Zwinker, Zwinker.
Das ist ein Fußball-Podcast, musst du nochmal erklären.
Da kann doch nur die Frau dahinter stecken, die sagt, mach, du bringst immer, ist alles schmutzig, wenn du nach Hause kommst oder keine Ahnung, irgendwie sowas.
Ich dachte eher wegen der Frau noch direkt in die USA, weil die dir auch trainiert und dann machst du da einen ruhigen in der MLS und die Frau hast du da direkt im Haus. Dachte ich, wäre die bessere Lösung für ihn.
Oder L.A. Aber mal schauen. Ich finde, man merkt auch einfach, es gibt so eine Kategorie von Spielern, wenn die die wichtigsten Titel gewonnen haben, dann bekommen die so eine Gelassenheit und dann sind die so Fußball-Elder-Statesmen und da gehört auf jeden Fall Schweinsteiger seit dem Weltmeistertitel total dazu.
Aber dazu tragen auch seine grauen Schläfen bei.
Ja, die sehr schnell kamen. Meine Theorie hat vorher gefärbt. Wahnsinn, wie ihr es geschafft habt, dass der Rasenfunk zur Gästeliste Rasenfunk wird.
Ja.
Das finde ich total gut.
Ja. Zu den grauen Haaren, weil ich spreche da aus eigener Erfahrung sagen, ich kenne mich mit grauen Haaren ganz gut aus. Diese grauen Haare, die kamen zwar schnell, das ist auf jeden Fall so, dass er es getönt hat vorher. Der hat aber das Problem, dass er blonde Haare hat und blond mit grau sieht halt immer ganz schnell aus wie so Oma-Haare dann. Also nicht Opa, sondern Oma-Haare von dem, finde ich. Der sieht ein bisschen aus, ja, Oma-Haar.
Womit wir bei Peyton Manning wären.
Aber finde ich, das steht mega gut, diese grauen Schläfe.
Echt jetzt? Ich finde irgendwie...
Ist so Grand Seigneur der Nationalmannschaft, fand ich irgendwie gut.
Fand ich auch
aber
gut.
Im Anzug voll gut, aber nicht im Fußballtrikot.
Doch, auch gerade mit dem EM-Trikot fand ich das total gut.
Auch gerade mit diesen kurzen Einsätzen, wo man dann denkt, oh, da ist ja danach schon fertig und so, da hat, das passt alles so super zusammen. Das fand ich sehr, ein sehr stimmiges Bild, das der zur EM abgegeben hat.
Ja, finde ich auch. Es hätte nur noch stimmiger sein können, wenn er vorher gesagt hätte, halt mein Bier kurz und dann reingegangen wäre, gespielt hätte, 40 Minuten, dann wieder rausgegangen wäre.
Er wird in 5 Jahren sehr schön aussehen, wenn er den Champions-League-Anzug trägt und Co-Trainer des FC Bayern ist. Gemeinsam mit
Philipp Lahm.
Bestimmt auch mal eine Losfee bei Champions League, ganz sicher.
Ja,
in 5, 6 Jahren ist er 100% auch, ist er der Neue von Nistelrooy. Dann kommt er da auch so ran.
Und dann bin ich gespannt, mit welchen Schuhen er kommt. Ich meine, das dürfte dir als Swag-Analyst, Swag-Analyst nicht entgangen sein.
Griezmann war natürlich einfach absolute Weltklasse, das modische Auftreten, muss man ganz klar sagen. Habe ich auch gute 8,7 von 10 möglichen Swag-Punkten gegeben. Aber das war übrigens interessant, als das passiert ist, war ich tatsächlich gerade richtig arbeiten und und habe dann und manchmal ist es ja so, mittlerweile auf dieser Seite kommen dann halt wird mir das eingeschickt, ne, Leute fotografieren in Fernseh ab und so, das kam wirklich, ich hatte wirklich innerhalb von 2 Minuten 50 Bilder in der Inbox von Leuten, die dir diese Schuhe abfotografiert haben. Das ist echt wahnsinnig.
Vielleicht sollte es mit der Europameisterschaft auch deswegen nicht sein. Wir haben noch 3 Spiele und dann habe ich auch noch Hörerfragen. Deswegen müssen wir, glaube ich, ein bisschen hinmachen. Außer ihr habt noch den kompletten Tag Zeit. Wollen wir mal über Hertha gegen Freiburg sprechen? Das war...
Also ich habe nicht alles gesehen, aber ich kann meine Hertha... Stimmt, Lokalderby. Also für mich ist Hertha einer der Abstiegskandidaten, leider Gottes.
Tatsache.
Ja, weil, aber auch, hat man dann auch, glaube ich, auch gesehen, wie sie sich im ersten Spieltag mit 2-1 über Freiburg gefreut haben.
Ja, weil es halt in der letzten Minute nach Ausgleich fiel.
Aber trotzdem, ich sehe da irgendwie, ich weiß nicht, ich traue dem Braten nicht so richtig. Ich glaube, das geht so weiter wie die letzte Rückrunde, habe ich das Gefühl.
Echt?
Und dann ist so ein paar Ladder, der schreit dann in der Kabine rum und dann weiß nicht, was du machen sollst und dann, es ist so meine Boulevard-deske Meinung über Hertha.
Ich muss sagen, mir hat viel bei Hertha, also mir hat interessanterweise bei beiden Mannschaften viel gefallen. Bei Freiburg hast du total gesehen, wie krass vertikal die einfach spielen. Die haben Ball bekommen, zack, nach vorne. Dann wurde es auch 2-3 Mal wirklich gefährlich. Und man wusste ja schon, dass Vincenzo Grifo für die ganz wichtig wird. Das hat man auch in dem Spiel gesehen. Hätten auch in Führung gehen können mit ein bisschen Glück. Und bei Hertha muss ich sagen, dass das, was ich in der letzten Saison immer kritisiert habe, war, dass wenn sie ein Ballbesitzspiel gespielt haben, es einfach nicht schön aussah. Also, du konntest es dir nicht angucken. Und das wird wirklich besser. Die haben jetzt klarere Muster im Aufbau. Darida sehr gut, Haraguchi hat ein wahnsinnig gutes Spiel gemacht. Ich fand, das konnte man sich wirklich, es war ein schönes Spiel. Plattenhardt hat auf links ganz schön viel Alarm gemacht. Also ich finde tatsächlich bei Hertha hat man viel Gutes auch gesehen. Das war jetzt auch, hätte natürlich auch ein Unentschieden werden können, allein durch den Spielverlauf. Ja. Aber ich muss sagen, ich sehe die jetzt gar nicht so sehr in Abstiegsgefahr. Ich habe den Eindruck, dass Dardai, also jetzt zu sagen, ihm hätte das in die Karten gespielt, dass sie ausgeschieden sind in der Europa League Quali und so weiter, ist natürlich zu viel, weil das wollte er natürlich nicht und die Stimmung war jetzt auch nicht so gut. Aber ich glaube, dass der gerade mit, ich glaube, dann wird der richtig gut, Dardai. Mhm. Wenn alle außenrum sagen, das ist schlecht und oh, mhm, es regnet ständig, dann ist Dardai gut.
Es regnet,
glaube ich. Und ich glaube, wenn die Sonne scheint und alle total feiern, dann hat Dardai eher Probleme, die Spannung aufrechtzuerhalten. Das war in der Rückrunde ein bisschen so.
Ja, stimmt. Das war eine sehr gute Analyse von dir. Ich habe das Gefühl, du kannst das besser analysieren als ich. Sie überkommen hier zum ersten Mal während der Aufnahme gerade. Nils, hast du noch was zu sagen, du als alter Hertha?
Man muss ja immer in Berlin sich überlegen, zu welchem Berliner Verein man hält. Es gibt ja drei wichtige Vereine in Berlin, Hertha, Union und TB Borussia.
Also ich dachte VfB Stuttgart.
Ich bin kein Hertha-Fan, habe aber grundsätzlich Sympathien, weil viele Menschen, die ich mag, Hertha-Fans sind. Christian Ulm, Minkai Fanti, Nico Reuke, alles so Hertha-Fans, wo ich mir dann denke, das kann kein so schlechter Verein sein, weil das sehr, sehr gute Menschen sind. Aber das ist natürlich jetzt auch kein Verein, der dafür bekannt ist, in Schönheit zu sterben oder so, sondern da ist immer so ein bisschen Hängen und Würgen, wohingegen man immer so ein bisschen, die Erzählung, die einem in dieser Stadt immer verkauft wird, ist, dass Union so das St. Pauli Berlins ist und so ein bisschen so der coole alternative Verein und so. Aber da ist auch manchmal, kommen dann so Nachrichten von Union, so mit den Fans, wie die Fans mit dem Präsidium oder gegen das Präsidium oder wie auch immer, wo ich mir dann auch manchmal denke so, naja, so locker sind die da auch nicht und so eitel Sonnenschein ist es auch nicht. Deswegen bin ich total unentschlossen, wen ich von beiden Mannschaften mögen soll, weil bei Union imponiert mir auch, dass die eine eigene Tankstelle haben.
Ja.
Das finde ich wahnsinnig beeindruckend und habe mich dann deswegen am ehesten für TB Borussia entschieden, weil das ist so ein schöner Verein mit so einer schönen Geschichte. Im Hans-Rosenthal-Stadion spielen die, der große Moderator von Dalli Dalli. Das sind dann alles so Sachen, die mir sympathisch sind. Dann denke ich, na, dann schwenke ich einfach auf die, dann tue ich keinem von allen weh.
Ich bin ja großer BFC-Fan, weil ich Tribal-Tattoos und Glatzen sehr mag. Die hast du ja vergessen bei deiner Nennung von Fußballvereinen.
Oh, das gibt Ärger.
Ja, das gibt Ärger, ja.
Ich bin ja großer Union-Fan. Also großer Fan ist jetzt übertrieben, aber ich mag den Verein total gern. Ich finde, die Alte Försterei ist auch ein total tolles Stadion.
Ja,
sehr schön. Hat auch eine, ich habe da auch eine kleine Anekdote, fand ich mal ganz lustig. Ich war da eine letzte Saison öfter auch mal im Stadion und habe ich da mal so Engländer gesehen, die waren irgendwie auf großer Stadion-Besuchstour in Europa. Das waren so ein bisschen, die sahen auch ein bisschen Hooligan-mäßig aus, waren aber total lieb und die haben wohl in ganz Europa verschiedenste Stadien besucht einfach, weil die total, so ähnlich, aber die sind so ein bisschen total begeistert davon und die fanden die Geschichte so unfassbar krass, dass der eine wirklich so Tränen in den Augen hatte, als er gehört hat, diese Geschichte vom Stadion, dass die ja von den Leuten selber fertig gebaut worden ist, genau. Im Stadion. Das war total toll, so ein riesengroßer Hooligan-mäßig aussehender Engländer mit so einer Glatze, der da fast wirklich heult und sagt so, oh, it's fucking great, man, it's great. Das fand ich irgendwie lustig. Aber Union ist toll und ist ein schöner, familiärer Verein und ich bin da immer gerne, auf jeden Fall. Finde ich irgendwie cooler.
Ich bin froh, dass ich mich nicht entscheiden muss.
Vielleicht das noch als kurze Anmerkung wegen Union. Ich glaube, dass es in Köln in den nächsten Jahren noch interessant wird, was jetzt mit der Fortuna passiert, weil die langsam wieder Aufwind haben und ganz interessant werden.
Das wollte ich nur so nebenbei.
Ja, interessant.
Ich kann nur den Textilvergehen-Podcast bei Union sehr empfehlen. Ja. Wenn man den gehört hat und wenn man dann aber auch Damenwahl hört, dann weiß man wirklich nicht, welchen Berliner Verein man besser finden soll. Sind
ich
alle
muss
toll.
Das auch noch, ich muss noch kurz korrigieren, es gibt doch wahnsinnig viele tolle Leute, die ich mag, die Union-Fans sind. Also so ist es nicht.
So ist es ja nicht. Wie ist es denn mit Hoffenheim und RB Leipzig? Ich würde gerne etablieren, dass man nicht RB Leipzig sagt, weil dann ergibt man sich ja dieser Marketing-Maschinerie, sondern ich würde gerne RB Leipzig.
Ja, oder wie du schon hast, dass ja viele direkt Red Bull Leipzig sagen, ne?
Ja, genau. Viele, ja. Also gerade in ausländischen Medien habe ich jetzt wieder einen Artikel gelesen über den Aufstieg, die haben gleich Red Bull Leipzig geschrieben. Deswegen fände ich es schön, wenn man Raber irgendwie etablieren könnte. Ja. Das nervt die bestimmt ein bisschen.
Ich fand interessant, in der Zusammenfassung hat der Ralf Hasenhüttl wahnsinnig böse geschaut die ganze Zeit. So. Ist ein richtig verbitterter, böser Mensch, der jetzt alles gewinnen will. Das fand ich ein bisschen unangenehm. Aber was ich auch interessant fand, dass sie sagten, ja, das ist unsere Art, Fußball zu spielen, dieser drauf los, Fußball, alles nach vorne. Und das ist die einzige Art, wie wir Fußball spielen. Das fand ich interessant, weil diese Parallele zu Hoffenheim jetzt wieder dann da natürlich auch so ist. Also wir bringen jetzt krassen Offensivfußball mit und gucken, was passiert.
Na gut, ich meine, du hast halt auch Rangnick an entscheidender Position. Das ist ja schon interessant.
Ja, eben deswegen. Also finde ich so, mal gucken, was da jetzt passiert.
Noch dazu, ich finde, das 1:1, wie heißt nochmal der von RB Leipzig, der das geschossen hat?
Sabitzer.
Genau, Sabitzer. Und da fand ich, muss ich ganz ehrlich sagen, also bei aller Diskussion hin und her, zu der ich mich auch gar nicht erst irgendwie eine Meinung zu sage, also soll sich jeder selber eine Meinung machen von diesem ganzen Red Bull-Scheiß da irgendwie. Aber abgesehen davon.
Das war jetzt total neutral auch
wieder. Das war neutral.
Ich find's gut, wie du da keine Meinung gedroppt
Nein,
hast.
Nein, weil ich so auch, ich weiß ja gar nicht, was ich sagen will. Und ich will aber eigentlich sagen, dass ich das tatsächlich, abgesehen von all dieser Diskussion, irgendwie schon ein bisschen schön fand für den Jungen. Weil der hat ja irgendwie, der ist ja wohl seit der vierten Liga dabei.
Ach, das war Dominik Kaiser, das war das 1:1.
Das 1:1 habe ich ja gemeint.
Ach so, genau. Entschuldigung, ich habe 2:1.
Genau, ich wusste, ich hatte den nie auf dem Schirm, sag ganz ehrlich, ich kenne den nicht, ich kenne die wenigsten Spieler von RB Leipzig, außer diesen Paulsen, weil ich den mal bei Union Berlin gesehen habe und original da saß und gesagt hat, der wird noch ein ganz großer, weil den musst du mal in echt sehen, der ist wirklich richtig gut. Na jedenfalls, und das fand ich irgendwie ganz cool, wenigstens weißt du, dass da einer ist, dass es ja nicht nur alles irgendwie Zugekaufte sind und so, sondern einer, der irgendwie aus der vierten Liga schon mit aufgestiegen ist und dann vor allem das historisch trächtige erste Bundesliga-Tor der Vereinsgeschichte macht, was ja immer für immer in den Geschichtsbüchern stehen wird, das finde ich schon ganz gar nicht so uncool.
Ich bin da auch, also ich finde auch, übrigens, by the way, ich habe ein Foto gesehen aus der Hoffenheim-Fan-Kurve, die haben extrem lustige Transparente gehabt bei diesem Spiel. Das war wirklich sehr lustig. Ich finde, man muss da nicht päpstlicher als der Papst sein, diese ganze Diskussion, zusammengekaufter Verein und so. Jeder scheiß Bundesliga-Verein ist mittlerweile zusammengekauft aus aller Herren Länder. Da muss man nicht irgendwie hier die große Traditionsdiskussion führen. Es ist einfach ein weiterer Verein und die buttern halt jetzt erstmal Geld rein, damit die überhaupt so weit kommen und dann muss man eh mal gucken, ob die sich halten können. Also ich bin da überhaupt nicht so dogmatisch, dass ich sage, die haben jetzt kein Recht hier mit Traditionsvereinen wie Bayern München zu spielen oder andere Vereine, die
oder
aus der ganzen Welt oder Köln, die aus der ganzen Welt sich irgendwie Spieler zusammenkaufen. Also das finde ich super übertrieben. Da verstehe ich auch Fußballfans nie, warum die da immer dieses so, also es kann eigentlich nur Angst sein, die zu diesen Reaktionen führt. Da ist noch ein Verein, der uns irgendwie gefährlich werden kann oder so. Aber es gibt keinen vernünftigen Grund dafür zu sagen, der Verein ist doof, der ist zusammengekauft. Auch immer dieses Werkself bei Leverkusen und sowas, was man sich halt immer so für Beleidigungen ausdenkt. Das muss, glaube ich, an so einem Verein abprallen. Ich finde es bei Raba Leipzig ganz lustig. Die könnten ja jetzt eigentlich sich auch einen anderen Trikotsponsor holen. Dann werden die doppelt gesponsert. Dann haben die einmal Red Bull fast im Namen drin und haben dann vielleicht, wenn man...
Monster.
Ja, oder wenn sie... ja, stimmt. Disco-Schorle, das wäre cool.
Was total müde macht.
Baldrian.
Ja, sehr gut. Ja, stimmt, das wäre super. Na, das wäre cool.
Finde ich ja ganz gut bei Bochum, dass sie auf den Heimtrikots haben die Netto und auf den Auswärtstrikots haben diesen Booster Energy Drink. Haben die bei dir auf
Netto. Achso, ich dachte Brutto.
Deswegen haben die so ein bisschen Mischung rein.
Die sollten eigentlich, Wodka wäre auch eine Lösung, ne? Könnten ja irgendwie so Wodka Red Bull. So hier vorne so irgendwie.
Ich glaube übrigens, die Kritik an Red Bull ist nicht, dass sie viel Geld damit alle zusammenkommen, sondern vielmehr, dass das ein großes Werbeprodukt ist, was natürlich, aber das ist eine sehr lange Diskussion.
Es ist ja auch scheißegal, jeder Verein ist ein großes Werbeprodukt.
Außer der FC Bayern.
Außer der FC Bayern natürlich. und ob die das jetzt im Namen haben oder nicht, ist doch so Wumpe. Ich verstehe auch, man könnte sich auch stundenlang darüber aufregen, dass die Stadien alle nur noch so nach Sponsoren benannt werden und so, was auch totaler Horror ist, aber die Namen nimmt sowieso keiner an. Und wenn jetzt bei Leipzig, da wird man halt irgendwann nur noch über Leipzig sprechen oder über RB Leipzig und dann wird in 10 Jahren auch vergessen sein, dass man da jetzt die ganze Zeit Red Bull quasi im Hinterkopf hat oder so. Also es ist, glaube ich, das wird ein bisschen hochgeschaukelt.
Ich fand es schon ein bisschen unangenehm. Ich habe mir, ich habe letzte Woche 2 Paletten Rasenball-Cola geschickt bekommen. Ich werde mich hüten, was Schlechtes über die zu sagen, natürlich. Nee, aber ich fand es interessant. Ich habe ein Ticket für das Gladbach-Spiel gekauft bei Raba Leipzig und fand es interessant, wie da nirgendwo Rasenball erwähnt wird, sondern immer die roten Bullen. Also das selbst in der, weil das hat dann irgendwie online nicht geklappt und dann musste ich über die Telefonhotline machen. Und dann war dann so, ja, gleich ist ein roter Bulle für Sie verfügbar. Und dann dachte ich, okay. Und dann war roter Bulle Jennifer war dann da.
Sicher, dass du bei Leipzig angerufen hast?
Ja, eigentlich hätte sie, eigentlich, ich glaube sogar, sie hat gesagt, ja, hier ist Roter Bulle Jasmin, so und so. Eigentlich hätte sie sagen sollen, dass sie die rote Kuh ist und kein Roter Bulle, ne, weil sie ist ja, naja, und dann habe ich dann das bestellt und dann habe ich dann noch eine E-Mail bekommen als Bestätigung und dann stand auch so, ja, Gladbach gegen die roten Bullen, viele Grüße deine roten Bullen, und das finde ich dann immer so,
Aber jetzt mal ganz angenommen, man würde es den Vereinen erlauben, ihren Namen auch an Sponsoren zu verkaufen. Du glaubst doch nicht, dass eine Saison später noch ein Verein bei seinem alten Namen geblieben wäre.
Ich finde das nur so albern mit diesen, also natürlich, dass sie die Regelung da so umschiffen, dass es jetzt das Ding Rasenball heißt und dann nennen sie aber alles die roten Bullen und so, als würde man nicht eh schon wissen, dass das von Red Bull ist, oder? Weißt du, ich meine? Also das ist so, naja.
Magirus Deutz München, das wäre schon ziemlich stark, muss man sagen. Als wäre es auch
nicht wahrscheinlich. Ich bin Jägermeister Braunschweig. Aber ich bin gespannt, wie lange sie an diesem Jugendding festhalten und so, was ja. Auf, dass keiner mehr als 3 Millionen im Jahr bekommt, kein Transfer unter 25 oder über 25.
Genau, ne? Genau.
Und so, oder ob das
Ralf irgendwann Rangnick auch so sagte, er kann diese Summen nicht verstehen.
Oder ob dann irgendwann halt auch so wie bei Hoffenheim ist, dann so, ja, jetzt steigen wir fast ab, holen wir mal den
Dembaba und Obasi.
Ja, und holen wir mal den Dings auf der Bank, wie ist er? Der so gar nicht zu Hoffenheim passt als Trainer, ne? Schalker Jahrhunderttrainer, Huub Stevens.
Was ach so,
Huub Stevens. Dann irgendwann ja. Auch so mal Red Bull, ja, so wie Hoffenheim, die waren ja dann so okay, weil sie halt so einen wahnsinnig guten Fußball spielen, haben damit die Bundesliga bereichert und irgendwann mal haben sie das nicht mehr getan und dann fragt man sich so, ja, was machen die ja eigentlich so? Und dann waren sie halt, und ob das dann bei Leipzig auch so kommt. Aber wahrscheinlich wurde das schon in 1000 anderen Podcasts sehr viel ausführlicher diskutiert. Und zum Spiel habe ich eigentlich gar nichts zu sagen, außer dass die Banner sehr lustig waren von Hoffenheim, außer das eine, wo man sich über den Burnout von Dings lustig gemacht hat.
Das habe ich nicht gesehen tatsächlich, aber also sie haben so viele kleine Banner hochgehalten, das ist ein aktueller Trend in der Liga so ein bisschen. Unter anderem, wir wollen auf den Thron zurück, Deutschlands meistgehasster Heim, 1899 Euro Hoppenheim. Grüße an die 4 Sky-Zuschauer fand ich noch ganz gut. Ja. Hashtag Raufasertapete, weil man da ein bisschen nachdenken muss. Naja, weil halt das Spiel so langweilig ist, wie wenn man Farbe beim Trocknen zuschaut. So habe ich das verstanden.
Ist irgend so ein Wort?
Ist nicht Raufasertapete ein Ostprodukt? Hat das Spiel das nicht darauf an?
Ist das so?
Ja.
Oh, jetzt kommen wir wieder in die...
Ist das so?
Ja, das müsstest doch du wissen.
Ich glaube. Tapete schon? Ich war letzte Woche am Wochenende in Leipzig und fand es erstaunlich, wie präsent da auch der Verein in der Stadt ist und so, dass das wirklich natürlich logischerweise derart gut angenommen wird. Aber ist ja klar.
Auch, das klingt immer so ein bisschen gönnerhaft, aber es ist ja auch total gut, dass auch wieder ein Ostverein in der Liga ist.
Ja, aber das ist ja immer so ein, ja, das stimmt, aber so ist dann natürlich auch doof, ne?
Ja gut, dann bist du auch nicht zufriedenzustellen. Schön fand ich noch, nur noch Sandhausen hasst uns wie früher. Und es gab noch ein paar schöne andere. Aber es gab auch das Plakat, Didi liebt die Region, RB die Million. Das fand ich so ein bisschen,
Ja, das ist dann, ist eben Fan.
Aber gut.
Fan mit
richtige Humorkanonen, ne?
Richtige Komik, hä? Donny schreibt übrigens die Plakate fürs nächste VfB-Spiel.
Furchtlos und treu.
Ich würde irgendwas Schwäbisches machen. Ich hatte mal, als ich noch in Tübingen gewohnt habe, hatten wir mal so eine Satellitenschüssel und die war draußen am Haus angebracht und die sollte natürlich in den Weltall sozusagen schießen, ne? So funktioniert das halt. Und irgendwann ist da halt so ein Baum davor gewachsen und das zu dem Zeitpunkt, ja, ein Kirschbaum, und zu dem Zeitpunkt war ich wirklich so dumm und habe einfach nicht dran gedacht, dass das an dem Baum liegen könnte, sondern dachte, die Strahlen gehen da durch, keine Ahnung, haben wir so ein Mechatroniker, da kam daher, oder wie heißt der hier, so ein Dude, Technik. Halt, der so ein Elektriker, und der war der übelste Schwabe, also so ein Schwaben habe ich in meinem Leben, und ich habe da ja lange gewohnt, der war wirklich der urigste, baurigste Schwabe mit dem krassen Akzent, und der kam da rein, hat alles abgeklopft, dann geht er einmal kurz raus, dann kommt wieder rein zu mir, guckt mich an, sagt so, der Korbus, du liegst hier, ist der Kirschbaum im Garten. Und deswegen würde ich bei solchen Bannern immer irgendwas mit Corpus Delicti machen, weil das ist ein wunderschönes schwäbisches Wort. Wenn man das schwäbisch ausbricht, klingt das gleich viel schlauer irgendwie. Corpus Delicti ist ja nimmer die Trainer. Mit denen können wir nichts machen. Haut ab! Nie wird zweite Liga. Corpus Delicti ist der Ball, der ins Tor geht.
Ich finde, du solltest auch wie Nils auf Kölsch, du solltest auch auf Schwäbisch eine Saison vorausblick des VfB geben.
Ja. Du, ist ganz einfach. Wir werden das erstmal ganz schnell und dringend auch Meister in der zweiten Liga. Und dann steigen wir direkt auf. Und dann habe ich auch Ambitionen, da holt man einen Trebi Bobic wieder zurück auf den Platz. Ja, das sollte mal vorne ein bisschen stürmen. Und ja, dann wird man halb Meister, gell, schon ganz klar. Da brauchst du mir gar nichts erzählen, Nils. Nichts brauchst du mir erzählen.
Hätten wir das auch geklärt. Wir haben noch ein Spiel, über das wir sprechen müssen, oh, ja, muss man fast sagen. Hamburg gegen Ingolstadt, 1-1. Da.
Ich hatte Hamburg für dieses Jahr als gutes Mittelfeld getippt.
Ja.
Ich glaube, die, aber jetzt, wo ich so die anderen Spiele alle sehe und was weiß ich, weiß ich gar nicht, ob das so stimmt, aber eigentlich dachte ich so, die haben das alles ganz gut gehalten, das sieht gut aus, aber weiß nicht.
Haben sie ja eigentlich auch. Also die eine Frage, die sich für mich nach diesem Spiel schon wieder stellt, ist, man hat gesehen, dass die Verpflichtungen gut waren. Also Bobby Wood hat ja...
Ah, der hat so einen tollen Namen, finde ich. Der soll jetzt jedes Spiel ein Tor... Also es fühlt sich so alt an. Da will man Fußball direkt im Radio hören. Was denn so Bobby Wood, Tor. Der hat so einen schönen alten Namen.
Ja, hört sich an, als wäre er 1966 mit auf dem Platz gestanden bei Wembley-Tor, tatsächlich. Kostic, weiß man ja, dass der was kann. Und auch in dem Spiel hast du gesehen, dass da schon was geht. Was ich aber nicht verstehe, ist, warum man sich nach einem 1-0 zurückzieht gegen den FC Ingolstadt. Das ist jetzt keine schlechte Mannschaft, und natürlich musst du so ein Spiel auch gerade bei den Temperaturen schlau spielen, aber ich habe den Eindruck, dass der HSV seit 3 oder 4 Jahren zu den Mannschaften gehört, bei denen der Schalter nur in eine Richtung funktioniert, nämlich wir ziehen uns zurück und dann schaffen wir es aber nicht mehr wieder auf Offensive umzulegen. Das, was andere Mannschaften machen, die lassen mal 10 Minuten den Gegner kommen und dann starten sie wieder in der Offensive. Das fehlt mir beim HSV total und ich frage mich tatsächlich, warum man das auch in so einem Heimspiel am ersten Spieltag macht, denn das 1-1 war dann vollkommen gerechtfertigt.
Die wollten sich vielleicht interessant machen. Wenn man sich dann so ein bisschen zurückzieht, dann macht man sich automatisch interessanter.
Hast du wieder, sind wir jetzt hier im Pickup-Artist-Segment?
Naja, aber, oder Donny?
Ja. Pickup-Artist würde ja Sinn machen, weil wir reden ja hier auch von Bruno Labbadia. Wo man da weiß, da ist ja nicht unbedingt ein Kind von Traurigkeit. Aber mal kurz nochmal sachliche zurück. Ich habe das ähnlich gesehen wie du, Max. Ich glaube, der Grund liegt daran, die wollten nach dem 1-0 sozusagen das Spiel langsam machen und Ballbesitz und sowas, und die können es halt nicht. So, sind halt nicht gut genug, um das halt wie Bayern oder wie Stuttgart zum Beispiel, das über 90 Minuten einfach gut zu machen. Und ich glaube, es hat sogar in der, das war ja auch ein Konferenzspiel, ne? Wurde, glaube ich, in der Konferenz auch so kommentiert, von wegen, als 1-0 steht, ja, Hamburg macht einfach, ich sage Ihnen jetzt, liebe Zuschauer, seit 10 Minuten gar nichts mehr, aber wenn es 1-0 ausgeht, ist doch in Ordnung. Ich glaube, irgendwie sowas hat er sogar fast wortwörtlich gesagt, und dann dachte ich mir auch so in dem Moment so, wenn das gesagt wird, dann weißt du eh, jetzt fällt noch ein Tor. So.
Der HSV hat ja auch seit jeher so eine hanseatisch vornehme Anspruchshaltung. Also die sagen ja, wir sind noch nie abgestiegen, deswegen, es kann keine erste Liga ohne uns geben. Deswegen sind die auch im Spiel so ein bisschen so, wir haben jetzt 1-0 geschossen, dann könnt ihr ja jetzt gehen. Das ist so ein bisschen so die Haltung, die der HSV dann eben auch im Spiel irgendwie hat.
Ich dachte auch, wenn der Ginter-Transfer geklappt hätte, dass sie sofort von Europa League gesprochen hätten und so. Hätte man wahrscheinlich auch müssen, aber das wäre so die...
Zumindest bei den Fans hätte schon sein können, ja. Ich meine, sie haben ja jetzt schon wieder den Elb-Messi mit Halilovic. Das ist ja auch schon, allein wegen des Namens muss es scheitern, finde ich. Das ist, wenn jemand der Messi irgendetwas ist, dann geht's nie gut.
Beim HSV, beim Recruiting, da sagt immer einer, ey, ich habe einen neuen Messi entdeckt. Und dann gehen die dahin, dann stellen die den sofort ein. Und dann denken die halt immer, die meinen Leine Messi. Aber in Wirklichkeit sind es immer so Typen, die super vermüllt leben.
Okay, erstens guter Gag, aber ich finde es interessant, dass du ihn Lionel
Messi. Ja, finde ich auch interessant.
Lionel Messi.
Ist das so, wenn man ihn duzen
darf? Auch ein blinder Sänger eigentlich. Aber ich hatte übrigens mal ganz kurz, wo es gerade ganz gut passt an der Stelle. Ich hatte mal eine Idee für einen wahnsinnig guten Fangesang für HSV-Fans, also oder besser gesagt für Bruno Labbadia-Fans. Und ich fände es geil, wenn die es hinkriegen im Stadion, also dass die eine Kurve mit der anderen kommuniziert, ja, die arbeiten quasi zusammen. Die eine Kurve sagt Bruno und dann sagt die andere Kurve Labbadia und ungefähr so, Bruno Labbadia. Labbadia, Bruno, Labbadia, Labbadia. Wenn du das hinkriegen würdest, ey, ich schau, wo das kriegen, 20.000 Leute pro Seite hin, das wäre so, Bruno, Labbadia, um auch mit dieser Pause perfekt im Takt zu bleiben, Labbadia, Bruno, Labbadia, Labbadia.
Nicht wahnsinnig.
Ist aber so ein bisschen so ein Idealszenario.
Ich finde das weiter. Können die das ja anstimmen.
Wenn jetzt zwei oder anfängt, ist wie eine Welle. Dann machen ja alle mit.
Ja, jetzt beim Rasenfunk, den hören viele HSV-Fans, das spüre ich immer schmerzhaft, wenn ich den HSV kritisiere.
Oh, ah, toller Verein.
Ich liebe den HSV.
HSV hat auch mal sehr schöne Trikots. Ich weiß nicht, das Pinke so, aber sonst die letzten Jahre, das Heimtrikot war immer schön, das Auswärtstrikot eigentlich auch. Dieses Jahr ist natürlich mit Pink Geschmackssache, aber sonst sieht immer sehr gut aus zumindest der HSV.
Und Ingolstadt hat das Relegationstrikot vom HSV geklaut und das ist jetzt deren Heimtrikot tatsächlich, vom optischen her. Wollen wir noch ganz kurz über Ingolstadt auch reden? Ich finde, die haben mir gut gefallen unter Kautschinski. Da war so ein bisschen die Frage, Hasenhüttl weg, der mit einem sehr aggressiven Pressing gespielt und Kautschinski hat gesagt, er will das schon beibehalten, aber er will auch längere Ballbesitzphasen. Ist jetzt gegen den HSV vielleicht auch einfacher als gegen andere Mannschaften, aber haben sie gut hingekriegt. Ich muss sagen, hat mir ganz gut gefallen, was Ingolstadt da auf den Platz gebracht hat.
Ja, ja.
Und Bruno Labbadia, wisst ihr zufällig, wie viele Geschwister er hat?
7.
8 waren es, glaube ich. Jetzt bin ich mir aber gerade unsicher geworden. Nein, tatsächlich, er hat 8 Geschwister, hat ein wahnsinnig interessantes Interview dem Hamburger Abendblatt gegeben, weil er ja Sohn von italienischen Einwanderern ist. Und die haben ihn quasi nur unter diesem Aspekt her interviewt, wie es quasi für ihn war, in Deutschland anzukommen. Die haben zu 11 in 4 Zimmern gelebt am Anfang, bis sie irgendwann sich ein Haus mieten konnten und hat ihm erzählt, dass er unter anderem deswegen kein Italienisch mehr kann oder nicht mehr so gut, weil er es aufgehört hat zu sprechen, weil er immer der Spaghettifresser war in der Schule. Sehr, sehr interessantes, deepes Interview. Passt jetzt hier vielleicht gerade gar nicht so rein. Ich werde es verlinken. Und damit könnten wir doch mal noch zu den paar Hörerfragen kommen, die wir haben, oder?
Ich dachte, jetzt machen wir mal mit der zweiten Liga.
Dann noch dritte Liga.
Ja, ich meine, ihr kennt das nicht. Bei euch sind die Hörerfragen ja immer ein eigenes Bähnchen, eine eigene Sendung.
Ja, da sind wir auch immer top motiviert.
Ich höre mir ja tatsächlich immer gerne einfach nur den Anfang der Folge an und man hört nicht nur am Intro, ob es ein Bähnchen ist oder eine Bahn, weil man merkt, dass ihr beim Bähnchen immer schon total warm geredet seid. Ihr nehmt das ja nacheinander auf, oder? Ja. Genau, und das merkt man. Das Bähnchen ist immer wahnsinnig aufgedreht, nicht nur, weil das Intro schneller läuft. Finde ich gut.
Ja, doch, aber deswegen ist das Intro ja auch schneller.
lasst mal überlegen, wie wir damit anfangen.
Ich hab direkt eine Frage an euch. Was glaubt ihr?
Ja, ist das Intro übrigens rückwärts.
Ja.
Nächster Spieltag, ne? Was glaubt ihr, gibt es eine Überraschung bei Schalke gegen Bayern oder RB Leipzig gegen Borussia Dortmund? Wird eins der beiden Spieler eine Überraschung für uns bieten? Bei Schalke gegen Bayern und RB Leipzig gegen Borussia Dortmund. Werden wir in einem der beiden Spiele eine Überraschung erleben? Oder wird es beides?
Nein.
Nein? Okay. Ich wollte mal so eine Fußballfrage stellen.
Ja, ich glaube auch nicht. Also Wolfsburg gegen Köln wird natürlich die interessante Begegnung am nächsten Spieltag. Da wird sich die Erfolgswelle von Wolfsburg schnell wieder ins Gegenteil verkehren.
Ich sag Schalke, Bayern, das wird ein 1-1. Ich glaube, das wird so ein Ding, wo die jetzt mega durch dieses schlechte Spiel gegen Frankfurt, Schalke wird sich da mega aufraffen, vielleicht was umstellen, mega motiviert da rangehen, gerade um es allen zu zeigen, weil alle davon ausgehen, ja, die Bayern werden eh gewinnen, was übrigens der Kommentator bei der Konferenz auch so gesagt hat, was ich ein bisschen eine Frechhand fand, so, das halt zu sagen, so hat sich da so ein bisschen rausgewunden, aber er meinte halt so, ja, und nächste Woche kommt ja Bayern und das ist ja eigentlich auch schon ein klares Ding, oder wahrscheinlich. Und das ist halt, ich glaube, wenn du Schalke-Fan bist, ne, und denkst du schon so, okay, also klar, es ist, wir wissen, was du meinst, aber vielleicht sollte man das nicht unbedingt so sagen. Das, ich glaube, mit solchen Sachen im Kopf und mit so einer Motivation gehen die da ran und vielleicht stolpert dann auch Bayern mal ein bisschen, dann gibt es einen Einsatz.
Sorry. Also ich schau.
Ciao, Leute. Ich glaube, es wird eine große Überraschung geben bei Schalke gegen Bayern, mit der niemand rechnet. Nach der Halbzeit wird Schalke sein E-Sports-Team auf den Platz bringen und wird die Bayern in FIFA 17 fertig machen.
Ja, wobei David Alaba auch ein ganz schön guter FIFA-Zocker sein soll. Aber gut, lassen wir uns überraschen. Ich glaube ja tatsächlich, angeblich. Ich werde gespannt sein. Ja, natürlich nicht so gut wie du in Pro Evo, schon klar. Ich glaube, es wird interessant sein zu sehen, wie Leipzig sein Pressing gegen Dortmund spielt. Die wollen sehr früh den Ball haben. Das kann aber gerade gegen Dortmund sehr, sehr gefährlich werden. Ich glaube trotzdem, Hasenhüttl, der pfeift sich da nichts. Mit Ingolstadt hat das auch durchgezogen. Und ich glaube, das ist tatsächlich die eine Sache, bei der du Dortmund auch jetzt gerne am Anfang noch der Saison hast. Im Spielaufbau ist es noch nicht ganz eingespielt. Da machen die noch manchmal ein bisschen komische Pässe. Ich glaube, da liegt tatsächlich ein kleines Potenzial für eine Überraschung. Und nachdem ich in dem letzten Rasenfunk schon das 6-0 von Bayern vorhergesagt habe, gegen Werder,
hast du wirklich?
Ja, tatsächlich. Ja. Wisst ihr jetzt auch, dass Dortmund das auch 6-0 gewinnt?
So. Aber hast du es mit so ein bisschen Ironie gemeint oder so ein bisschen übertrieben? So, oder
nee, wir haben drüber geredet, wie schlimm es werden könnte für Skripnik. Und ich habe die beiden Gäste, Martin Schneider und Tobias Escher, haben beide gesagt, na, bei Bayern wird ja eh nichts erwarten. Dann habe ich gesagt, naja, aber wenn es so ein 6-0 wieder wird, dann hat das schon nochmal, dann ist es zwar eine Niederlage, aber in einer eigenen Kategorie. Also das war so meine Überlegung. Naja, ein blindes Huhn. Wir haben einige der Fragen schon Da handelt aber noch nicht alle. Hörer Elbblick hat gefragt unter mitmachen.rasenfunk.de. Nils hat mal behauptet, es gäbe keine schlechte Musik oder keine schlechten Filme. Eins von beidem, er kann sich nicht mehr genau erinnern. Das andere unterstelle ich mal. Die Frage ist, gibt es falschen Fußball? Oder gibt es genau den richtigen Fußball für jeden Fan? Und wie erklärt man dann Bayer Leverkusen?
Also ich habe mal behauptet, es gibt keine schlechte Musik, was nicht so richtig stimmt, aber das war aus so einer guten Laune heraus, man muss ja auch mal Behauptungen aufstellen. Ist ein paar Jahre her, Elbblick twittert das bis heute in fröhlicher Regelmäßigkeit, wenn ich mal irgendwo schreibe, dass ich irgendwas gut oder schlecht finde, kommt immer als Antwort, ja, es gibt ja keine schlechte Musik. Deswegen wundert es mich wenig, dass die Frage hier auftaucht. Ich glaube, es gibt für jeden den richtigen Fußball, auch für Leverkusener. Und ich glaube, dass Leverkusen ist ja auch ein real existierender Ort, das wissen die wenigsten, das ist nicht nur die Fabrik von Bayer, die Aspirinfabrik, sondern das ist ein Ort, wo Menschen leben und aufwachsen und fröhlich sind und sich verlieben und sich trennen und heiraten und sich scheiden und viele andere Dinge miteinander und ohne einander machen, und die haben natürlich auch alle ein großes Interesse daran, einen Verein, einen Herzensverein zu haben, und für die und viele andere, die einfach das mögen, was sie da machen, gibt es natürlich auch Leverkusen, gibt es natürlich auch, und Leverkusen spielt ja keinen schlechten Fußball.
Da bist du jetzt ganz gut rausgekommen. Aber gibt es denn eine Mannschaft, die du gar nicht magst? Du bist hier so ein bisschen, bist so einer der entspanntesten FC-Fans, die ich jemals getroffen habe, ehrlich sagen.
Ob es eine Mannschaft gibt, die ich nicht mag? Ich halte mich wenig auf mit meiner, also ich bin kein Bayern-Fan, so. Ich finde, aber aus so einer, weil einen das natürlich auch mega nervt, dass die andauernd gewinnen und dass die halt so gut wirtschaften sozusagen und dass die mit allem davonkommen und dass die irgendwie alles irgendwie, und dass jetzt der Hoeneß plötzlich wieder Präsident werden will und so. Das ärgert einen halt, und man wünscht sich aber natürlich, dass der eigene Verein auch 2, 3 der Spieler hätte, die Bayern haben. Aber das ist so, glaube ich, der Verein, den ich am wenigsten mag, wo ich mich am meisten ärgere, den ich am unfairsten aufgestellt finde, so, weil das halt auch natürlich super langweilig ist, wenn die eine Saison nach der anderen gewinnen. Aber bei den anderen Vereinen, also ich glaube, mir sind viel mehr Vereine egal, als dass ich mich richtig über die aufregen kann oder so.
Wann ist dir zum letzten Mal ein Fußballspiel so richtig nahe gegangen?
Ach, naja, als ich beim DFB-Pokalfinale war, da im Stadion, stand ich ja auch in der Dortmund-Kurve, und das war schon traurig danach. Also dann, ich stand dann da, und dann sind alle irgendwie da über diese sehr steilen Olympiastadion-Treppen irgendwie da rausgegangen, und zwei Dortmund-Fans haben sich dann noch geprügelt, und dann standen der eine oben an der Treppe, der andere unten, haben so einen 15-minütigen Staring-Contest gemacht und sich böse angeguckt, bis dann die Securities sie getrennt haben und so. Und da war ich noch tatsächlich sehr lange mit meinem Kumpel Mickey, Beisenherz, der mich eingeladen hat, vielen Dank dafür nochmal, stand ich dann da noch im Stadion, wir haben noch die Fahne geschwenkt, als schon irgendwie alles vorbei war und auch fast keiner mehr da war, und das war schon, ich bin kein ausgewiesener Dortmund-Fan, aber da hätte ich es mir schon gewünscht, dass die gewinnen, und dann, das fand ich schon traurig, so, das ist mir schon nahe gegangen.
Erstaunlich, ich dachte, du sagst jetzt den letzten Abstieg oder so, aber…
Nee, diese Abstieg, da bin ich leidenschaftslos. Wenn du scheiße spielst, steigst du halt ab, mein Gott. Also das war ja beim FC auch wirklich, das konnte man irgendwann auch einfach nicht mehr mit Pech erklären, sondern die haben einfach irgendwann scheiße gespielt, und dann muss man halt eben auch absteigen. Ich fand's ja dann viel krasser, da gab's doch, das war glaube ich in einer Saison, wo sich der FC so knapp gehalten hat, als dann Anführungsstriche in die Luft Fans an den Zaun vom Trainingsplatz gespielt haben, wenn ihr absteckt, bringen wir euch um. Mhm. Und später hieß es, das seien, ich glaube, Leverkusen-Fans gewesen oder so, also irgendeine gegnerische Fangruppe. Aber schlimm genug, dass man es den FC-Fans überhaupt zugetraut hat. Das war ja, glaube ich, auch das Jahr, in dem es diesen Döner-Angriff gab, eines FC-Fans. Mhm. Und da denke ich mir schon so, Jungs, man muss auch schon mal ein bisschen irgendwie ruhig bleiben und auch anerkennen, dass die eigene Mannschaft eben auch manchmal einfach kacke spielt, und dann passiert eben sowas, und da bin ich leidenschaftslos. Ich freue mich natürlich, wenn wir in der ersten Liga sind, und ich freue mich auch, wenn wir aufsteigen, und ich freue mich auch vor allem, wenn wir bleiben und so wie jetzt irgendwie gute Spiele machen und schöne Spiele machen, aber
Nee, es ist mir nicht egal, aber wenn wir doof spielen, dann müssen wir halt auch abschalten.
Das ist so eine heitere Gelassenheit. So stelle ich mir den Dalai Lama als Fußballfan vor. Total, finde ich total gut. Ich wünschte, ich könnte das. Ich kann das ehrlich gesagt nicht.
Ja, deswegen bist du auch Bayern-Fan, oder? Ja.
Nein, ich habe es mir nicht rausgesucht. Das ist ja der große Irrglaube. Auch als Bayern-Fan sucht man sich ja nicht raus, dass man Fan wird. Ich komme tatsächlich aus einer Region, wo ich auch gehasst wurde dafür, weil eigentlich hätte ich Clubfan werden müssen. Aber es gab einen Menschen in meiner, genau, ich komme aus Mittelfranken. Bewerte
mich bitte noch ein bisschen. 70 gut?
Und es gab tatsächlich einen netten Menschen, der mich und meine drei Brüder zu Bayern-Fans gemacht hat. Und dann wirst du das ja nicht mehr los. Und natürlich ist es angenehm, Bayern-Fan zu sein, weil du oft gewinnst. Andererseits gab es auch Phasen, wo ich es richtig gehasst habe, weil es mir immer so auf den Sack gegangen ist, dass die komplette Kneipe immer gegen dich ist, als ich dann in Freiburg studiert habe zum Beispiel. Und die Freiburger sind jetzt wirklich nicht die leidenschaftlichsten. Aber wenn gegen die Bayern das Tor gefallen ist, dann standen sie aber alle auf den Stühlen. Ich dachte mir, boah, könnt ihr mich einfach in Ruhe lassen? Aber du suchst es ja nicht aus. Du wirst irgendwie Fan und dann kommst du von dem Ding nicht mehr los, egal wie viel Kram sie machen mit. Also man entfremdet sich so langsam so ein bisschen, wenn so Sachen passieren wie irgendwie Doha, Flughafen Doha wird jetzt der neue, wird einer der Sponsoren. Man denkt sich so, ja, geil, ist halt ein staatlich geführter Flughafen und ist ja auch ein tolles Land, was ihr damit unterstützt. Und hier auch Uli Hoeneß kann man sehr kritisch sehen. Ich sehe es zum Beispiel auch sehr kritisch. Aber trotzdem, sobald die auf dem Platz stehen und die spielen, ich mag einfach diese Mannschaft und ich mag auch den Fußball, den sie spielen und davon kann ich mich nicht lösen, egal wie viel Kram die unter der Woche vorher schlecht gemacht haben.
Das verstehe ich total, das stimmt auch, aber du musst dir als Bayern-Fan wirklich nie Gedanken über Abstiege machen.
Ja,
das ist nur wirklich eine sehr weit entfernte Angst.
Ja, ich weiß, ich kann es mir auch nicht vorstellen. Gleichzeitig sagen ja auch viele Fußballfans, wenn du nicht mal einen Abstieg erlebt hast, hast du nicht das komplette Instrumentarium der Emotionen erlebt. Das ist aber natürlich auch Blödsinn. Also 99 war jetzt auch nicht so geil.
Mein Traum war ja, dass der FC Bayern im Jahr in der Saison nach dem Triple einmal absteigt und dann wieder aufsteigt, dann ist alles einmal durch und dann kann einem keiner mehr was. Aber da frage ich mich zum Beispiel, wenn dann also, ja, Bayern-Fan, ihr gewinnt hier immer, dann denke ich mir so, ja, was, also, das wurde einem ja wie bei dir auch in die Wiege gelegt, dass man Bayern-Fan ist, weil den Verein sucht man sich ja nicht aus, außer ich dann später, wo ich mir diverse Vereine ausgesucht habe. Aber wäre es dann nicht viel komischer, wenn man sagt, ja, die Bayern, da bin ich jetzt kein Fan mehr von.
Genau, weil die gewinnen
viel,
ja ständig.
Das wäre eigentlich viel komischer.
Naja,
ja.
Ich meine, gut, dieses dauerhafte Gewinnen, es verändert schon dein Fantum tatsächlich. Also ich weiß noch, dass ich Meisterschaften vor 5 Jahren und vor 10 Jahren noch komplett anders gefeiert habe, für mich alleine in meiner Studentenbude, als jetzt. Das ist tatsächlich interessant, dass man das selbst an sich selbst sieht, obwohl man ja weiß, dass man da voll dranhängt und dass die Woche ist halt im Arsch, wenn sie verloren haben.
Ich merke das ja auch
und
von mir.
Und trotzdem merkst du, dass eine vierte Meisterschaftenfolge, die nimmt man mit dem 2-1 in Ingolstadt halt so mit. Ja. Ich habe die damals, Fun Fact, ich hatte an dem Wochenende die Kinder und habe deswegen das Spiel im Real Life nachts geguckt und saß mit denen den kompletten Nachmittag in Giesing im Sandkasten und habe mit denen gespielt. Und ich bin wirklich Luftlinie 500 Meter vom Bayern Trainingszentrum weg. Nicht ein Hupen, nicht ein Jubler, keine einzige Fahne. Nichts hat mich gespoilert, dass die Bayern Meister geworden sind. Ich dachte tatsächlich, krass, jetzt haben die unentschieden oder so gespielt. Die sind vorher gegen Atletico ausgeschieden. Das war durchaus im Bereich des Möglichen. Ja. Und dann habe ich es nachts halt geguckt. Handy war aus natürlich. Und dann irgendwann um 11 wusste ich auch, die Bayern sind Meister geworden. Dann dachte ich mir so, das gibt's ja eigentlich gar nicht. Ich saß hier im Herzen von München und habe es nicht mitbekommen.
Ja, aber
so ist es halt.
Also natürlich war das Spiel vorher, das Halbfinale gegen Atletico, hat dann natürlich die Gemüter sehr runtergezwungen. Mhm. Und dann denke ich mir auch, wenn jetzt egal welche Verein, wenn die zum 4. Mal in Folge Meister werden, das eigentlich bis auf einen Spieltag eigentlich die ganze Saison feststand, ist es da nicht ein bisschen albern, ich renne jetzt ins Auto und fahre hupend durch die Stadt.
Der Spielverlauf war ja auch so, 2-0 geführt, schon in der ersten Halbzeit und dann noch irgendwann das 2-1 gekriegt und dann heimgebracht. Ja, ich habe auch keine Säge vorm Fernseher gemacht, aber naja.
Oder wie siehst du das jetzt? Ich bin sehr gespannt.
Nee, ich muss noch dazu sagen, dass es ja durchaus Fans gibt, für die das lebenswichtig ist, wie ihr Verein spielt und ob die aufsteigen oder absteigen. Und dass das Menschen gibt, denen das wirklich das im Herzen so brennt, dass ihr Verein absteigt, also auch beim FC. Und nicht nur Ultras, sondern auch Menschen, die seit sie 5 sind, irgendwie ins Stadion mitgenommen werden und so. Also das will ich jetzt auf gar keinen Fall irgendwie schmälern oder blöder darstellen oder so. Bei mir ist halt, ich bin halt einfach irgendwann sehr bewusst, glaube ich, Fußballfan geworden und nicht so als Kind mit ins Stadion genommen worden, sondern fand es einfach irgendwann so interessant, dass ich gesagt habe, so, FC ist mein Verein und deswegen kann ich da, glaube ich, auch mit so einer Distanz irgendwie auf Erfolge oder Misserfolge gucken. Aber ich freue mich natürlich mehr über Erfolge.
Erfolgsfan. Donny, wir haben noch eine Frage gekriegt vom Sebastian Fiebrich, dem lieben Ed Saumselig. Er hätte gerne von dir eine Swag-Saison-Vorschau.
Oh, komm, bitte nicht. Oh, nee.
Das ist ja immer, da tue ich mich immer schwer mit, weil das kriege ich oft so Anfragen, dass ich irgendwie so den Swag-Experten machen sollte. Das sehe ich etwas kritischer, weil sonst bist du schnell der Matze Knob vom beim Thema Swag und musst immer irgendwo in die Ecke
stellen. Du willst dich rar machen?
Kommentieren und ja, das ist ganz lustig. Nein, ich verstehe aber schon, dass, ja, nee, also würde ich, keine Ahnung, also ich glaube, es wird immer Fußballer geben, die sich, ich sag mal, speziell kleiden. Und das Ding ist ja, was ja, glaube ich, oft falsch angenommen wird, dass es so ein modernes Phänomen wäre. Das heißt ja eigentlich nur Swag. Das ist ja in den 70ern oder 60ern fing das eigentlich schon an. Leute wie George Best oder Günter Netzer in den 70ern und so. Ich meine, die hatten immer schon so einen extrovertierten Style außerhalb des Platzes. Und deswegen macht mir diese Seite und dieses ganze Thema Swag ja auch so Bock. Ich will jetzt hier nicht so negativ rüberkommen, aber das, da tue ich mich schwer drin, wenn ich so den Swag-Experten machen soll. Das ist immer so ein bisschen, nee, da habe ich nicht so Bock drauf. Das tut mir leid. Das ist einfach für mich so ein Fun-Ding. Ich finde es aber auch lustig, auf der Seite, also vor allem auf der Facebook-Seite, die ich da betreibe, die Fußballer, die den Swag aufdrehen, dass ja die Leute, also ich habe ja irgendwann angefangen, diese Artikel zu schreiben auf Everboys mit diesen Swag-Punkten, halt so gesagt, ja, 7,9 von 10 möglichen Swag-Punkten oder so, und die Dinger, die habe ich mehr oder weniger aus der Luft gegriffen in dem Moment, wo ich den Satz schreibe, so, ne, und dann teilweise hast du richtig Diskussionen jetzt drunter, ne, Leute, 7,6, ne, so ein Quatsch, so mindestens 8,5 und der hier hat rote Sneaker und der andere nicht, und die schreiben dann auch original also macht mich auch eigentlich so als Autor, weil ich bin ja auch Autor tätig, so ein bisschen stolz, weil die tatsächlich auch diesen Schreib jetzt benutzen, also die gleichen Formulierungen und Redewendungen sozusagen, die ich da irgendwie so jetzt mehr oder weniger etabliert habe, unwillentlicher, die sind jetzt da mega gang und gäbe, aber ja, es ist dann immer manchmal ein bisschen schwierig, weil man dann wirklich tatsächlich jetzt Leuten auf die Füße tritt, wenn man sagt, irgendwie, neulich war es so, da habe ich mal wirklich 10 von 10 vergeben, einfach weil ich dachte, es ist mal an der Zeit, und es war Mario Balotelli, und es war einfach, mehr Swag ging halt nicht in dem Bild meiner Meinung nach, und da ging wirklich Diskussion aus, wie, das sind 10 von 10? Ja, aber als ich dir damals Aubameyang mit dem weißen Mantel geschickt habe, das war nicht genug, oder was? Ich mir so, boah, Leute.
Ja, das ist, als würdest du Kommunion-Noten vergeben, das ist doch ganz geil.
Ja, ein bisschen schon, aber ich finde es aber deswegen auch total amüsant und macht ja auch Bock, aber Swag-Analyse glaube ich nicht, aber vielleicht noch kurz Zeit, ist eine kleine Anekdote zu der Seite, die ich so mit Abstand am lustigsten fand bis jetzt. Ich habe mal vor einem Jahr oder so auf einer Zugfahrt, also bevor ich den Zug angetreten bin von Hamburg nach Berlin, habe ich so ein Bild von Alaba gefunden, damals habe ich ja noch selber wirklich alles rausgesucht. Ich mache das übrigens immer noch, aber halt nicht mehr so viel, weil mir so viel zugeschickt wird, aber da habe ich halt so ein Bild von Alaba gefunden, wie er vor seinem Learjet steht irgendwie und so ein zu langes T-Shirt anhat, was wirklich fast bis zum Knien geht so. Habe ich erstmal gepostet, ganz normal auf der Seite, wie ich es immer mache, irgendwie noch so einen Spruch dazu geschrieben, fertig, ne. Dann fahre ich so Zug und sehe so nach 30 Minuten mit dem schäbigen ICE-Internet so immer mal wieder reingeguckt, ja okay, kommt ganz gut an, dann fällt mir auf, ich könnte das doch jetzt mit der Zeit gerade, ich kann das auch eigentlich in Photoshop nehmen und dieses Shirt komplett bis zu seinen Fersen sozusagen runterziehen, sozusagen, das so rein photoshoppen, und dann habe ich eine weitere Idee, ich mache nicht nur das, sondern mache da drüber so eine Grafik, ja, wo dann quasi so eine Y-Achse und eine X-Achse steht, also auf der X-Achse hatte ich dann Swag und auf der Y-Achse Zeit und dann so eine Kurve nach oben, so eine exponentiell steigende Kurve, so, ne? So, kleine, leichte Idee, keine Ahnung, hab's gepostet, kam auch irgendwie ganz gut an, aber die Anekdote soll auf Folgendes hinaus. Es entstand dann eine Diskussion, die ich so unfassbar lustig fand, wo ich wirklich im Zug dann immer alle halbe Stunde habe ich es mal wieder abrufen können, und es hat mir so die Fahrt amüsiert. Und zwar hat einer, ich habe also wie gesagt die X-Achse Swag genannt, ja, und die Y-Achse Zeit, so. Und hab dann einfach geschrieben, exponentiell, scheinbar scheint der Swag mit der Zeit exponentiell zu wachsen. Und hat einer kommentiert, ich habe Mathe studiert und ich glaube, du hast die Y-Achse und die X-Achse vertauscht, weil eigentlich ist so keine Proportionalität gegeben. So, irgendwie sowas. So, ich erstmal so, okay, mega lächerlich, dass du überhaupt auf diesen Gag jetzt mathematisch antwortest. Und dann kommt jemand, der darauf antwortet, sorry, ich habe auch Mathematik studiert und ich glaube, du hast deine Hausaufgaben nicht richtig gemacht, denn eigentlich ist es genau richtig rum. Man kann nämlich auch die Y-Achse und die X-Achse vertauschen und in diesem Fall macht es tatsächlich Sinn. Und dann hat er so einen Absatz gemacht und sowas vorgerechnet. Dann, ey, wirklich, ich will euch jetzt nicht jedes vorlesen oder ich hab's auch nicht mehr im Kopf, aber es waren dann wirklich bestimmt 10, 15 Kommentare, die nur auf diesen einen Mathematiker-Kommentar geantwortet haben, wo die sich wirklich ernsthaft darüber diskutiert haben, ob jetzt diese Rechnung von mir stimmt. Und ich dachte mir so, was ist denn los? Das kann doch nicht ernst sein. Es geht um Swag und Zeit. So. Und das, deswegen macht mir diese Seite unheimlich viel Spaß, weil ich glaube, nach ein paar Minuten war auch klar, die machen das auch so aus Witz ein bisschen mit. So. Und das kriege ich immer öfter.
Kann, wäre ich mir da nicht so sicher.
Nee, bei zwei, drei war ich mir auch echt sicher, das machen die nicht aus Witz, sondern die sind mal wirklich so ein bisschen klugscheißen. Aber bei dem Rest schon. Und das kriege ich immer öfter auf der Seite, deswegen macht mir das wahnsinnig viel Spaß. Also da sind oft sehr, sehr schlaue und lustige Kommentare, die den Alltag versüßen.
Mhm. So, Harm, und für dich haben wir noch eine Frage. Und zwar, nachdem wir ja schon so ein bisschen rausbekommen haben, dass du Polyamor bist, was Vereine angehst.
Oh ja.
Gibt es denn auch, schau mich dabei bitte nicht so an, wie Lothar Matthäus manchmal in die Kamera. Ja, schon so ein bisschen.
Verein für mich? Mach ihn mir nochmal.
Welcher Verein aus Thüringen gefällt dir denn? Oder liegt dir am Herzen? Tankstelle, Braubenbrauzel.
Als jüngster, natürlich der SV Mordor Tambach Dietharz, als mein Heimat, oder wie würdest du ihn nennen?
Mordor Tambach Dietharz.
Wie heißt der, habe ich mir überhaupt nicht
verstanden. SV Mordor Tambach Dietharz. Wie würdest du ihn nennen, Nils?
SV Mordor Tannenbaum Dummholz.
Danke. Also voll erzogen. SV Mordor. Ja, weil die ganzen Ostmannschaften hatten ja damals alle sowas mit Motor und Traktor und keine Ahnung was. Dynamo und so weiter. Und natürlich, da ich ja der jüngste Rot-Weiß-Erfurt-Fan war, muss ich natürlich Rot-Weiß-Erfurt nahestehen. Und ich muss Jena hassen, aber ich fand das so schön, als Heaven Shall Burn kurzzeitig Trikotsponsor von Jena wurde, ein schwarzes Trikot mit Sea Shepherd von drauf. Das fand ich natürlich eine sehr tolle Geste.
Ich glaube übrigens, dass Raufasertapete aus Erfurt kommt.
Die heißt auf jeden Fall Erfurt Raufasertapete. Da habe ich immer gedacht, cool, dass die von hier kommt. Aber wenn du jetzt sagst, dass das ein Ossi-Ding ist, macht das ja auch Sinn.
Ist Raufasertapete eigentlich so eine Erfindung, die ganze Welt ging und die eine deutsche Erfindung ist, oder was?
Also ich habe noch nie, glaube ich, außerhalb Deutschlands Raufasertapete erlebt. Ernst? An einer Wand.
Nee. In Irland war, also zum Beispiel, aus Irland war ich zum Beispiel sicher, dass es das gibt da, ja. Weil ich habe das immer als Kind so abgepoolt, kennst du? Ich habe so abgemacht und immer Ärger bekommen, weil es hat einen so, es hat irgendwie so Bock gemacht, das abzupoolen.
Was wollte ich jetzt nochmal erzählen? Ach so, welche Thüringer Verein? Ja, habe ich ja gerade gesagt.
Ja, eben.
Was guckst du mich dann immer noch so an?
Entschuldigung. Jetzt wird's hier, jetzt. Wir haben doch alles gemacht. Ja. Jetzt ist es endlich so, wie ich mir Berlin immer vorgestellt habe.
Mann, was willst du denn
gemacht dafür, dass ich nichts getan habe. Was machst du eigentlich noch hier mit einem scheiß Mikro? Ist aber euer Mikro, also bitte nicht wirklich schmeißen.
Okay.
Ja, dann würde ich so doch sagen, wir haben jetzt auch wirklich lange geredet, dass wir den Laden hier auch mal langsam abschließen. Ihr müsst ja auch noch euch ein bisschen was frei halten für Gästeliste Geisterbahn. Nicht, dass ihr euch leer geredet habt. Ich schicke noch Grüße raus, bevor ich mich von euch verabschiede, an Mieper001, der hat in unserem Rasenfunk-Tippspiel 18 Punkte gemacht, verdammter Streber, nur ein Spiel nicht in der Tendenz oder im Ergebnis richtig, das ist ganz schön schwach, mein Lieber.
Welches?
Das kann ich dir leider gerade gar nicht sagen, das vierte.
Das FC-Spiel.
Nee, das
hat er für den FC getippt.
Das hat er 2-0 getippt, das war richtig. Ach, nee. Und dann schicke ich am Ende jeder Folge noch Podcast-Grüße raus, weil es ja so viele Fußball-Podcasts gibt, und zwar diesmal an den Vollraute-Podcast.
Und den höre ich auch mal.
Borussia Mönchengladbach-Podcast, genau. Sehr zu empfehlen, da lernt ihr auch, dass sie einen sehr breiten Kader haben und keinen dünnen Kader, wie wir es in der Saisonvorschau im Rasenfunk gesagt haben, zumindest einer von uns. Und nach dem Superstart lohnt es sich da, glaube ich, mal reinzuhören.
Übrigens machen die ihren Podcast auch auf Französisch. Schon auf Englisch.
Genau.
Das könntest du ja jetzt mal langsam auch machen.
Ja, ich.
Du hast doch so viel Zeit, Max.
Ich feile noch an meinem Mandarin. Darum zeigt er zwar.
Guck mal, der John Cena von der WWE, der hat jahrelang Mandarin gemacht, damit die da dann auch in China wresteln können und da einen guten Markt haben. Ne?
Also ich gehe nur in Wachstumsmärkte.
John Cena des Rasenfunk-Podcasts.
Wahrscheinlich, ja.
Was ist nochmal der Spruch von Cena?
You can't see me.
Ah ja, stimmt, richtig.
Übrigens wollte ich mal sagen, es wäre noch Platz für einen guten FC-Podcast. Es gibt so einen Podcast vom FC, den ich gelegentlich höre, aber das sind so zwei Buddies, die sich so ein bisschen unterhalten und manchmal vergessen, dass sie gerade einen Podcast aufnehmen. Und das ist ein bisschen schade, weil dann gucken die irgendwie gerade fern oder bestellen irgendwie bitter oder so. Und
du meinst nicht den Bockcast?
Ich glaube, es ist der Bockcast. Ja, da ist noch ein bisschen, der kann noch ein bisschen anziehen, finde ich. Ein bisschen weniger kumpelig, bisschen mehr Bock. Na, fänd ich nicht schlecht.
Ja, ich bin mir sehr sicher, die werden das gerade hören, die hören den Rasenfunk.
Ja.
Dann laden sie dich bestimmt mal ein, weil sie wissen, du bist jemand, der harte, knallharte Thesen
raus. Ich komme sofort vorbei. Ja, der Max doch konstant uns immer Angst macht, wenn wir irgendwas sagen.
Das stimmt doch.
Bei jedem Spruch von mir über Sky, ja, das hören übrigens alle bei Sky, du wirst nie wieder einen Job bekommen, Donny, als Autor, ja, die werden dich nie wieder buchen.
Ja, ich glaube auch, dass der Bockcast unregelmäßig ist.
Ja, genau, sehr unregelmäßig.
So, ja. Und das war irgendwie, ich hatte ihn dann abonniert und dann kamen so zwei 15-minütige Folgen, dann kamen zwei Monate nix und dann kam eine 3-Stunden-Folge oder so. Also da lässt sich noch was machen.
Aber dann hör mal rein in 3,90, das ist quasi der niveauvolle Doppelpass auf Podcast-Ebene, da macht nämlich genau der Lost in Nippes auch mit und die reden da auch viel über den FC. Da kommt man um den FC nicht rum. Kann ich dir sehr empfehlen. Lohnt sich. So, also ich grüße den Vollraute-Podcast. Die nächsten Rasenfunk gibt's am nächsten, ja, Montag auf Dienstag wahrscheinlich ein Tribünengespräch mit einem professionellen Spielanalysten. Wenn ihr dazu Fragen habt, könnt ihr die gerne.
Dann schon wieder Nils Wallerreuth schicken.
Ja, Nils ist jetzt Dauergast.
Im Anschluss aufgenommen.
Ja, genau. Haben wir dir nicht gesagt, dass wir den ganzen Tag heute in deiner Wohnung bleiben? Genau, da könnt ihr reinhören, liebe Hörer. Und dann danke ich ganz, ganz herzlich Nils, Donny und Herm vom Gästeliste Geisterbahn, dem besten Podcast, den es überhaupt gibt. Hört ihn unbedingt an.
Meinst du das ernst?
Ich höre ja, du weißt ja, dass ich jede Folge von euch bisher gehört habe. Und in Barcelona bei meinem Kurzurlaub hatte ich einen Tag lang tatsächlich 8 Stunden lang die Folgen nachgehört, die ich nicht hören konnte, weil ich so viel zu tun hatte während der EM. Und das Krasse war, dass ich das Gefühl hatte, dich kannte ich ja schon vor dieser Aufnahme, dass ich mit dir den ganzen Tag geredet hätte. Das war ein total merkwürdiges Gefühl, weil wir haben dann bei WhatsApp ja kurz geschrieben, ja, weil ich dir...
Warum du mir immer schriebst, dass ich dich in Ruhe lassen soll.
Ja, genau. Und immer so aus dem Zusammenhang gerissen einfach geantwortet habe auf Fragen, die du im Podcast gestellt hast. Das war ein ganz merkwürdiges Gefühl, aber kein ganz unschönes.
Ja, dann vielen Dank, dass wir hier sein durften. Also von meiner Stelle aus vielen Dank, dass ich auch dabei sein durfte. Ich grüße an dieser Stelle noch die Spielervereinigung Wesseling Urfeld. Farkas ist verletzt. Das ist ein empfindlicher Verlust für ein paar Monate für den Verein. Aber ich glaube, wir werden es schaffen und werden auch diese Saison erfolgreich überstehen. das wollte ich kurz noch gesagt haben für alle Wesseling-Fans, von denen sicherlich eine Menge zuhören.
Dann haben wir das auch mitgenommen. Dann, liebe Hörer, danke fürs Zuhören. Liked uns bei Facebook, folgt uns auf Twitter, bewertet uns bei iTunes und wenn ihr Lust habt, das Ganze zu unterstützen, rasenfunk.de/unterstützen. Und dann hören wir uns am nächsten Montagabend oder Dienstagmorgen, je nachdem, wann ich die Folge online stelle.
Ich wollte noch Esther Selacek grüßen an dieser Stelle.
Ja, die hört nicht.
Hey Esther, falls du zuguckst, bin da für dich, falls irgendwann, wenn du Bock hast.
Also Kaffee trinken oder so. Ja,
na klar. Schon klar.
Kaffeehilfe.
Ich kenne ein paar Leute bei Sky. Ich werde machen, dass sie diesen Teil hier hört. In diesem Sinne, ja, Hermo, wen willst du noch grüßen?
Ich habe doch schon den Ingmar in Norwegen gegrüßt.
Ah ja, stimmt, richtig. Das war vor ein paar Stunden, da können wir jetzt nicht mehr dran.
Da muss ich natürlich alle VfB-Fans draußen grüßen. Jungs, haltet den Kopf oben, bleibt dran, bleibt am Ball. Ja, lasst euch jetzt nein labern. Das wird gut, wir steigen wieder auf und da wird es super Sache. Das wird eine super Sache.
Mir stonze dir FC Köln.
Scheiße. Suchst du vorher was?
Das ist ein irisches Volkslied.
FC Bayern. Nico Ellen, Hamburg. Das schlimmste Lied der Welt.
Nee, sagt so. Wo ist immer Presse?
Wo ist täglich
recherchiert oder was? Ja, das ist ja aus Stern des Südens tatsächlich einer der Verse. Ah, schön. Anders als eure Aufnahmen zerfasert das gerade, deswegen sage ich Tschüss, liebe Hörer. Tschüss. Bis bald.
Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Wir gehen nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.